Moin, es ist der 23.10.2013, 19.10 Uhr. Wir sind bei der vierten Ausgabe des Millantor Podcasts. Habe ich Millantor gesagt? Millanton natürlich. Und es sitzen sechs gut aussehende junge Herren in den Fanräumen im Konferenzraum. Und zu meiner Rechten beginne ich einfach mal mit Christoph. Moin.
Ja, moin. Vielen Dank. Ich sag jetzt mal schon den Zuschauern, da waren schon mal mindestens zwei geflunkerte Sachen dabei. Ja. Wir werden also ähnlich haltlos fortfahren, denke ich mal.
Genau. Zuschauer vor allem.
Ja, das ist das Spannende bei uns eigentlich. Oder findest du das jetzt zum Zuhören interessant?
Noch nicht.
Der Podcast zum Angucken, genau. Ja, neben ihm auf mit dem Rücken zum Fenster, mit einem wunderschönen Cappy auf dem Kopf sitzt Justus. Hallo Justus.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, nachdem wir letztes Mal deine Vertretung da hatten.
Das klingt jetzt so, als ob die Vertretung doof gewesen wäre.
Also ich singe nicht heute.
Die wir aber jederzeit gerne wieder einladen würden. Also allerbeste Grüße dann, Sven. Musst du dir losen diesmal oder konntest du dich einfach so durchsetzen
qua Historie? Ich hab gesagt, ja, qua Historie. Und die beiden letzten Male konnte ich schon nicht. Letztes Mal war ich auf der Fanbeauftragten-Vollversammlung. Davor hat das mal, nee, umgekehrt. Vorletztes Mal war ich auf der Fanbeauftragten-Vollversammlung und letztes Mal konnte ich einfach nicht.
Und das war vom 3. Oktober, da wolltest du frei haben, ja.
Jo, genau. Und deswegen war ich wieder dran.
Genau. Zu seiner Rechten Sebastian, der letztes Mal auch nicht da war. Hallo.
Moin, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich aber auch letztes Mal im Urlaub gewesen zu sein und bin komplett entspannt und guter Dinge, dass es wieder weitergeht.
Wunderbar. Und rechts von ihm strahlend mit einem Mikro in der Hand, Wolf.
Genau, weil ich sozusagen die Videopodcast-Nummer nochmal mir vor Augen geführt habe und dann steht nämlich auf dem T-Shirt Trust me, I'm the doctor. Und was ist das für eine, da ist so eine telefonzellenartige Hütte drauf.
Da muss man den Hintergrund zu kennen, es geht um eine Fernsehserie, die Doctor Who heißt, in den im Königreich seit sowas wie 50 Jahren läuft oder heute in einem Monat exakt 50 Jahre läuft und da großes Kultpotenzial hat. Und wenn man das in Deutschland schaut, kauft man sich in England so ein T-Shirt.
Genau, das Letzte, was mir aufgefallen ist, beide Kappenträger sind unrasierte Drei-Tage-Bart-Träger oder so.
Drei-Tage-Bart zum Glück nicht.
Ey. Nee, wie lange ist das? Wie lange ist das bei dir?
Woche?
Ja gut, dann würde ich als Wort ist da Drei-Tage-Bart bekannt, ja, aber okay. Bei mir ist es auch mindestens eine Woche.
Okay, die anderen Warten besprechen wir jetzt nicht. So, und dann hatte ich ganz groß angekündigt auf Twitter und Facebook, dass uns heute vom Linnenfußball der Jonathan besuchen wird. Und leider ist er krank. Wir wünschen an dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung, haben aber trotzdem um Ersatz gebeten und uns erreichte dann die gute Nachricht, Sven ist da. Moin, Sven.
Ja, moin. Ich bin also der Torwart von dem Blindenfußballteam und heute der hier die Vertretung macht sozusagen. Genau. Ja, schade eigentlich, dass Jonathan erkrankt ist und nicht hier sein kann.
Das geht noch weiter, nämlich Serdal war angefragt, der ist auch krank und Katja und Michael liegen beide getrennt auch zu Hause. Oh, ganz herzliche Grüße, wenn ihr das hören sollten. Gute Besserung. Ja, gute Besserung. Die Würzburger haben übrigens eine Grippe mitgeschleppt nach Hamburg. Also das Team aus Würzburg hat Grippeviren verteilt durch Umarmung nach Spielende.
Also ihr hört schon, ich bin als fünfter Auswechselspieler. Dann
ich weiß nicht, ob du die Feldspieler umarmst, oder die Feldspieler dann nach den Spielen? Oder vielleicht hast du dadurch, dass du Handschuhe anhast, eine große Sicherheit gegen Influenza-Viren oder sowas.
Das kann sein, besonders warm angezogen, genau. Ja, ich bin Mike und damit haben wir dann auch alle Partizipierenden bereits genannt. Wir haben als Thema heute natürlich einen großen Schwerpunkt Blindenfußball. Am Wochenende war das Keep Your Mind Wide Open Hallenmasters hier in Hamburg. Deswegen ist Sven auch dann da und kann da was zu erzählen, ebenso wie Wolf, der die Mannschaft ja trainiert. Wir werden außerdem uns der feierlichen Auslosung widmen, denn wir hatten beim letzten Mal ein Gewinnspiel und da werden heute die ungefähr 1910 eingesandten Teilnehmerlose gleich einen Gewinner ziehen. Und wir werden kurz rausblicken auf den Kessel Braun-Weißes, der am 15. November hier stattfinden wird, werden die letzten Spiele gegen Paderborn und Fürth kurz rückblickend betrachten und ein Thema, an dem man momentan nicht vorbeikommt, leider, es würden sich alle gerne anderes wünschen, ist das Thema Lampedusa, über das wir zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten auch dann sprechen werden. Außerdem habe ich am Sonntag telefoniert mit dem Stefan aus Sandhausen und wir werden da dann das Telefonat nachher kurz reinstreuen. So, fangen wir mal an damit. Sebastian war letztes Mal nicht dabei und hat diese Sendung zum ersten Mal als reiner Hörer genossen. Wie war's?
Ich fand's faszinierend. Ich habe uns ja schon ein paar Mal irgendwie nachgehört, nachdem ich ja hier saß, aber dann ist es irgendwie immer so, man weiß gleich, was passiert, man hat irgendwie die Situation vor Augen. Beim Zuhören war es dann doch sehr anders, auch wenn ich die Gesichter irgendwie vor mir hatte. Und es war halt auch wesentlich überraschender, weil ich natürlich nicht wusste, was passieren würde. Aber es hat viel Spaß gemacht. Also als objektiver Betrachter von außen muss ich sagen, tolles Format, weiter so.
Und von innen würdest du sagen,
keiner
alles
sieht die
anders.
Fäuste, die wir dir ins Gesicht schütteln. Ihr sagt das alles freiwillig.
Nee, also ich habe großen Spaß gehabt. Als ihr angefangen habt zu singen, habe ich kurz ein bisschen leiser gedreht.
Das verstehe ich nicht.
Nicht gemutet immerhin.
Nee, man muss ja merken, wann es vorbei ist. Ja, und ansonsten war es das erste Mal, dass Mike ein Interview von außen mit reingeschnitten hat, was ich auch sehr gut gelungen fand. Also auch technisch war das sauber. Oder ich habe zumindest nichts gehört, was mich da irgendwie gestört hätte.
Mich hat das 3 Abende gekostet, aber gut.
Wieso? Wieso 3 Abende?
MP3-Bearbeitung ist nicht so meins und dann wollte ich die ganzen Dinger zusammenschneiden und dann hat er gesagt, da sind verschiedene Aufnahmeformate und dann musste ich das erstmal durch Auphonic jagen und Nerd-Themen müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen. Also war auf jeden Fall nicht so leicht. Aber ich habe viel gelernt und inzwischen würde ich das schneller können, glaube ich. Also ich hoffe, diesmal kostet mich das nur noch einen halben Abend.
Weil ich habe verstanden, dass du für das Gunnisch-Interview 3 Tage gebraucht hättest.
Nee. Okay.
So lang war das nicht.
Das ging in einer 3/4 Stunde mit vor und nach. Hallo sagen.
Genau, und sonst hat mich die Sendung dazu gebracht, dass ich mir auch noch das Ingolstadt-T-Shirt gekauft habe. Von daher sollte ich lieber wieder mit am Tisch sitzen, das wird billiger.
Für Leute, die das jetzt aber nicht gehört haben, musst du nochmal sagen, was für ein T-Shirt das ist, glaube ich.
Genau. Das können wir gleich machen, weil da wir ja eins verlosen.
Ach ja. Das passt.
Wunderbar. Dann hast du gesagt, als wir gesungen haben, wir haben ja sogar 2-mal gesungen, hast du beides mal leiser gestellt?
Nee, beim 2. Mal war ich ein bisschen abgehärteter. Das ging dann.
Das bringt mich aber natürlich gleich zu der Überleitung, denn Christoph hat ja beim letzten Mal gesagt, über das Lied von Paderborn geht nichts hinaus. Und ich habe ja gesagt, das kann nicht sein, weil das ESV Blau-Weiß-Bremen 5. Herrenlied ist viel geiler.
Man muss auch sagen, dass ich schon damals hätte wissen müssen, dass ich nicht ganz recht haben kann, weil es ja in Paderborn nicht nur die Stadionhymne gibt, sondern auch die Kids-Club-Hymne. Und ich würde sagen, dass die beiden, wenn sie miteinander Arm drucken könnten, glaube ich, stundenlang das täten, weil die Songs sind beide gleich stark in der Liga des Grauens. Aber die Blau-Weiß-Bremen-Geschichte, muss ich sagen, die ist jetzt, das ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Urwurm und Morgenstern, die ich jetzt im Kopf habe. Und ist jetzt nicht so den man so anguckt, wenn man in den Himmel guckt, dann ist es romantisch und haar, sondern die mittelalterliche Variante. Was muss man googeln, um den Song zu finden, damit die Leute mitleiden können?
Also die Leute, die den Blogbeitrag zur letzten Sendung gelesen haben, lieber Christoph, haben das ja ohnehin alle gesehen. Ne? Von daher kann ich das einfach nochmal verlinken.
Der Song zerfällt in einen Balladenteil und einen sehr schwungvollen Teil. Und der schwungvolle Teil hat, denke ich, einiges von Klassikern wie SG Wattenscheid 09. Da wippt dann auch mein Fuß, wenn nicht sogar die Polonaise beginnt. Also da gehe ich mit. Der Balladenteil ist das, was wirklich ganz, 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 ganz hart ist, weil er wird wirklich, also er wird gesungen wie ein Tor gegen die eigene Mannschaft in der letzten Minute, durch das man verliert. Also es ist wirklich, es ist schlimm und absteigt. Also es ist
das ist toller Text.
Und die gesangliche Qualität.
Das stimmt. Man erfährt einiges. Man erfährt wirklich viel. Man erfährt, was für Schuhwerk dort getragen wird, welches Schuhwerk nicht getragen wird, aus welchen Gründen das geschieht. Und ich glaube sogar, die Namen der Mütter, der Spieler und so weiter, die sind bestimmt auch alle verarbeitet. Das ist wirklich...
Und der Vereinswirt.
Ja.
Eberhard.
Das große Problem ist, dass du halt einfach auch irgendwann denkst, ich will das alles nicht unbedingt wissen. An wen kann ich mich wenden? Und da gibt's niemanden, an den du dich wenden kannst, denn die singen ja alle. Alle. Und wirklich schief. Das ist doch, ja. Also gut, jetzt Blau-Weiß-Bremen und ich, wir werden hier wohl jetzt nicht, die Hooligans werden bald vorbeikommen. Und ihr wisst ja, wie das geht, aber ich konnte noch einmal sagen, dass, also, der Stimmungsteil war super. Also das ist dann das, wo ich dann versuche, mit denen wieder auf einen gesunden Fuß zu kommen und sage, Leute, also macht die Abtemponummern. Also wenn man den Song auf diese 30 Abtemposekunden reduziert, dann hat man wirklich einen potenziellen Hit.
Ein Knaller.
Außer jetzt in Paderborn.
Hast du mich aber total neugierig gemacht. Den Paderborn Kids Club Song kenne ich nämlich nicht. Magst du den kurz anstimmen?
Den habe ich verdrängt. Das ist da, wo wirklich alle Traumata meines Lebens aufbewahrt sind.
Und Justus kann das doch, wenn er sozusagen auf der Fanbeauftragten.
Da reden wir nicht über Kids Club.
Der kommt da auch mehrmals pro Spiel auch. Aber ich weiß selber nicht,
wo er jetzt gerade hin ist. Die früher den Kids Club in Paderborn betreut hat, arbeitet jetzt aber bei der DFL. Das sind so Infos, die keinen Menschen interessieren, die ich aber irgendwie in meinem Kopf habe. Den Namen habe ich allerdings vergessen.
Was jetzt kannst du aber noch einstreuen.
Ja. Wissen möchte ist, was ist der Kids Club?
In Paderborn?
Nee, überhaupt der Kids Club. Der Kids Club DFL ist, das ist glaube ich sozusagen ein DFL-Begriff für die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Kinder, die da sozusagen...
Kinder.
Jugendarbeit, okay, da grätschst du gleich dazwischen, weil...
Das ist schon Kinder.
Das ist Kinder, okay, das ist der Kinderblock, da werden Kinderblocks organisiert, etc. Okay,
und sowas wie Rabauken
sowas bei uns. Wie Rabauken, okay, no.
Nee, Rabauken ist ja
Rabauken ein bisschen Rabauken ist aber anderes. Ein bisschen mehr auf Fußball
genau.
Noch. Kids Club ist schon meistens eher Fußball gucken
tatsächlich. Genau, das okay. Gucken und Trainieren ist was anderes, sondern es gibt in allen Stadien eigentlich so Kinderkurven oder Kinderblöcke, wo dann auch die Kinder alleine stehen und wo auch klar ist, da ist dann sozial... Arbeiter darf man auch nicht sagen wahrscheinlich, sondern irgendein Hoshi, der dann sozusagen als Elternersatz...
Hoshi passt auf jeden Fall viel besser als Sozialarbeiter.
Also okay, das ist, fällt mir nämlich gerade ein, weil nämlich Till Brauns musste mal, als wir zusammen in Aachen waren auf dem Tivoli und sozusagen das AFM-Radio gemacht haben, musste er seinen kleinen Sohn Matti, glaube ich, war es Matti oder war es Ole, der noch ganz klein war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht welcher, aber der war klein und der musste dann in St. Pauli-Klamotten in den Aachener Fanblock, in den Kids-Club-Block und der hatte halt St. Pauli-Klamotten an. Und das war halt super krass, weil die waren halt in alle schwarz-gelbe Trikots an und Uli Potowski hat noch versucht, irgendwie gesagt, nee, Leute hier, da kam der Aachener Pressesprecher, hat gesagt dann, ey, komm, jetzt raus hier. So, der Junge, der kommt mit zu mir, ich mache ein Interview mit dem. Der kriegt so, jetzt hier.
Ich dachte, Uli Potowski macht da jetzt den Hoshi in Aachen im Kids.
Nein, nein, ja, das wäre natürlich.
Was machst du eigentlich, Uli Potowski? Ich dachte, so eine Geschichte.
Das wäre geil. Nee, die Geschichte wurde anders, weil St. Pauli hat da auf dem Tivoli gewonnen und der kleine Bubi hat sich dann sozusagen seinen Totenkopfpulli die Kapuze übergezogen, als dann irgendwo auch Bengalos brannten und alle Schwarz-Gelben glotzten ihn mit großen Augen an, so und. Till hat dann immer oben von der Presse, also das war noch so eine ganz kleine Bank, die nur durchging direkt unterm Stadiondach und du konntest auf die Gegend gerade runtergucken und rechts davon war irgendwie sozusagen der Kids Club oder konnte dann seinen Sohn sehen, wie er dann da in der Kurve der Schwarz-Gelben
zusammengeschlagen
zusammenhing und drin hing. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Kids Club. DFL.
Ich finde es super, wie wir es mal wieder schaffen, also auch so die angepeilten Themen zu verfehlen, wie Finn Bartels vor dem Abschluss. Also.
Das kannst du doch jetzt nach dem Spiel bei Ingolstadt bitte nicht mehr ernsthaft so sagen.
Ja, okay, ich ziehe es zum Teil zurück und sage, der ehemalige Abschlusskönig Finn Bartels, also der jetzt ja, jetzt macht er die Dinger ja rein, muss man auch schon sagen. Da hat man dann ja wieder Verlustangst. Das geht ja immer ganz schnell. Ne? Man von mein Gott, warum macht er das nicht? Zu jetzt ist er bestimmt dem noch schon zur Messi. Winterpause weg, genau. Geht das ja in Sekundenschnelle.
Stichwort Sekundenschnelle, wir sind jetzt auch in Sekundenschnelle von Liedgut des Blau-Weiß-Bremens zu Verlustängsten gekommen. Wie geht's denn weiter, Mike?
Es geht weiter damit, dass wir jetzt unsere Glücksfee Sven beehren werden mit diesen 1910 Losen, die in dieser unfassbar großen Tonne...
Weiß das einer der Hörer noch, warum was verlost werden wurde?
Ja, und zwar haben wir beim letzten Mal darum gebeten, dass alle Hörer, also alle 34.000, Wilko gute Besserung wünschen. Damit das Thema, was ich vergessen habe, Wilko ist gar nicht da. Wilko ist nämlich nach seinem Casting bei der vorletzten Sendung und seinem verletzungsbedingten Ausfall letztes Mal heute im quasi der Reha-Phase. Und wir haben noch kurz darum gekämpft mit der Ambulanz, ob er heute hier reinschneiden darf, aber es hat dann leider ganz knapp nicht geklappt. Aber wir haben alle gebeten, Wilko gute Besserung zu wünschen. Und alle, die das gemacht haben, liegen jetzt in dieser riesigen Tonne. Sven, bitte aufpassen mit dem Ärmel, dass du nicht zu tief reinragst und irgendwelche anderen Dinge da verloren gehen, die Armbanduhr oder so. Also von daher zieh einfach mal ein los. Gewinnen wird derjenige dann. Du darfst gerne schon ziehen.
Hast du eigentlich einen Container für die übrigen Lose bestellt? Also wir müssen die auch irgendwie entsorgen. Das ist jetzt so, wir haben auch eine Verantwortung vor der Umwelt.
Die bringen wir da zum Recyclinghof und kriegen noch irgendwie 1910 Euro.
Mit deiner Nuckelpinne, da brauchst du einen Last dafür.
Ja. Und dieser Gewinner, der da jetzt gezogen wird, derjenige bekommt ein T-Shirt und zwar aus Ingolstadt, wo drauf steht rechts außen Fragezeichen nur im 433 und Es ist signiert von Ralf Gunesch. Das hat er mir beim letzten Mal nämlich zugesagt. So, und der Sieger, Sven. Ah, okay. Das ist schwierig. Das
etwas
ist
schwierig zu lesen, ja.
Derjenige, der über Twitter eingesandt hat.
Über Twitter, okay. Das ist Chromeridas T.
Wunderbar. Der kann sich jetzt schon freuen. Ich werde ihn also versuchen, über Twitter zu erreichen und ihm dann die Adresse aus dem Kreuz zu leiern, damit wir ihm das zukommen lassen können. Wunderbar. So, nächster Programmpunkt, der bei mir auf dem Zettel steht. Ein Kessel buntes 2, habe ich letztes Mal schon falsch gesagt. Also ein Kessel braun-weißes 2.
Ja, beziehungsweise zwei Kessel braun-weißes. Diesmal wird das Ganze ja nicht nur die zweite Ausgabe der Veranstaltung, sondern es wird von zwei Organisationen gemacht, nämlich Fanräume und 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. Das Ganze wird ein bunter Abend in zwei Farben, haben wir schon gesagt, braun-weiß logischerweise, rot natürlich irgendwie auch, also eigentlich drei Farben. Und findet am 15. November freitags 20 Uhr im Ballsaal Südtribüne statt. Wir hatten letztes Mal schon ein extrem buntes Programm mit sehr vielen aktuellen Spielern der Mannschaft, mit ehemaligen Spielern, mit Musik, mit Spielen, mit 1910 Sachen mindestens. Das haben wir diesmal auch. Es wird also, wem es letztes Mal gefallen hat, dem wird es dieses Mal noch besser gefallen, wem es letztes Mal etwas zu lang möglicherweise war, weil wir hatten so viel Programm, dass wir, glaube ich, bei, keine Ahnung, 3 Stunden noch was genannt sind. Es wird etwas kompakter diesmal, aber es wird wirklich, also wir sind schon so eine Mischung aus Schock und Aufregung, weil der Schock ist, dass wir jetzt schon sehr weit sind mit dem Programm. Normalerweise bin ich eigentlich gewohnt, sowas erst 3 Minuten vor der Veranstaltung abzustimmen. Das ist also schockierend professionell in der Vorbereitung, aber gleichzeitig auch aufgeregt, weil eben ganz viele tolle Leute dabei sind. Also unter anderem haben wir Fabian Boll, Sebastian Schachten, wir haben Jan-Philipp Kaller, wir haben Michael Fronzek, wir haben Timo Schulz, Rashid Asusi, wir haben Rainer Wulff, der für uns lesen wird, wir haben Swearing at Motorists und Pogo Möller von The Bates, der für uns Musik machen wird. Und das sind jetzt nur schon einige, die schon bestätigt haben. Wir werden in den nächsten Tagen auch noch weitere Leute bekannt geben. Und was wichtig für die Veranstaltung ist, ist, dass wir halt jeder auch was Unterschiedliches macht. Also es wird jetzt nicht eine Talkrunde nach der anderen und dann zu dem Thema und dann zu dem Thema, sondern wir haben uns für jeden Programmblock was anderes ausgedacht, was dann eben da veranstaltet wird. Und es wird also oft auch etwas Überraschendes geben, so mit dem man jetzt da nicht rechnet. Also wir werden jetzt eher nicht mit Michael Fronzek über die Taktik sprechen, also jedenfalls nicht auf die übliche Art und Weise. Das Ganze kostet 8 € im Vorverkauf. Eintritt, ziemlich günstig für eine Benefits-Veranstaltung, die so fett und so abwechslungsreich ist. Die Karten gibt's im Fanladen, in den Fanräumen und im Fanshop Südtribüne. Und da wir letztes Mal schon vor der Veranstaltung fast ausverkauft waren und entsprechend sehr lange Schlangen an der Abendkasse waren, würde ich doch sehr empfehlen, holt euch die Karten einfach jetzt. Jetzt ist entspannt, am besten beim Sandhausen-Spiel vorher rechtzeitig da sein oder hinterher halt, deckt euch ein, bringt auch Karten für eure Freunde und Nachbarn mit. Eigentlich die einzigen, die da jetzt nicht so richtig viel Spaß haben, sind wahrscheinlich Rauten und Rostocker und vielleicht Leute, die keinen Humor haben. Also lohnt sich der Abend. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, so ist das.
Wenn ich anfange zu reden, gehen nämlich alle aus dem Raum, weil die denken, okay, halbe Stunde, wir können okay. Jetzt Döner essen.
Ich möchte was fragen. Weil hier ist ja nebenan gewesen, letzte Woche oder was, war Fronzek? Nee, das war direkt am Donnerstag.
Letzte Woche der Fanräume-Talk mit Fronzek.
Genau. Ist jemand da gewesen?
Leider nicht. Da war ich unterwegs.
Ich habe nur Fotos gesehen.
Aber generell sind diese Veranstaltungen von Leuten, die da hingehen, werden die immer sehr gelobt, weil du natürlich sehr dicht rankommst an die Leute. Weil,
so wie du auch, ans Mikro.
So wie ich ans Mikro. Das ist richtig. Weil durch den eher intimen Rahmen dann natürlich auch Fragen gestellt werden können, zu denen du im üblichen Sportinterview natürlich nicht kommst. Also auch diese Fanräume Talkshow, Talkshow, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist ja eine Reihe, die in, glaube ich, nicht regelmäßigen Abständen, aber schon, also immer so alle 4 bis 6 Wochen fortgeführt wird.
Hat mich interessiert, weil es ist ja gerade parallel jetzt auch die sportliche Runde sozusagen. Michael Fronzek und die Fanclub-Vertreter. Ist der Fanladen auch dabei bei der
Sportliche? Ja, Sven, der Sänger, wie er nur noch genannt wird im Fanland.
Der ja bei letzten
ist mit seinen Puma-Schuhen zur sportlichen Runde gegangen, genau. Aber da sind nicht Fanclub-Vertreter, sondern der Aufsichtsrat lädt ein, glaube ich, und lädt halt ja verschieden. Von Fanladen bis
weiß alte nicht, Schule.
So. Irgendwie, genau. In einem Rogeresken Gusto wird eingeladen.
Okay. Also Roger ist der
Einladende. Genau, und Organisator des Ganzen. Mhm. Genau.
Großartig. Ich habe gerade eben gleich mal Fanladen Sven und Sicherheitsbeauftragten Sven verwechselt.
Ja, das wird, glaube ich,
Leute, die Sven heißen, singen ja in der Regel auch.
Wieso, der Angler und der Sänger?
Wie ist das bei dir hier, Sven? Hast du schon, du sitzt auch schon seit 10 Minuten hier und hast noch keinen geschmettert. Das kennen wir von Svens nicht, muss man sagen.
Ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber schauen wir mal.
Du musst dich danach hier raussingen, sonst darfst du hier nicht mehr aufhören mit der Sendung.
Ja, aber perfekte Überleitung. Damit kommen wir nämlich zum Thema Blindenfußball. Und wie schon gesagt, da war am Wochenende das Keep Your Mind Wide Open. Und Sven sitzt nun mal hier, weil er bei der Blindenfußballmannschaft im Tor steht. Das könnte man natürlich denken, okay, das heißt, Sven ist auch blind oder zumindest sehbehindert. Nein, bist du nicht. Erklär doch mal ganz kurz, wie das beim Blindenfußball so ist, warum man da als Sehender mitmacht und wie das so funktioniert alles.
Also viele Leute, die an diesem Wochenende in der Budapester waren, haben es ja selber mit anschauen können. Das Spiel oder ein Blindenfußballteam besteht halt aus 4 blinden Feldspielern plus einem sehenden Torwart plus einem Guide an der Mittellinie, dem Trainer in der Regel, und einem Guide hinter dem gegnerischen Tor. Der Guide hinter dem gegnerischen Tor guidet halt die Stürmer, sagt denen an, wo das Tor ist. Der Mittelguide ist in der Regel dafür zuständig, das Mittelfeld zu guiden. Und der Torwart stellt die Abwehr halt hin. Deswegen muss der Torwart auch sehen können, weil er halt dafür da ist, seinen Abwehrspielern auch zu beschreiben, wo der Ball gerade kommt, auf welchen Gegner sie raufgehen müssen, wo die Gegenspieler stehen.
Du stellst sie dann auch in Spielunterbrechung, kannst du sie quasi beim Arm nehmen und irgendwo hinführen, dass sie wieder sich vernünftig positionieren auf dem Feld?
Genau, in einer Spielunterbrechung darf ich aus meinem 2-Meter-Raum rausgehen, wenn der Ball ruht, und meine Spieler irgendwo hinstellen. Das wird in der Regel nur gemacht, um sie in eine Mauer zu postieren, wenn es einen Freistoß gibt, oder um sie, wenn es eine Ecke gibt, irgendwo hinzustellen. Ja. Mhm.
Jetzt frage ich mich natürlich, oder fragen sich wahrscheinlich viele, wie kommt man dazu? Also wie hat es sich bei dir ergeben, dass du gesagt hast, okay, ich finde das Thema Blindenfußball so spannend, dass ich es mir A mal angucke und B mich dann da auch noch ins Tor stelle?
Also es ging los irgendwann auf dem Neujahrsempfang vom FC St. Pauli. Zu vorgerückter Stunde sprachen mich Katja und Michael Löffler an, die beiden, die das Blindenfußballteam hier gegründet haben, und haben gefragt, ob ich mal beim Handball, wo ich ja auch aktiv bin, mal rumfragen könnte, ob nicht einer von den Handballtorhütern Lust hätte, beim Blindenfußball ins Tor zu gehen. Denn wir spielen im Blindenfußball ja auf Handballtore. Der Torwart darf nicht wie bei Blau-Weiß Bremen, wo du, glaube ich, mal gespielt hast, oder üblich, rausstürmen aus seinem Tor und den Stürmer umgrätschen, sondern muss halt hinten im Tor bleiben. Deswegen haben die mir erklärt, es wäre so, dass Handballtorhüter vielleicht ein bisschen prädestinierter sind, und hatten mich gefragt, ob ich da mal rumfragen könnte. Und da dachte ich mir, probiere ich erstmal selbst aus.
Ich glaube, der Nationaltrainer Uli Pfisterer sagt immer, dass das ist wie Eishockey. Und ich glaube, dieses Ding ist beim Eishockey, das Einzige, was Eishockey und Blindenfußball gemeinsam haben, sind die Seitenbanden und dass du einen winzig, winzig kleinen Strafraum hast, aus dem der Torwart nicht rausfahren darf. Und dieser Strafraum, der den Torwart begrenzt in seinem Handlungsrahmen, der ist nicht mal 2 Meter von der Grundlinie weg. Also durch diesen kleinen Mini-Torwart-Strafraum ist der Torwart im Regelwerk auf die Linie gezwungen quasi.
Wo das beim Eishockey aber nicht so ist. Also da gibt es zwar diesen kleinen Torraum, aber er darf theoretisch überall hin.
Okay, das ist
er dann macht sozusagen das in der Regel nicht, weil er dann zu leicht zu umfahren wäre. Okay.
Aber da ist beim Eishockey ist der Torhüter in diesem kleinen Ding geschützt. Also da darf er nicht angegangen werden oder sowas. Und beim Blindenfußball ist es so, dass der Torwart in diesem kleinen 2-Meter-Strafraum nur da drin bleiben darf. Und er zusätzlich auch den Schutz. Weil wenn der Ball reinrollt, sozusagen in diesen Raum, dann kann der Torwart schon Torwart hat. Und dann müssen die Spieler wegbleiben.
Genau. Das führt dann ganz oft zu diesen etwas merkwürdig anzusehenden Situationen von außen, wenn der Ball quasi an dieser Linie entlang läuft und der Torwart steht und diesen Ball anguckt, aber halt nicht eingreifen darf, weil er eben ganz knapp außerhalb dieses Raumes ist.
Das stimmt, man kniet sich dann meistens so ein bisschen waagerecht hin und versucht möglichst viel Fläche vom Tor möglichst flach zuzudecken, und vor einem steht dann der Schütze, und wenn er den Ball findet, zieht er voll ab und man hofft einfach nur, dass er einen irgendwie trifft, weil Reaktion da eigentlich kaum noch möglich ist.
Aber bist du Handballtorwart?
Nee, beim Handball bin ich links außen, da bin ich kein Torwart.
Genau, ich möchte jetzt auch wissen, wieso ist es dazu gekommen, dass der links außen ins Tor geht? Hast du dann die Frage gar nicht mehr an die Torhüter weitergereicht und hast gesagt, hey, das ist so geil, das will ich selber probieren, oder?
Ja, ganz genau. Ja, ich habe erstmal gesagt, ich probiere das selber und das hat einfach von Anfang an so viel Spaß gemacht. Mich hat einfach auch der Sport fasziniert. Also auch diese Position des Torwarts da hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt gar nicht so dass irgendwie das Ding, ich möchte jetzt irgendwie was ganz Tolles Soziales tun oder sowas, sondern der Sport macht einfach tierisch viel Spaß. Einmal Bälle halten, zum anderen wirklich das ganze Spiel hochkonzentriert sein und die Abwehr zu stellen, das ist anspruchsvoll und sehr spaßig.
Und war das Ding sozusagen, es gibt ja im Blindenfußball nur eine einzige Spielklasse, das ist die Bundesliga. War das ein Reiz, sozusagen Bundesliga-Torhüter zu sein?
Also ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich es ist natürlich, oder ja, ich kann da nur Klaus Tomforde zitieren. Es ist einfach unheimlich geil für den FC St. Pauli in der Bundesliga Bälle 2.
Ja, ich habe eigentlich auch für die Sendung vorgehabt zu sagen, wir haben jetzt erstmals einen Bundesligaspieler des FC St. Pauli zu Gast, aber okay, das habe ich dann irgendwie verdrängt gehabt. Ja, aber wie ist es denn dieses vom Aufwand her? Also man stellt sich das natürlich furchtbar kompliziert vor, mit einer relativ großen Gruppe an Blinden und Sehbehinderten unterwegs zu sein in Deutschland und da von Spieltag zu Spieltag zu reisen. Was hast du für einen zeitlichen Aufwand, gerade auch wenn du zusätzlich ja auch noch Handball spielst?
Also erstmal wollte ich kurz nochmal sagen, eigentlich sehr, sehr schade, dass keiner von den Feldspielern hier ist, weil wir da natürlich, man hätte das Ganze nochmal ein bisschen aus der Sicht eines Blinden geschildert bekommen, was glaube ich noch mal ein bisschen anders gewesen wäre. So muss ich jetzt irgendwie versuchen, das zu erklären. Also der Aufwand ist jetzt für die Bundesligaspiele. Wir haben 5 Bundesligaspieltage im Jahr. Die Saison geht von April bis September. Also das ist ein Wochenende pro Monat den Sommer durch, grob gesagt. Und dann gibt's natürlich auch relativ viele Turniere den Winter durch. Die spiele ich in der Regel nicht, weil da die Handballsaison läuft. Ja, da kann Wolf was zu sagen, wie oft im Jahr ein Spiel ist
eigentlich. Ich hab das mal einfach durchgezählt mit den Einladungsturnieren sozusagen. Es gibt Einladungsturniere einige und wir haben insgesamt 20 Spiele ungefähr absolviert. Also die Blindenfußball-Bundesliga findet dann ja auch an Wochenenden statt und da gibt's dann nicht nur ein Spiel. An manchen Spieltagen spielt man 2 Spiele. Es gibt auch mal das ganz dumme Ding, dass du sozusagen an Samstag und Sonntag insgesamt 3 Spiele absolvierst. Und so spielt die Blindenfußball-Bundesliga sich sozusagen von Spieltag zu Spieltag durch. Wir haben insgesamt 20 Spiele gemacht. So, oder wenn jetzt dann noch das Kaiserslautern-Turnier, die Hallentrophy, über die wir vielleicht noch reden, dann auch mit dazu gezählt wird.
Das heißt, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ich will auch schon mal Bundesliga-Tor beim FC St. Pauli werden, können wir den aber gleich enttäuschen, weil ich habe mich am Samstag natürlich auch länger mit Michael unterhalten, der dann sagte, ja, der Sven, der ist schon der Bessere, deswegen spielt der Bundesliga und ich spiele dann bei den Turnieren, aber habt ihr außer, ich glaube, er meinte das selber nicht so ernst, aber so ungefähr kam es rüber und...
Nein, Sven ist der beste Torhüter, so. Sven ist einfach die reaktionsschnelle Katze und unglaublich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, die anderen beiden, Michael und Maxi, die wir noch beide haben, Maximilian ist ein junger Sportstudent, der aus dem Basketball kommt und der spielt eigentlich, würde ich sagen, der ist die Nummer 2 im Tor und Michael ist die Nummer 3 im Tor, die sind beide sehr groß und Sven hat sozusagen die idealen Hebel und Reflexe und die guten... Weiß nicht, wie sagt man das? Stimmt das? Ich laber jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber...
Nein, ich will das jetzt nicht über mich selbst behaupten. Es ist natürlich schön, vom Trainer so gelobt zu werden. Oh, Nein, wir haben es ja an diesem Wochenende so gemacht, dass am Samstag jeder von uns dreien ein Spiel im Tor gemacht hat und die beiden dann gesagt haben, geh mal am Sonntag wieder ins Tor. Die haben eine deutlich höhere Trainingsbeteiligung, möchte ich behaupten. Und ich biete das immer wieder an, dass die gerne auch mehr spielen sollen. Also.
Aber ihr braucht keinen vierten Torwart, das war jetzt eigentlich die Frage.
Das stimmt, das war die Frage.
Nee, ich glaube, wir brauchen keinen vierten Torwart. Wir haben jetzt sogar eine vierte Torhüterin, die über eine neue Gruppe oder Leute reingekommen ist. Die heißt Antonia? Toni wird sie genannt. Und die kam an, irgendwie über Bekannte, und hat sich dann gesagt, ja, ich stelle mich ins Tor, ich spiele bei Barmbek-Uhlenhorst, bei den Verbandsliga-Frauen spiele ich auch im Tor und so, alles cool. Und Serdi und alle gleich freie Fahrt und voll draufgeballert. Und irgendwann kam raus, die ist 1998 geboren. Also die ist gerade 15.
Okay.
Oder wird 15. So, und die hat sich da richtig abschießen lassen. Also Blindenfußball-Torhüter ist kein geiler Job, so, weil die Bälle sind irrsinnig hart. Also das sind so Futsalbälle und dann noch diese eingearbeiteten Blechlinsen drin. Und wenn du die sozusagen aus einer Entfernung von 1 Meter mit Vollspann oder mit voller Härte auf die Beine geschossen kriegst, dann, also ich habe es auch mal, also im Training braucht man 2 Torhüter. Wenn keiner da ist, geht auch der alte Trainer mal ins Tor. Und dann hast du danach irgendwie dick geschwollene Adern, also dicke blaue Knie und alles. Also das ist echt nicht lecker. Gibt in der Blindenfußball-Bundesliga Torhüter, die es richtig mit Panzern spielen. Also die spielen so mit Hockeypanzer und richtig total komplett Ganzkörperpolsterung. Ich weiß nicht, wie Sven
stimmt, das... Stimmt, der Berliner, der Moritz gegen uns im Halbfinale, genau, gespielt hatte am Sonntag. Ja,
Geile Überleitung.
Der ist schwer gepolstert, ja.
Und du?
Du hättest ja vor allem eine Gesichtspolsterung gebraucht, habe ich gehört.
Ja, Kofi, der Stürmer von den Berlinern, der doch einen relativ harten Schuss hat, möchte ich sagen, der hatte mich beim 6-Meter-Schießen dann auf der Nase getroffen. Das war letztlich nicht so schlimm. Man hat da irgendwie so eine Reaktion, dass man versucht, die Stirn zu senken. Mehr Reaktion ist einfach nicht möglich. Also man schafft es tatsächlich in der kurzen Zeit nicht, die Hände vors Gesicht zu kriegen oder abzutauchen oder so, sondern einfach nur versuchen, den Ball mehr auf die Stirn als auf die Nase zu kriegen. Ist
bei Stefan Grünfeld das schöne Foto, wo Maxi und Wolf dich, glaube ich, dann wiederbeleben, oder
wer war das? Ich war nicht da, ich war in Fürth.
Stimmt, nee.
Das war aber nur eine ganz kurze Situation. Zu Boden gegangen bin ich ja eigentlich nur, weil der Ball von der Nase irgendwie Richtung Torecke sprang und ich da noch schnell hinterher musste. Und als ich dann schon unten lag, dachte ich mir, jetzt kann ich auch mal unten bleiben.
Wer das sehen will, Kiez Kicker, wer ist der denn noch?
Kiez Kicker.
Stefan. Kiez Kicker. Kiez Kicker ist wahrscheinlich auch...
Wir verlinken das, genau.
Wird verlinkt, da kann man das 6-Meter-Schießen als Video-Mitschnitt von der Seitenbande sehen. Und da sieht man, dass dieser Schuss von Kofi, der kommt wie ein Uppernack. Also das ist richtig ein Aufwärtshaken, den du da fängst, irgendwie, weil es dich richtig nach hinten wegstreckt. Also der kommt von unten vom 6-Meter-Punkt direkt auf die Nase und du machst mit dem Kopf die Flugbahn des Balles weiter nach hinten und stürzt sich dann auf den Ball, weil du siehst, dass der knapp davor ist, über die Torlinie zu rollen. Sensationelles Ding. Und ja, daraufhin,
also aber es war lustig, ist auch relativ schnell wieder gut geworden.
Weil Seppel, also die Leute, die gekocht haben hier in den Fanräumen, also Michi und Seppel und Hafenklang Leute, der hat mir SMS geschickt, während ich im Fürth an Technik aufbauen war, und der hat dann nur geschrieben, Alter, was habt ihr für ein Torhüter? So, das war so richtig
die Wand.
Nee, das war einfach unmenschlich. Das war unmenschlich gut gehalten.
Okay. Und bist du denn, also ich war dies Jahr leider nicht da, sondern letztes Jahr, und ich habe ja vorher auch immer gedacht, Handballtorhüter sind nicht mehr ganz dicht, so, warum, das würde ich um Himmels Willen nicht machen. Bist du denn dann mal auf die Idee gekommen, ins Handballtor auch zu gehen, weil das einfach Torwart viel geiler ist als Linksaußen?
Man sagt ja irgendwie Torwerte und Linksaußen,
ja,
sind beide
Fußball
nicht ganz dicht, ja, insofern.
Das kenne ich nur vom Fußball.
Passt das eigentlich ganz gut, ne? Ich hab mal eine Halbzeit im Tor gespielt, als wir keinen anderen Torwart hatten im Handball. Also das habe ich schon so ab und zu mal gemacht oder mal im Training, aber im Spiel sind da unsere gelernten Handballtorhüter doch noch eine ganze Klasse besser, auf jeden Fall.
Ist denn eigentlich nicht der Handball dann voraus sozusagen, weil der Linksaußen im Handball ist immer ein Rechtshänder und der Rechtsaußen ist meistens ein Linkshänder, ne?
Ja.
Das ist doch sozusagen das, was wir hier hatten. Du wirst
Inverse Winger.
Nochmal bitte?
Inverse Winger.
Und jetzt kannst du das nochmal buchstabieren. Los.
Ich kann es dir auch auf Deutsch sagen, den invertierten Flügelspieler.
Genau, und dann ist es ja lustig, weil es beim Handball den immer schon gegeben hat oder schon bevor der im Fußball sozusagen modern wurde. Sven guckt mich ratlos an.
Ratloses Staunen.
Ich habe wieder die Sportart gewechselt.
Ja, wieso? Ist eigentlich gar nicht so doof, aber es liegt daran, dass im Handball halt alle Tore machen, oder? Und sich das im Fußball erst gewandelt hat. Die Linksaußen oder Rechtsaußen sollten ja Flanken schlagen, damit da in der Mitte irgendein Dussel steht, der seinen Kopf dahin hält.
Genau.
Und die machen jetzt aber Ribéry und Robben halt selber Tore.
Alles klar.
Und deswegen müssen die das halt wechseln, das Spiel hat sich geändert, oder?
Okay, du meinst,
also ich habe wenig Ahnung von Taktik im Fußball, aber Digga, da würde ich mal sagen.
Das ist dialektisch sowas von 1A aufgereiht.
Also da hat sich das geändert, oder?
Hatten wir.
Gerd Müller hat 40 Tore gemacht, heute macht der Torschützenkönig 23, weil das halt anders macht wieder.
Genau, und hatten wir ja gerade am Wochenende in Fürth auch die Situation, das 1-0, als Basti Meier.
Richtig.
mit dem rechten Fuß vom linken Flügel nach innen zieht und dann das Tor schießt. Ja.
Robinesque, genau.
Gewissermaßen.
Okay, zurück zum Turnier am Wochenende. Ihr hattet am Samstag so eine Art Players Night. Wie war's denn
nicht,
da?
Nicht nur so eine Art. Das gibt immer das Ding, dass wir am Samstag werden alle Teams eingeladen. Also die ganzen teilnehmenden Spieler und Betreuer und Trainer und Guides, die werden zum Essen eingeladen. Und da hatten wir verschiedene Varianten. Wir hatten vorletztes Jahr waren wir im Clubheim, irgendwie haben da gegessen, fanden das nicht so klasse irgendwie für das Geld, was wir da bekommen haben. Dann ging es dann ins Feuerstein, auch irgendwie ein bisschen, so, dann sitzen alle da zwar in diesem dunklen Pizzeria-Laden auf der Ecke Feldstraße, Budapester Straße und Dieter Rittmeier haut dann das Geld raus und sagt, hier super Leute, ihr seid alle eingeladen, das ist toll, aber wir haben gedacht, dass wir ein bisschen die Qualität des Beisammenseins oder des in der Szene Beisammenseins ein bisschen mehr mit warmem seelischen Lagerfeuer befeuern können, was wir in Tschechien kennengelernt haben, als wir die Freunde von Avoimo Brno besucht haben und gesehen haben, was wie die das aufziehen, wie die ein Turnier machen. Und da ist halt ein sehr schönes, warmes Miteinander möglich. So, und durch die wunderbare Begebenheit, dass die Fanräume neu gebaut sind und auch hier ein schöner Saal dran ist, gab es mal ganz kurz die Überlegung, warum machen wir das eigentlich nicht hier? So, und dann sind Michael und ich hier reingegangen, haben Bänke aufgestellt, haben durchgerechnet, 120 Leute, könnten die hier essen? Geht das überhaupt? Und haben uns dann sozusagen hier überall, haben wir so 2-3 Bänke aufgestellt, gezählt, 8-9 Leute können da, 8 Leute können dann sitzen, wie viele Leute können sitzen, und haben uns sozusagen hier das Mise en Place sozusagen vorgestellt und haben gesagt, wow, das wäre klasse. Eigentlich müssten wir selber kochen. Es gibt genug Leute, die wir kennen, die kochen können. Und wir versuchen das zu machen, um dann nach dem Essen die Bühne zu nutzen. So, weil ein paar von unseren Neuzugängen, also Rasmus zum Beispiel, wissen wir, der spielt Piano. Katja singt. Irgendwie. Und es gibt viele Leute, die machen was mit Audio, mit Musik, mit Hören. Und Hören sozusagen, und eine Bühne ist halt meistens Hören. Oder hauptsächlich. Und das war die Idee sozusagen, hier die ganzen Spieler zusammenzubringen, zum Essen zu bringen. Du hast auch was gegessen, jetzt gerade Vic Halsbonbons.
Genau.
Damit du gleich gut singen kannst. Und dann zusammen einen Abend zu haben, wo man auch noch die Bühne nutzt. Und das ist aufgegangen. Also das Kochen, das ist zwar auf den allerletzten Drücker erst losgegangen, weil wir noch gedacht hatten, wir kochen irgendwie neben den Fanräumen, gibt's ja hier am Stadion noch so ungenutzte Flächen. Eine wird gerade Kassenhäuschen gegen gerade und die andere hier, weiß ich nicht, rechts von uns, hinter uns, was die wird, weiß ich nicht. Aber da haben wir gedacht, dass wir mit großen Hockerkochern und großen Töpfen da selber kochen von morgens an. Aber zum Glück kam Michi, Seppel und jetzt habe ich den anderen Namen, Roman. Also 3 Köche, die richtig gut kochen können, haben uns das abgenommen und haben für uns gekocht und haben hier feinstes Essen ausgeliefert. Und das war total klasse, die Fanräume zu sehen mit Bierbänken, mit weißen Tischtüchern drauf und tollem Essen. Und danach die Bühne offen und Rasmus aus Bisping hat zum ersten Mal Piano gespielt. Also ich
habe zum ersten Mal vor so vielen Leuten gespielt, hat er natürlich vorher schon.
Aber keiner von uns wusste, was er macht. Also ich habe ihn, also niemand, oder wusstest du das, was der am Klavier spielt?
Nee, was der spielt, wusste ich auch nicht. Aber es war sensationell gut. Das Publikum hat getobt und eine Zugabe nach der anderen gefordert. Also tatsächlich, er hat 3 oder 4 Lieder hintereinander weggespielt. Das war schon großartig, weil es einfach so eine selbstgemachte Players Night war. Nicht irgendwo im Restaurant und nicht irgendwie von der Liga veranstaltet oder so, sondern einfach selbstgemacht hier in den Fernräumen. Das hat allen, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. Und viele haben jetzt halt auch zum ersten Mal mitbekommen, dass es funktioniert, selber das Programm zu machen und so. Also ich glaube, das ist zum nächsten Jahr auf jeden Fall ausbaufähig. Und da wird sicher das eine oder andere Team auch von unseren Gästen die eine oder andere Darbietung auf die Bühne zaubern. Genauso wie die Brünner, die 2 tschechische Lieder dort in Chorstärke gesungen haben. Ganz toll.
Genau. Wie war es denn überhaupt mit dem Team hier? Also es war jetzt das erste Mal für das Hamburger Turnier zumindest, dass eine internationale Mannschaft dabei war.
Nee, das ist sozusagen, wenn du es jetzt ganz groß mit der großen Trommel bemalen willst, dann ist das sporthistorisch das erste Mal, dass ein internationales Blindenfußballteam in Hamburg überhaupt die Sportart ausgeübt hat. So, also es gab vorher noch nie Besuch eines anderen internationalen Teams. Und das war halt für uns ein bisschen hart, weil die sozusagen bei sich tierisch fett Fundraising gemacht haben. Die haben alle Teams immer zum Mittagessen eingeladen. Da gab es immer Essen umsonst und Übernachtung umsonst. Du musstest nur deine Reise dahin bezahlen zu dem Turnier nach Brünn. Und das war einfach sensationell. Also das war ein Oberknaller-Erlebnis, weil ein Team aus England war da, Brasilien war da. Was haben wir denn noch gehabt? Da waren die Tschechen aus Prag da. Zwei Teams in Tschechien, Prag und Brünn. Die sind sich auch total nicht grün. So, das ist ganz, auch ganz spannend. Und deutscher Meister aus Stuttgart und Marburg als auch häufiger deutscher Meister waren da. Und dieses Niveau, wir wussten jetzt, die laden wir ein. Und bei uns ist aber so, nee, Essen gibt's einmal für alle, einmal am Samstag. Und ansonsten muss ich jedes Team selber versorgen. Das war ein bisschen, ja, da war die Messlatte ein bisschen hoch. Und das haben wir aber hingekriegt. Und was auch ganz geil ist, ganz lustig, die Jugendherberge am Stintfang haben wir sozusagen als günstige Unterbringungsmöglichkeit gefunden oder ausgeguckt. Und wir haben dann mit denen zusammen, als sie am Freitagabend angekommen sind, da zusammen gegessen. Und es kam original raus, dass niemand von denen, von uns, da jemals vorher war. Oder ich habe zumindest nicht rausgekriegt, dass irgendwer vorher schon mal an der Jugendherberge im Stintfang war. War so, ne?
Ich glaube, ja. Ja, hatte von uns ja auch noch keiner nötig, da ein Zimmer.
Nee, nötig, aber das ist einfach so krass, weil das ist sozusagen in deiner Umgebung, das ist über den Landungsbrücken und du hast da einen Turboblick über die Elbe und die schicken Gröninger in Pitchern aus irgendwie und das war okay, das war gut. Das war ein lustiger neuer Ort mit inklusive dieses etwas lächerlichen Weinhanges da oder diesen Rebstöcken des ja, Elbling oder was auch immer da wächst. Fand ich gut. Also es war toll. Und jetzt bin ich bei den Landungsbrücken und als wir die verabschiedet haben am Montag, haben wir mit denen noch eine kleine Stadtrundfahrt gemacht, also miniaturmäßig einmal runter, St. Pauli runterlaufen, in die Fähre reingestiegen, Museumshafen Uwe-Gönne raus irgendwie und dann ein bisschen Sand anfassen. Und da gibt's ein schönes Lied, da haben die beiden Mädels, die Trainerin oder der Chefcoach des Teams Brünn, Jitka und Katka, haben da eine schöne mährische Weinweisheit am Museumshafen gesungen und das
möchte Wolf jetzt auch singen.
Ja, das ich würde es gerne, aber ich würde nicht mal annähernd irgendwie, das wäre nicht mal deckungsgleich. Also da gibt's, das geht leider nicht.
Hier ist Mike mal eben aus dem Off beim Schneiden der Sendung. Wolf hat mir den Audio-File einmal geschickt, sodass ich euch jetzt das Lied präsentieren kann, dann aber eben nicht wundern, wenn danach keine entsprechenden Reaktionen kommen, weil wir das gestern während der Sendung nicht gehört haben. Viel Spaß.
Vínečko rudé si od tej druhej budu ťa pít, co budu žít. Vínečko rudé, vínečka obě, prajárky moje, hej, budu vás pít, co budu žít. Vínečka obě.
Das war das entsprechende Lied, live gesungen, fantastisch und ich gebe da mal zurück, gestern in die Fernräume. Jetzt ist das nächste, was ansteht, die Hallentrophäe in Lautern und da gibt's eine Besonderheit, hast du erzählt, die nicht nur positiv ist.
Ja, ich habe so ein bisschen Angst, jetzt hier Redezeit so zu haben. Ich sehe die ganzen gelangweilten Gesichter, die sich alle jetzt hier abstöpseln. Aber nee,
ich das ist überhaupt nicht gelangweilt. Nee. Okay. Überhaupt nicht okay. Gelangweilt. Kein Stück.
Und Christoph darf sich sowieso nicht beschweren.
Okay. Nie. Christoph darf sich nie beschweren.
Okay, das Ding ist, die Blindenfußball-Bundesliga ist besonders, weil sie nicht ganz den internationalen Regeln folgt. Habe ich ja schon in der letzten Sendung mal erzählt. Es spielen in der Blindenfußball-Bundesliga die Blindheitsklassen oder die sehgeschädigten Einstufungen B1, B2 und B3 gemeinsam. International wird das anders gespielt. Es gibt ein Hallenturnier in Deutschland, was genauso alt ist wie die Blindenfußball-Bundesliga. Das ist das Keep Your Mind Wide Open Hallenmasters. Das war sozusagen ganz am Anfang der Liga, weil St. Pauli ist, das sagt Michael auch immer wieder, das erste Team in Deutschland, was sich gegründet hat. Das ist sozusagen in der geschichtlichen Aufarbeitung wird dann aber immer Tübingen mit Stuttgart, MTV Stuttgart und Tübingen. Also da war die Nikolauspflege, glaube ich, ist sie in Tübingen oder ist sie in Stuttgart? Die werden immer als erstes Gründerteam genannt. Ist ja auch Nationalmannschaft und ist ja auch der Nationaltrainer Uli Pfisterer, der jetzt auch bei der IPSA, bei dem International Blind Sports Association, also bei dem großen Weltverband des Blindensports, ist er jetzt der Chairman für Football. unser Nationaltrainer Uli. Sei gegrüßt, hört das Ding doch wahrscheinlich eh nicht. Und das ist so ein bisschen krass, dass diese Geschichte, dass St. Pauli eigentlich, das ist also wirklich, das sind, geht um 3-4 Monate. Weil 2006 kam der Blindenfußball erst nach Hamburg und Katja und Michael waren die ersten, die wirklich Vollgas auf den Verein losgelaufen sind und gesagt haben, hey komm, können wir das nicht hier machen und so. Es gab vorher schon Torball irgendwie Initiative und die haben gesagt, jetzt wissen wir, Torball ist, haben wir auch gedacht, ist gut, aber jetzt richtig Fußball spielen, das ist wirklich das Ding. Das ist das richtige Ding und St. Pauli ist sozusagen, ja, erstes Team in Deutschland, was sich als Team gegründet hat. Aber hat kein, also dafür keine Anerkennung gefunden. Ne? Das ist jetzt sozusagen die Brücke.
Keinen Spieltag bekommen.
Keinen Spieltag bekommen, auch in der Historie sozusagen. Der Historie wird St. Pauli niemals als erstes Team genannt, sondern immer erstmal LFC Berlin oder in Berlin das Team oder Stuttgart. Oder vielleicht ist es auch gar nicht Berlin, aber Stuttgart ist auf alle Fälle immer dabei. Das ist die große Konkurrenz. Na, schön, im Finale haben wir gegen Stuttgart verloren. 5-1, naja, gut, mit dem deutschen Meister.
Die sind deutscher Meister.
Ja, ich weiß natürlich, die sind auch gut, die sind auch klasse und sind auch stark. Es ist halt nur so ein bisschen krass. Eigentlich wollte St. Pauli einen Spieltag haben dann oder auch als Anerkennung für die Arbeit oder ganz von Anfang an dabei gewesen zu sein. Und dann gab es aber die Konzession, dass ein Hallenturnier nach Hamburg organisiert wurde mit dem BSH, mit der Sepp-Herberger Stiftung und so weiter und so fort. Das Keep Your Mind Wide Open Hallenmasters, das jetzt auch zum 6. Mal stattgefunden hat, genauso wie die 6. Bundesliga-Saison jetzt gerade abgespielt wurde. Und dieses sollte die Masters steht für inoffizielle Hallenmeisterschaft, offene Hallenmeisterschaft. Also ein bisschen vom Tennis abge, also wenn du die US Open hast oder sowas, so, das ist dann klar. Das ist zwar die US-Hartplatzmeisterschaft, aber halt auch offen für international oder andere Teams. Und diese Sepp-Herberger-Stiftung, die diesen Blindenfußball organisiert, hat dann aber ein anderes Turnier auch noch wichtig gefunden und hat das zu einem Pflichtturnier gemacht, was genauso wichtig ist wie alle Bundesligaspieltage, nämlich die Reisegelder, die daran, die ausgezahlt werden an die Teilnahme bei der Blindenfußball-Trophy in Kaiserslautern geknüpft. Warum das Trophy heißt, weiß ich jetzt nicht, weil
Masters schon vergeben war wahrscheinlich.
Ja, aber Trophy klingt doch irgendwie nach Isle of Man oder Golf oder Reiten oder sowas. Also vielleicht ist das auch, beschreibt das auch, dass diese Sportart dort ganz anders gespielt wird. Das ist nämlich eine kleine Soccerhalle mit einem 35x15 Meter Feld, mit Banden hinter dem Tor und auch nur mit 3 Feldspielern. Und jetzt kommt in diesem Jahr sozusagen die Neuerung dazu, dass zum ersten Mal auch ein vollsehender Spieler integriert werden soll. Das ist gerade rumgegangen. Vorgestern ist das rausgeschickt worden. Meldeschluss ist jetzt der 26. Oktober. Also man kann sich da jetzt sozusagen, mach mit oder mach nicht mit. Wer nicht an der Hallentrophy teilnimmt, verliert 1.000 Euro an Reisekostenzuschuss für die Blindenfußball-Bundesliga, die von der Sepp-Herberger-Stiftung organisiert wird. Es steht ein Satz drin in dieser Einladung. Wir versprechen uns von der Teilnahme sehender Spieler oder eines sehenden Spieler, muss ich zugeben, ist nur einer, versprechen wir uns eine rasantere und schnellere und spektakulärere Steigern des spektakulären und rasanten Sports.
Da muss ich jetzt mal doof zwischenfragen, warum wird es denn rasanter, wenn ein sehender Spieler teilnimmt, der ja gar nicht sehen können sollen dürfte?
Ich kann da vielleicht auch mal eben eingrätschen, weil es gab ja beim letzten Turnier letztes Jahr 2012 das Einlagespiel von Hamburger sogenannten Journalisten, wo ich dann auch teilnehmen durfte und unter anderem auch der heutige Co-Trainer des HSV, Roger Stülz, teilnahm. Und wir haben ja in einem, ich glaube, 10-minütigen Einlagespiel mal eben locker 3-0 verloren. Und meine persönlichen Highlights waren immer die Gegentore, weil dann nahm mich der Schiedsrichter wieder an der Hand, brachte mich zum Mittelkreis und ich durfte wieder Anschluss machen und wusste für ungefähr 10 Sekunden, wo ich war. Das heißt, das Hereinnehmen eines Sehenden in so ein Spiel, der natürlich dann eben nicht sehen kann, sondern komplett verdunkelt werden soll nach Möglichkeit, ist nicht dazu geeignet, das Spiel schneller oder besser zu machen. Im Gegenteil, das wird, wenn man nicht geübt ist, das weiß ich
nicht. Genau, und das ist das Ding sozusagen. Es gibt da, wenn wir jetzt wirklich an eine ganz krasse, interessante oder tiefgründige Analyse kommen, dann gibt es Spieler, die von Anfang an blind waren. Die spielen anders blinden Fußball als zum Beispiel Mulgeta Rusom, der Nationalverteidiger ist, der durch einen Autounfall, glaube ich, erblindet ist. Und auch Kofi. Kofi hat auch früher gesehen und sehenden Fußball gespielt. Die haben sozusagen Techniken drauf, die können mit dem Ball umgehen, die sie sich in der Zeit erworben haben, als sie sehen konnten. Und das ist eine ganz andere Qualität, die sie dann in das Spiel reinbringen können.
Wobei man sagen muss, die Spieler, die von Geburt an blind sind, haben meiner Meinung nach ein besseres Raumgefühl können das dadurch sehr, sehr gut kompensieren.
Hm. Stimmt, kann man sagen. Also genau, deswegen ist es ja auch, gibt's ja auch keine Weisheit da, eine einzelne oder so, aber das ist eine Argumentation oder auch eine Angst von Spielern, die von Geburt an blind sind oder schon so lange blind sind oder eben nicht Fußball gelernt haben, dass dann sozusagen Fußball ausgebildete, vielleicht sogar sehfähige Spieler, dadurch, dass sie diese Technik drauf haben, so viel besser sind als blinde Menschen, dass diese Sportart sozusagen, dass sie selber als Hauptnutznießer, was soll man denn sagen, als Hauptteilnehmer dieser Sportart sozusagen drohen, da rauszufallen. Weil plötzlich rennen dann die Sehenden, zwar dunkel, aber die sagen, okay, für die 2 Stunden oder Turnierspiel, 2x25 Minuten plus 25 plus bla bla bla, sind sie dunkel und da kriegen sie die Sportart gut hin. Und wir wirklich echten Blinden sind in der Sportart an zweiter Stelle. Das ist eine Angst oder das ist eine Befürchtung, die häufig formuliert wird. Nochmal den Punkt dazu, die Verdunkelung, die nötig ist, um eben B1, B2, B3 Spieler in Deutschland zusammenzubringen, die ist so ungenau, die ist so unklar, dass ein klein bisschen die iPads, also die haben so Augenklebepflaster, also die haben so Okklusionspflaster auf den Augen und darüber eine kleine Stoffbrille und dann sieht man häufig, dass sie dann schwitzen und da drunter fassen und dann steht die Brille ein bisschen auf und dann siehst du teilweise Spieler, die plötzlich beim Dribbeln oder beim Laufen nie mehr mit dem Gegenspieler zusammenstoßen. So, und dann weißt du, klar, du kannst bestimmte Sachen erkennen und weißt dann, die gucken durch. Da gibt's Leute, die nutzen ihren Sehrest. Und wenn er auch nur auf einem Auge ist, das reicht, um einen so eklatanten Vorteil zu haben im Vergleich zu Vollblinden, dass da eine ganz große Neiddebatte oder nicht Neiddebatte, aber ein ganz großes Misstrauen innerhalb auch dieser Liga besteht, weil da eben Leute auch mit 10% Sehrest spielen. Und mit 10% Sehrest brauchst du keinen Langstock. Da bist du im Straßenbild gar nicht als Blinder erkennbar. So. Und dieses Gefälle noch weiter zu erhöhen, indem du einen sehenden Spieler reinnimmst, der vielleicht nur ein ganz mini kleines Ding, der braucht nur ein kleines Löchlein in seiner Brille haben, wo er einfach nur durchluschert und sieht dann, ah, da ist der Torhüter, der hat nur schemenhaft, sieht er was. Das ist so, das verzerrt die Sportart so krass, dass man eigentlich erst, wenn es eine wirklich manipulationsfeste Verdunklungsmethode gibt, Blinde reinnehmen sollten. Die Idee dahinter,
Sehende reinnehmen sollten.
Ja, genau. Richtig. Sehende reinnehmen sollte. Also du musst wirklich klar haben, dass man wirklich klar Leute so verdunkelt, und das ist das Gemeine auch an Kofi. Also als ich musste ein Spiel pfeifen und dann war klar, der Chemnitzer Trainer Mischer, ey doch, Kofi klebt den mal ordentlich ab da irgendwie. Und ich gesagt, ja klar, versuche ich so, Halbzeit, der ist schwitzt total, Kofi, und dann sage ich, Kofi, pass auf. Dann ist mir auch klar geworden, das ist auch ein Beweis für die anderen, die nie Fußball gespielt haben. Jetzt ist der blinde Kofi da. Wenn der wirklich abgeklebt ist, dann vertrauen die dem auch. Dann vertrauen die auch seiner Spielfähigkeit. Und das beweist seine Spielfähigkeit. Und wenn ein Spieler sagt, ich bin blind, aber sozusagen noch mit Durchgucken und Luschern spielt, ist das einfach ein Scheiß. Das ist einfach Betrug.
Und warum? Also die erste Frage ist ja, warum macht die Sepp Herberger Stiftung das?
Weil sie natürlich rasante Tore sehen wollen. Sie wollen die Blinden, also ich sage, Blindenfußball ist für die ein Marketingkonzept. Der Blindenfußball wird von der Sepp Herberger Stiftung dahingehend benutzt, dass damit eine Marketing-Sache funktioniert, guckt mal an, wie toll integrativ der Fußball ist.
Ja, gut, aber ja, ich weiß ja selber nicht, aber Integration funktioniert ja nicht dadurch, dass irgendwas rasant ist, oder? Also man findet doch irgendwas nicht spektakulär, weil die jetzt ein bisschen rasanter spielen, sondern ich finde das schon spektakulär, weil ich weiß, wie Mike da rumgestolpert ist und wie das halt Blinde nicht rumstolpern.
Ja, aber das ist doch logisch.
Also das finde ich halt spektakulär. Ja,
nein, Marketing, aber Aufmerksamkeit wodurch? Aufmerksamkeit durch Tore, durch guck mal, was er kann, guck mal, wie geil, guck mal, wie klasse, super sensationell, das ist ja sensationell. Wenn du dann nur stolpernde oder hinter dem Ball hinterherlaufende Leute siehst und es fallen keine Tore, dann wirst du auch sagen, ja, das ist ja klasse, tolle Sportart. Aber die wollen sozusagen Aufmerksamkeit haben.
Das funktioniert ja im sehenden Fußball auch. Die spielen genau. Auch 0-0 und trotzdem ist es irgendwie gut, dass so funktioniert keine andere Sportart. Nie endet irgendwas 0-0, außer beim Fußball.
Ja, wobei ich denke schon, dass du jetzt aus Marketing-Gesichtspunkten, wenn du die Leute dazu kriegen willst, das zu gucken, bei einem nicht etablierten Spiel ein größeres Problem hast mit 0-0-Spielen als bei was, was traditionell so fest verankert ist wie Fußball.
Ja, aber wenn ich Blindenfußball sehe, will ich ja nicht, weiß ich nicht, Stefan Kunz abgeklebt sehen, wie er da irgendwie vielleicht, ich meine, das merke ich doch auch, ob der jetzt wirklich nichts sieht, oder? Oder ob der irgendwie doch den Ball sieht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der irgendwie blind gut Fußball spielen kann. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn jemand, wahrscheinlich ihr beiden ja auch nicht, ihr könnt ja wahrscheinlich auch, wenn ihr euch da komplett abklebt, auch nicht besonders gut Fußball spielen.
Nee, nichts mehr. Ja, eben, gar nichts. Genau. Da geht ja nur noch Terror irgendwie, wo ist man? Da weißt du nicht mehr, wo du bist.
Ja, genau, eben. Und deswegen glaube ich das ja auch nicht, wenn das irgendwie...
Aber das Ding ist zum Beispiel das Jefinho-Tor in Bahia. Was zeige ich dir? Zeige ich dir eine tolle Szene, die wo 0-0 ausgeht, wo die Leute um den Ball kämpfen, wo unglaubliche Stafetten drin sind? Also jetzt, du hast noch nichts von Blindenfußball gehört, gesehen? Was mache ich? Ich schicke dir den, ich sag dir, guck mal den Link von Jefinho, wie der das Ding reinsemmelt gegen 4 Engländer, die alle wirklich am Nasenring durch die Manege führt. Also der spielt die alle satt aus und rasselt mit dem Ball, lässt sie rankommen, zieht vorbei, nächster rasselt, zieht vorbei, rasselt und sticht das Ding rechts oben in den Winkel. Das zeige ich dir.
Und der kann sehen, oder was?
Nee, der kann nicht sehen.
Ja, siehst du. Ja, ist alles super.
Ja, aber das ist das Ding, deswegen spektakulär. Du hast gefragt, warum muss spektakulär drin sein, um da eine Reichweite zu erzielen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass du befürchtest, dass diese Sehenden bei der Hallentrophy eben nicht komplett verdunkelt sind, also doch sehen können und dadurch erst das Spektakel erzeugen.
Ja, genau, und das ist, genau, also es gehört nicht zum Regelwerk. Also die Liga sagt, du musst einen Spielerpass haben, du musst irgendwie einen Sportpass haben, du musst eine zertifizierte Einschränkung der Sehkraft haben, die B1, B2 oder B3 bedeutet. Das ist die Liga. Also das ist so, wie wenn du sagst, okay, Bundesliga ist, irgendwie musst du das und das haben, musst einen Spielerpass haben und sonst was haben, und jetzt gibt's aber noch das Turnier, da ist irgendwie dies und das passiert da. Also das ist einfach völlig witzlos.
Die Hallentrophy ist halt ein Spektakel, was neu etabliert wird, in der Soccer Hall von Axel Roos in Kaiserslautern. Die Tore sind größer, damit mehr fallen. Es sind Banden auf der Torlinie, was für einen Blinden natürlich katastrophal ist, weil er es gewohnt ist, eine Auslaufzone zu haben. Das heißt, wenn der Schiedsrichter Abstoß oder Ecke pfeift, weiß er muss stehen bleiben und kann aber noch irgendwie 2 Meter auslaufen im Normalfall. Bei einer Hintertorbande oder bei einer Torlinienbande gibt's aber keinen Abstoß oder eine Ecke, und der Stürmer kriegt nicht das Signal, wann er abstoppen muss, und knallt im schlechtesten Fall voll gegen die Bande.
Muss ich jetzt wieder eigene Selbstkritik, in Butschowice, der Platz hat zwar 20 mal 40 Meter, aber die haben genau hinterm Tor auch eine Bande, genau auf der Grundlinie, und das funktioniert. Also die Spieler kriegen es mit, und das Lustige ist ja, die Tschechen, als wir es das erste Mal gesehen haben, die haben auch einen Stürmer, der ganz ruhig vorne agiert, der eben nicht wild drauf losrennt und den Ball hinterher rennt und sozusagen über die Seitenlinie sozusagen noch rausrennen würde. Und es ist kein Spieler in Tschechien irgendwie wirklich ernsthaft in die Hintertorbande geknallt. Also ist auch wieder gemein, aber natürlich ist das nicht den internationalen Regeln entsprechend. Also eigentlich musst du einen Auslauf haben, dass du auch mit Tempo sozusagen mit dem Ball auch über die Grundlinie rauslaufen kannst und da auch einen Auslauf hast, so, und das ist...
Wie finden das denn die Blinden? Das ist ja vielleicht das, na, weiß nicht, ob es die allerentscheidendste Frage ist, aber irgendwie ja schon, weil die spielen das ja, und ihr helft denen so ein bisschen vielleicht, kann man das so sagen? Weiß ich nicht.
Sag das ruhig so, das ist doch richtig.
Ja, absolut. Und das ist auch die...
Wie finden die das denn? Das ist ja das Entscheidendere, als wie ihr beiden das findet, würde ich behaupten.
Gibt es denn die Blinden?
Na, in eurem Team.
Es gibt's bestimmt nicht,
aber ihr könnt ja aus eurer Mannschaft.
Was sagen denn Serdar und Jonathan zum Beispiel?
Serdi sagt ja, fahren wir hin.
Michael sagt, habe ich keinen Bock auf sowas. Genau, also das ist tatsächlich total gemischt. Manche haben echt Lust, so eine andere Art von Turnier zu spielen. Manchmal überhaupt nicht. Manche überhaupt nicht. Ich glaube, das zieht sich auch so quer durch die Liga, der Graben Lust oder nicht Lust auf so eine Art Hallentrophy in der Region. Aber um vielleicht den Bogen nochmal zu kriegen. Unser Turnier zum Beispiel finden alle durchweg total klasse. Finden das super, wie das hier beim FC St. Pauli organisiert ist. Sind es nicht gewohnt, so eine Unterstützung auch aus dem Umfeld zu bekommen für ihre blinden Fußballgeschichten, die sie machen. Und finden das einfach geil, dass sie hier irgendwie unter der Gegengraden in den Fanräumen des FC St. Pauli feiern dürfen und so. Also das finden alle klasse. Da gibt's keinen, der gesagt hat, blödes Turnier.
Nee, das ist ja auch, das, du hast das ja auch mal schön beschrieben, dass das sozusagen die ganze Liga kommt quasi zusammen. Es sind zwei oder drei Bundesligisten nicht dabei gewesen. Es ist Gelsenkirchen nicht dabei gewesen, es ist Marburg nicht dabei gewesen und jetzt kriegst du nicht mehr auf der Reihe, fehlt mir irgendwer noch. Weiß ich nicht. Also die beiden sind auf alle Fälle nicht dabei gewesen, sonst ist die ganze Liga da und die ganze Szene hängt dann zusammen und hat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, miteinander zu quatschen und ein bisschen familiärer in Kontakt zu sein. Und das ist wichtig, weil bei den Bundesligaspieltagen kommst du hin, spielst dein Spiel, hast gerade noch Kontakt mit deinem Gegner oder siehst gerade, das nachfolgende Team kommt auf den Platz, macht sich warm, sagt man nochmal Hallo, Hallo, Hallo und ist weg. So, und das ist einfach doof und wir hatten das auch mal gemacht beim letzten Turnier, dass wir dann so Gesprächsrunden hatten, so dass wir auch so ähnlich wie wir hier sitzen mit Headsets auf sozusagen über Blindenfußball geredet haben und das auch aufgezeichnet haben. Und da, das ist ein Austausch, der nötig ist und der wichtig ist sozusagen, weil eben Blindenfußball auch stark instrumentalisiert ist eben durch die Sepp Herberger Stiftung. Dann ist noch der Deutsche Behindertensportbund dabei und dann ist noch der Blinden, der DBSV, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein sozusagen dabei. Das sind drei dicke Konzerne, will ich jetzt noch nicht sagen, aber drei riesen dicke Organisationen, die alle eigene Interessen am Blindenfußball haben. Und eigentlich die Interessensvertretung, die am meisten, am nächsten dran ist an den Blinden, das ist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein, die sind die, die am weitesten raus sind aus der Liga. Die haben eigentlich fast nichts mehr zu sagen, die sind da weg. Es ist diese Herberger-Stiftung, die mittlerweile das dickste Pferd dabei ist, weil auch da Geld da ist und weil eben auch das in dieses Marketingkonzept passt, Blindenfußball als wirklich integrative Kraft und in die Mitte der Gesellschaft und als Behinderte bist du sozusagen, guck mal, was für Leistung, guck mal, wie toll sozusagen was passiert. Ist auch toll. Aber die Sepp Herberger Stiftung benutzt halt den Sport als Marketingkonzept, wenn man das jetzt gemein formuliert. Das hat manchmal tolle Aspekte, wie in Hamburg auf dem Rathausmarkt, wo tatsächlich mal 1000 Zuschauer sind und irgendwie Spieler sagen, Mensch, das ist ein Auswärtsspiel. Die hören nur für St. Pauli wird gebrüllt. Wenn da ein Schuss aufs Tor geht, da geht ein Raunen durch die Menge und die Gelsenkirchen sagen, bei uns jubelt keiner. Und dann sagt der eine Bruder zum anderen, ey, das ist ein Auswärtsspiel. So. Ist doch geil. Das hat tolle Aspekte, aber im Endeffekt muss man das wirklich hinterfragen, ob nicht sozusagen ein Interesse oder eine Orientierung an dem Bedürfnis der Sportler sozusagen, ob das nicht die richtige Orientierung für die Sportart ist. Und ob man da nicht sozusagen, ja.
Erzähl noch zu Ende, bitte.
Nee, ich laber ja sonst endlos. Das, ja.
Okay, ich habe noch einen anderen Aspekt, der mich ganz naiv vielleicht noch beschäftigt, weil du hast vorhin geschildert, wie das mit dem Abkleben gemacht wird. Und ich verstehe, warum das mit diesen Augenpads nicht funktioniert, aber ist es denn so herausfordernd, eine wirklich funktionale Verdunklung herzustellen? Werden die Brillen dann zu groß und das ist irgendwie störend? Oder wo ist da das eigentliche Problem? Weil wenn ich dich richtig verstehe, ist doch das zentrale Thema, wenn die sehenden Teilnehmer nicht sehen könnten, wäre eigentlich zumindest alles nicht ganz so schlimm.
Ja, das ist richtig. Dann wäre das eigentlich nicht ganz so schlimm. Das, was dann ins Spiel kommt, ist, sind die sehenden Teilnehmer in der Lage, durch rechtzeitiges Wollrufen, auch in einer Aktion, wo Kampf um Ball ist, wo sich das Spiel schnell verlagert, wo mehrere Spieler in Ballnähe sind die da in der Lage, dann wirklich auch noch das Woi rechtzeitig zu rufen, sozusagen. Ist aber okay, das ist jetzt
im Prinzip. Was ist denn da rechtzeitig? Wie dicht dran musst du?
Die Regel heißt 3,5 Meter. Also zwischen 4 und 3 Metern ist 3,5, musst du sozusagen Woi rufen, damit du als nicht ballführender Spieler, der den Rasselball eben nicht am Fuß hat, musst du dich bemerkbar machen. Und wenn du das nicht machst, kriegst du einen Foul gepfiffen.
Okay, und das erfordert dann also auch schon Skills in der Raumeinschätzung, die du als normaler Sehender gar nicht haben kannst.
So. Die du auch im Spiel wirklich null hast. Also ich war sowas von verloren damals.
Ja, ich habe das auch mal ausprobiert. Das ist wirklich extrem schwer.
Da vielleicht noch einhaken, das gab...
Aber ich glaube, Frage ist noch nicht beantwortet.
Na, die Frage ist so ein bisschen zum einen...
Die Liga hat kein Interesse daran, also hat nicht als oberstes Interesse daran, wirklich die Verdunklung. Die Verdunklung und sozusagen die Glaubwürdigkeit in die eigene Sportart ist das Wichtigste der Sportart. Die Sportart, wenn die nicht sozusagen klar ist, dass es Blindenfußball ist, dass du es ohne Sehen spielst, da musst du investieren.
Zum einen hast du ja, glaube ich, deine Frage so über die sehenden Spieler, die jetzt bei der Hallentrophy mitmachen dürfen, gestellt, die interessieren aber nicht wirklich die paar Leute, die da einmal im Jahr irgendwie das machen können.
Okay.
Das andere Problem sind ja Spieler, die das ganze Jahr über spielen und über die immer wieder Gerüchte aufkommen, dass sie irgendwie unter ihren Pflastern durchschielen und sowas. Und das ist sehr, sehr schade, weil es die ganze Blindenfußballszene in Deutschland echt spaltet. Und es sind einfach
es sind super gute Fußballer, die auch abgeklebt immer noch sehr, sehr gute Fußballer sind. Und das ist schade, dass die sich, wenn es sie denn gibt, ich möchte das ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber es gibt halt immer wieder diese Gerüchte und diese Gerüchte spalten die ganze Blindenfußballszene in Deutschland und das ist einfach schade. Aber und deswegen muss es einfach eine vernünftige Abdunklung geben, damit die Gerüchte aufhören und alle Spieler einfach gleichberechtigt sind.
Ist im Prinzip sowas wie eine Doping-Diskussion, wenn man so will. Es gibt irgendwie das unerlaubte Mittel, gucken zu können, sehen zu können, in welcher Form auch immer, unter dieser Verdunkelung, unterdurch oder
Abdunkelung. Ja, das geht ja noch weiter, das geht ja dann noch schlimmer, dass dann bestimmte Spieler, diese B1, B2, B3 Kategorien, international, wenn du bei Paralympischen Spielen spielen willst, brauchst du eine B1 Kategorie. Das heißt, du hast irgendwie weniger als 2% Sehrest auf deinem besseren Auge. So, da gibt's Spieler, die laufen durch die Gegend, machen Fotos und hallo und irgendwie du denkst, ne, du bist kein Spieler, ne? Doch, B1 Spieler, spielt Nationalmannschaft. Das geht im nationalen Interesse weiter so weit, dass die dann sozusagen über welche Augenärzte auch immer eine Zertifizierung bekommen, dass sie diese Sehfähigkeitsstufe oder Sehschädigungsstufe erreicht haben, um da mitspielen zu können. Aber das ist, weil es ein geiler Kicker ist und sonst wie, weiß ich nicht. Also das ist einfach, das beschreibt so ein bisschen dieses Doping. Doping ist vielleicht gar nicht blöd, so dabei, weil im Prinzip machen es alle. Und um dabei sein zu können und sozusagen auch wettkampfmäßig zu reüssieren oder sowas, machen das alle.
So. Ja, aber Doping trifft's, finde ich.
Nee, weil es so ein negatives richtig, Doping ist.
Ja, aber weil Dopen kann ja theoretisch irgendwie jeder. Also nehmen wir mal einen finanziellen Aspekt aus.
Okay.
Aber ein Blinder kann sich ja nicht sehend machen.
Aber aus der Marketing-Sicht
ein Anabolika kann aber jeder ähnlich. Trottel.
Das stimmt. Hast recht.
Da, deswegen aber, ist ein bisschen anders,
oder? Aber aus der Verbandssicht fand ich das Beispiel ganz gut. Ich wollte da eben auch in ähnlicher Weise einhaken, weil ich dachte, das ist doch auch aus Marketing-Sicht ist es bescheuert, wenn es in dem Sport nicht fair zugeht, weil ich jetzt als sehender Zuschauer finde es viel spannender, wenn ich davon ausgehe, dass tatsächlich alle Teams grundsätzlich die gleichen Chancen haben und dass da nicht dran rummanipuliert wird. Und als Sebastian dann mit dem Vergleich kam, dachte ich auch, ja doch, stimmt, ist ein bisschen auch wie jetzt besonders bei Sportarten wie Leichtathletik oder so, die nun schon längere Zeit im Hoch stehen, dass das erwiesenermaßen Doping da eine Rolle spielt. Beim Fußball ging das ja erst später los, dass es dann noch genauer untersucht wird und das auch lange nicht so stark thematisiert. Mein Interesse an Leichtathletik ist stark dadurch beeinträchtigt worden, dass irgendwie letzten Endes um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, dann einfach mal der ganze Sport hinten angestellt wird und einfach der beste Arzt gewinnt.
Aber da hast du doch bei dem Turnier in Kaiserslautern jetzt tatsächlich das Problem, was Justus vorhin ja auch so ein bisschen meinte, zwischen irgendwie, ich sag mal, fernsehtauglicherem Spektakel, da rennen Leute schneller durch die Gegend, treffen den Ball besser, keine Ahnung, welche Vorteile man sich eben durch das Sehen können und das als sehender Fußball gelernt zu haben, irgendwie sich erarbeiten kann, versus einen stärkeren auf Fairness konzentrierten Blindenfußballkosmos, der ja eigentlich erstrebenswert wäre. Die Frage ist jetzt halt, wo in dem Fall dann ja auch die Sepp Herberger Stiftung quasi über das Marketingpotenzial stärker kommt. Und da bin ich mir nicht so sicher, dass dieses, sagen wir mal, gleiche Bedingungen für alle Teilnehmenden so zentral ist.
Ja, ich finde es auch, man verbindet sich da jetzt auch mit der großen Frage, die eben auch den normalen, in Anführungsstrichen, Fußball ja auch sehr stark betrifft, Sport oder Spektakel. So, wo geht die Reise denn jetzt hin? Also ich glaube, so wie wir hier sitzen, finden wir grundsätzlich den Sport spannend. Aber es mag nicht wenige Leute geben, die eigentlich eher das Spektakel wollen und die es relativ Wurst ist, ob jetzt wirklich da gleiche Chancen oder sonst was sind. Hauptsache irgendwie ist die Bratwurst schmeckt und uns wird regelmäßig der Ball ins Tor gehauen.
Also ich finde es zum Beispiel super, wenn so ein Tornetz mal kaputt geht. Ich finde, das ist für mich Spektakel, das ich auch gerne mal sehe.
Ich würde Stefan Kiesling hatte keine, der war nicht abgeklebt.
Der war nicht abgeklebt, ne? Genau.
Vielleicht zum blinden Fußballnormalisierung. Ja. Zwei Ansagen noch, oder nicht Ansagen, aber zwei Vermutungen. Inklusion muss auch andersrum funktionieren. Ist von Uli Fisserer ein Satz gehört, es müssen auch Sehende beim blinden Fußball mitspielen können. Sonst ist es keine Inklusion. Wir leben gerade im Zeitalter der großen Inklusionsförderwelle und auf dieser Förderwelle wird sozusagen auch Sehenden ermöglicht, die Sportart Blindenfußball auszuüben. Beim Rollstuhlbasketball kann man auch als Fußgänger oder als gehender Mensch mitspielen.
wieder Kaiserslautern. Itrisu spielt zum Beispiel damit oder trainiert zumindest mit denen.
Hab ich gelesen. Ich denke, der spielt nur
Mohamed Itrisu, mit wem jetzt?
Der hat irgendwie bei Kaiserslautern bei den Devils oder was weiß ich, wie die Blinden, ja, wie die Rollstuhl-Basketballer von Kaiserslautern heißen. Da hat er irgendwie mitgespielt, weil er auch mal Basketball gespielt hat oder so.
Siehste, und dann kommt nämlich genau das, die Inklusionsthematik ins Spiel sozusagen, die da auch auf der anderen Seite geöffnet werden muss. Ich habe noch eine andere Sache. Ich möchte gerne die Firma Chilibet hier herzlich grüßen. Das ist ein Wettanbieter, der demnächst auf die Blindenfußball-Bundesliga eine Lizenz erwerben wird. Nein, kann er nicht. Ihr guckt mich alle blöd an, weil ich auch scheiße laber. Serdal Çelebi ist der Top-Stürmer. Das ist auch ganz lustig. Ist scheißegal, Top-Stürmer. Im Blindenfußball haben zwei Spieler bis jetzt Bundesliga-Tore für den FC St. Pauli geschossen. Das war einmal Axel Eichstädt, der leider seine Rentenkarriere oder sein nicht mehr Teilnahme an der Bundesliga gemacht hat. Der macht noch eine Ü40, also die kicken mal ohne Trainer, ohne so Arschgeigen, die dann mit Trillerpfeife da stehen und sagen, komm, jetzt noch eine Runde laufen und jetzt machen wir nochmal, sondern wollen das alles selbstbestimmt machen. Tolle Sache.
Michael hat auch getroffen, glaube ich, schon.
Nein. Es sind Axel und Serdal, die bis jetzt Tore geschossen haben am Blindenfußball. Und das Ding ist nämlich, das wird genau unser Ziel sein für die nächste Saison, dass wir nicht mehr nur einen einzigen Torschützen pro Saison vorweisen können, sondern mindestens zwei oder mehrere im Team Tore schießen werden. Fände ich zum Beispiel, würde ich gut finden.
Würdet ihr mit Inverse Winger spielen?
Wir spielen sowieso mit Reverse, Inverse Wingers spielen wir sowieso. Das ist jetzt in dieser Saison neu, dass wir sozusagen mit einem zentralen Verteidiger spielen, mit zwei starken Außenbahnspielern. Und diese beiden Außenbahnspieler, wir spielen mit der Raute, Salino, Raute, weiß ja nicht, wie man das formulieren soll.
Napo.
Und der Napo links, wer Napo links spielt, hat einen starken rechten Fuß. Und wer Napo rechts spielt, hat einen starken linken Fuß. Und vorne im Sturm haben wir durch Jonathan Tönsing, irgendwie den kleinen Jonathan, der heute hier sein sollte, einen ganz klasse Dribbler, der Bälle festmacht. Also so ein bisschen ähnlich wie, was schreibt ihr euch da auf?
Ich habe den Titel für die Sendung, Napo links.
Napo links, okay. Ich habe ja noch ein anderes Ding.
Wir hatten auch die ganze Preisfrage. Zeit noch kein einziges Produkt gefeatured hier. Es ist sehr schön, dass wir jetzt eine zähe Süßigkeit hier ein bisschen nach vorne bringen, die, glaube ich, auch aus den Regalen ein bisschen verschwunden zu sein scheint. Wir hatten
schon die Wick-Husten.
Ich wollte nur noch den Satz zu Ende bringen.
Napo ist auch wirklich ein unkonventionell...
Lass Wolf mal ausreden jetzt.
Die Normalisierung.
Nein, nicht ausreden lassen.
Nein, nicht ausreden lassen. Das sogenannte Behindertensport als alltäglich, als selbstverständlich, als Sportart wie jede andere wahrgenommen wird im Bereich Fußball, fände ich es schön oder auch klasse, wenn demnächst auf Blindenfußball gewettet werden kann.
Ja, da geht's ja richtig Augen. Los mit den
Ich verdrehe überhaupt nicht die Augen. Ich wollte die eigentlich...
Wenn du die chinesische Wettmafia da drin hast, die dann irgendwie die Augenpolster dann irgendwie sponsert, dann Halleluja. Ja, ich habe so eine Dokumentation gesehen und die spielte dann irgendwie zu drei Vierteln in China. Ich bin also medienbeeinflusst, muss das zugeben. Ich habe eigentlich keine Ahnung von
Wettstrukturen. Aber ich habe zwei Sachen. Ich finde, ich muss mal ein Lob aussprechen, weil ich finde, dass das hier ganz hervorragend funktioniert mit dieser Inklusion. Also bei uns als sozialpädagogisches Projekt ist natürlich das Inklusionsschwert ist natürlich auch über uns und von uns wird das natürlich auch immer gefordert. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen. Sondern ich finde, gerade durch dich, Wolf, oder so, ist es ja hier wirklich sehr im Verein verankert. Hier, das findet halt in den Fanräumen statt und eben nicht im Feuerstein, nichts gegen das Feuerstein, aber halt, sondern selbst gemacht und Fans wie Seppel und so machen das Catering und durch dich fahren die auch auswärts und so und du hilfst denen und so und ich finde, das ist irgendwie schon aller Ehren wert. Das war das eine.
Mehr, gib mehr.
Nein, aber ich finde, das muss doch wirklich mal, also es findet halt nicht im luftleeren Raum statt und da sind irgendwie die Behinderten und hier sind die Normalen in Anführungszeichen so, sondern ich habe halt schon das Gefühl, dass es hier schon deutlich mehr ist als woanders, wobei ich natürlich bei anderen Vereinen jetzt nicht so den Einblick habe, aber ich habe halt das Gefühl, es guckt keiner komisch, wenn du in der Fanladen ICE-Gruppenfahrt irgendwie mit einem Blinden auftauchst, sondern
das wäre noch schöner, ey.
Ja, natürlich wäre das noch schöner, aber es wäre bestimmt woanders irgendwie anders. Oder ist es halt irgendwie normal und es gehen viele Leute in die Budapester Straße, die sonst irgendwie an dem Tag halt zum zweiten Bundesliga-Fußball gehen würden. Und nicht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? So, interessiert mich nicht.
Das wäre jetzt auch meine Frage noch gewesen. Wie wart ihr mit der Zuschauerresonanz zufrieden? Also ich muss jetzt mal eben einen grüßen. Und zwar geht der Gruß raus an den sogenannten Wochenendrebell Mirko, der nicht am Samstag extra aus Kassel angereist ist und sich Blindenfußball dort angeschaut hat. Und war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich hatte Samstag, als ich um 10 Uhr da war, zuerst das Gefühl, das ist so voll jetzt hier nicht. Nee. Aber es kam dann im Verlauf des Samstags wirklich eine ganze Menge Leute und am Ende wurde es richtig voll.
Ja, das ist immer zu wenig. Es sind immer zu wenig Zuschauer. Es ist immer dann, dass man, wenn man in die Halle guckt und sich da die Anwesenden ansieht, es sind viele Teams da, fragt man sich immer, warum betreiben wir so einen Riesenaufwand irgendwie mit Facebook, mit Plakate drucken, mit durchs Viertel gehen, tapezieren, mit irgendwie hier und da und alle möglichen Medien andoddeln, dann irgendwie 90,3 und hier und was weiß ich was. Ja, das ist, also ich finde, die Halle dürfte auch gern mal voll sein. Ich weiß, ich war am Sonntag nicht da. Sven war da und
vielleicht. Also mein Eindruck war, Sonntag war noch ein bisschen mehr los als Samstag. Ich höre halt auch immer von ganz vielen Leuten, ich möchte mir das mal angucken, ich wollte das schon immer mal und so weiter. Ich habe es wieder nicht geschafft, aber es nehmen sich, glaube ich, trotzdem jedes Jahr immer mehr Leute vor und immer mehr Leute kommen nach und nach auch mal dazu, um das anzugucken. Ich wollte auch noch eine Kleinigkeit sagen, nachdem Wolf sagte, wir nehmen uns für nächste Saison vor, dass auch mal verschiedene Leute Tore schießen. Um nach dieser etwas negativen Diskussion dann auch nochmal zum Positiven, zum Abschluss zu kommen. Wir haben ja mehrere Jugendspieler dabei jetzt. Paul, Jonathan, Rasmus und Ludwig.
Pascal und André.
Karl und André.
Philipp, den Torhüter, der aber erblinden wird sozusagen und nicht im Tor weiterspielen wird.
An diesem Wochenende konnten davon nur Jonathan und Paul spielen. Aber das ist einfach toll. Die Jungs sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und das ist wirklich eine ganz, ganz große Zukunft, die uns da bevorsteht, wenn die Jungs so am Ball bleiben, so dabei bleiben, so regelmäßig trainieren. Die sind einfach jetzt schon richtig gut. Das macht unheimlich viel Spaß. Also irgendwie diese Freude zu sehen, mit der die übers Spielfeld laufen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Moment, wo einer von denen sein erstes Tor schießt. Das wird großartig.
Das Gemeine ist ja, das ist ja nur durch eine Marketingmaßnahme entstanden. Das war für den Geolino ein Shooting irgendwie, um zu zeigen, was gibt es alles für Spielarten von Blindenfußball. Und wir haben die sozusagen als Medienfake, habe ich das Training gemacht mit Paul und Jonathan und Olaf Tamm hat's fotografiert.
Ja, und die sind dabei geblieben und haben noch Freunde rangeholt und das ist total klasse. Und wenn man jetzt schon gesehen hat, am Sonntag, wie Jonathan irgendwie Alex Fangmann, den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, einfach mal vernascht hat im Dribbling. Das ist einfach großartig.
Ja, war übrigens, gestern haben wir noch trainiert. Es gab ja die ganzen, also es ganz viele Spieler sind total durch, aber Jonathan und Paul wollten trainieren. André war da. Jonathan hat gestern 10 Hütten im Training gemacht.
Und heute ist er krank, das kann doch nicht.
Doch, der war gestern auch schon ein bisschen krank, aber der hat sozusagen nochmal alles reingehängt, so, weil der einfach so viel Spielfreude hat und der muss hier auch nochmal in die Sendung,
ja, also Versprechen geht raus.
Guide. Gibt es kein deutsches Wort? Gibt es kein gutes deutsches Wort? Ich frage mich das bei allen Sachen, auch bei Sachen wie
ist mir aufgefallen.
Museumsguide. Und
so. Ich war sozusagen mit den Tschechen, waren wir am Hafen.
Genau, und sagen die auch Guide?
Nee, die sagen auch Guide. Ah, aber die sind international geprägt sozusagen. Aber dann fuhr ein Boot vorbei, auf dem stand Lotse. Und dann habe ich gesagt, hey, see, this is the German word for guide, Lotse. Ja, aber Lotse, ja, toll. Also Rufer. Rufer ist das deutsche Wort. Rufer.
Ah, okay.
Rufer. Also das ist dann wie beim Fußball, der am Zaun heißt, aber auch nicht Rufer, sondern
Wintenrufer.
Okay, gut, dann haben wir die Thematik Blindenfußball für heute abgehakt. Wie gesagt, aber das Versprechen geht raus an Jonathan, dass wir ihn dann gerne in einer der nächsten Sendungen hier nochmal hätten. Damit kommen wir zum Zweitliga-Fußball. Und wir haben zwei Spiele nur, auf die wir zurückblicken müssen. Und das erste davon war das Spiel, welches wir musikalisch schon so wunderbar angepriesen haben.
Ja, hätten wir es mal nicht. Haben sie nämlich dann gemacht.
Paderborn, erhebe dich und laub, Christian.
Was haben sie gemacht? Sie haben sich erhoben und sie sind gelaufen. Ja. Salik pustet das Ding da rein und das war ja dann ja schon ärgerlich genug. War ja dann auch schön, dass dann auch Nöte den Ausgleich gemacht hat und es war in der Konstellation dann eigentlich nicht zu erwarten, dass das Ding dann irgendwie noch völlig, ja, dass es dann eben noch verloren geht, war dann aber so. Also ich würde schon sagen, das Ding hätte man nach Hause bringen können, aber wie ich ja, glaube ich, prophetisch schon in der entsprechenden Sendung dieses Podcasts gesagt habe, das Spiel, wo wir locker gegen einen, schon mehr oder weniger Abstiegskandidaten antreten, der irgendwie, glaube ich, gerade erst, wie war es mal, 2 Punkte geholt hatte oder so, und das Ding dann locker gewinnen. Diesen Killerinstinkt hat der FC St. Pauli ja nur in seltenen Ausnahmezuständen, die dann sehr oft zu Aufstiegen und anderen Absonderlichkeiten führen. Tja, also war das, was bei rausgekommen, was irgendwie so mein unkiges Unterbewusstsein mir sowieso schon zugeflüstert hätte, ist natürlich auch nicht immer so, dass es so schief geht. So, also sonst hätten wir ja in Ingolstadt auch verlieren müssen. Haben wir ja zum Glück nicht.
Ich hatte aber tatsächlich bei dem Spiel das Gefühl, nee, also heute geht hier auch gar nichts. Und als der Ausgleich fiel, habe ich mich für Christopher Nöte total gefreut.
Und da auch nicht? Da habe ich nämlich gedacht, so jetzt...
Nee, da habe ich immer noch gedacht, nee, das ist heute irgendwie nichts. Also es war anders als bei dem Bielefeld-Spiel. Da habe ich immer gedacht, okay, jetzt kann das nochmal was werden.
Da haben die auch die Bälle da auch neben und über und unter das Tor gezimmert, dass es also wirklich keine Freude war.
Ja, an dem Tag ging einfach nichts zusammen, war furchtbar. Ich bin aber frohen Mutes jetzt, weil ich habe heute auf Twitter, ich glaube, beim magischen FC-Blog gelesen, dass wir auch in der Aufstiegssaison gegen Paderborn und Bielefeld zu Hause verloren haben.
Gegen Paderborn sehen wir ja meistens auch schlecht aus, außer in besonderen Ausnahmen, wo dann die dann als schon eigentlich zweistellig hätten kriegen müssen, was sie dann aber dann doch nicht ganz gekriegt haben, aber wir waren ja gut unterwegs.
Mike glaubt an die Gesetze der Serie.
Ja, total. Und das ist natürlich auf der anderen Seite wieder schwierig, weil das heißt, dass wir dann am Freitag nicht gewinnen, weil da ist ja die andere Serie momentan am Laufen, dass wir zweimal hintereinander das gleiche Ergebnis machen. Ja, da bin ich auch nicht überzeugt von.
Ja, aber das gleiche Ergebnis wäre ja...
Die gleiche Tendenz.
Na gut.
Nee, da gibt's eine andere Aussage von Sören Gonter nach dem Spiel in Fürth, dass er gesagt hat, es gab die Frage, ist es leichter, gegen einen Gegner zu spielen, der selber mitspielt? Und dann sagt er, ja, das ist schon so. Und es gibt ja eigentlich, gucken Sie sich bitte mal im Deutsch, also der duzt dann die Journalisten und sagt dann, guck dir bitte an, welches Team wirklich souverän oder gut spielt gegen einen Gegner, der ganz tief spielt. Gibt es nicht. Und dann hat er 2 Namen gesagt, hat er Bayern München gesagt und Dortmund, und hat gesagt, letzte Saison gab es Hertha BSC. Und ich finde jetzt die Aussicht auf das Sandhausen-Spiel ist, schafft St. Pauli das, einen tiefstehenden Gegner wirklich aufzuspielen. Und mit dem, was in Fürth aufs Brett gekommen ist, bin ich richtig scharf neugierig sozusagen darauf, ob nicht irgendwie die Abstimmung und das, was da steht, gegen Sandhausen so ist, dass man wirklich einen tiefstehenden Gegner mit Geduld, mit Schnelligkeit, mit der nötigen Aufmerksamkeit, nicht Konter zu fangen, Rückraumsicherung. Ja, ich bin jetzt schon bei Fürth. Stopp, ich muss
zurück. Naja, gut, aber das gehört ja eben auch zusammen. Man hofft natürlich dann auch, dass so ein Spiel wie gegen Fürth irgendwie dann doch fortwirkt und dass sie dann halt mit den Kurzpässen, die sie sich da so engagiert und eben auch präzise zugespielt haben, eben auch tiefstehende Sandhäuser dann aushebeln können. Sollte ja eigentlich ein Mittel sein,
genau,
dass da funktioniert.
Aber genau. Und Rückraumsicherung, also Kevin Schindler hat dann gesagt vor seinem Tor, ja, ich war da eingeteilt, sozusagen den Rückraum auch zu sichern. Also wenn dann klar ist, da geht jetzt irgendwie aus dem Zentrum was rauf auf den 16er, dann musste er als Außenverteidiger den Rückraum sichern und da hatten wir eine sehr gute Staffelung. Also Fürth war eine Blaupause des modernen Fußball.
Und da hat er sich Motto zu Herzen genommen, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann hau ihn rein.
Nee, das war ganz anders.
Die haben auch draufgeschossen, das war ja eine Freude, das war ja auch...
Wie heißt der Bild? Kai Fette?
Ja.
Das ist ja immer krass so bei den Mitschnitten, also ich habe selber die Interviews nicht gemacht, sondern da war irgendwie Mümo? Weiß nicht, kennst du Mümo? Dresdner, der Fanclub in Dresden, es gibt einen Fanclub in Dresden, irgendwie St. Pauli-Fans. Und der macht mit beim Ticker und der hat dann sozusagen das Aufnahmegerät genommen, weil Till irgendwie schnell wieder nach Hause musste und der hat dann einfach, der zeichnet das dann auf, was die Sportjournalisten fragen. Und dann hörst du halt Kai Fette, der dann sagt, ja, oh, ne, Kevin, aber auch nach dem Motto, ne, entweder über Stadiondach gehauen oder so. Und so wird dann den Spielern, werden dann so die Boulevard-Zitate in den Mund gelegt, also die werden vorbereitet. So, da ist wenig so, dass der Spieler selber was sagt, sondern die bedienen das, was die...
Hast du mich jetzt gerade mit Kai Fette verglichen?
Nein. Warum? Okay.
Aber wir haben das darauf? Thema, dass der Übersteiger und
die Bild. Ach so, in einem Satz. Ah, gut, sehr gut.
Also. Nein, ich hatte Kai Fette ja, hatten wir ja mal nach dieser Was war denn das? Das war diese Lippmann, das war die Mini-Geschichte in Aachen. Da hatten wir ja mal Frau Wilborn, Herrn Fette und Herrn Rosenfeld im Fanladen zu Gast als Übersteiger. Und ja, nee, da möchte ich besser nicht drüber reden.
Doch, die haben immer gefragt, echt, das gibt's noch, ein Wasser kostet 60 Cent. Und dann habe ich den Laden verlassen. Nicht deswegen, aber das fand ich sehr.
Es war sehr lustig. Einer der obskursten Abende meines Lebens.
Wie sind wir denn jetzt auf die Bildzeitung gekommen?
Du hast Kai Fette.
Kai Fette als jemand, der Kevin Schindler den Satz in den Mund gelegt hat. Ja, den habe ich so geschossen, entweder übers Stadiondach oder ins Tor. Über die Tribüne oder ins Tor.
Ja, ich habe ja eher an das Motto, wenn du schon nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann hau ich ihn ins Tor. Ja. Egal. Damit sind wir aber denn beim Fürth-Spiel und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses super Dribbling, kann man ja gar nicht sagen, aber dieses Tor von Meier,
ja,
wo ich denke, da hat er einfach Robbenesk das Ding nur seitenverkehrt von links gemacht, was Robben sonst halt immer von rechts macht.
So. Ja, ich habe dann nur in der Live-Reportage bei dem Podcast habe ich jetzt geschnitten, könnt ihr hören, afm-radio.org, da gibt's auch die Spielpodcasts sozusagen unter, kann man auch verlinken, ist zwar noch nicht, das wäre das erste Mal, dass der Übersteiger irgendwie dieses...
Hey, letztes Mal habe ich verlinkt.
Hast du verlinkt?
Ja.
Das wäre das erste Mal, weil ich war immer ganz traurig, so dass in allen Blockrolls oder sowas, da stehen alle Formate, nur dieses traurige AFM-Radioformat führt da so ein Schattendasein.
Der Podcast ist jetzt auch online oder
bisher? Ja, der ist auch online, also, und da war nämlich, also das ist ein Zusammenschnitt der Spiele, da sind wenig Interviews dabei, ein paar Spiele, also ein paar Fetzen, ein paar O-Töne drin, aber bei dem Meier war dann so in der Nachbeschreibung oder ich glaube in der Live-Reportage sogar, dass ich gesagt habe, mit hackenden, kurzen, hackenden, abkappenden Bewegungen sozusagen. Der hat ja so mit ganz kleinen, hackenden Schritten ist der ja sozusagen von links auf den 16er zu. Und dann war das Ding, dass sein Gegenspieler, der Verteidiger, sozusagen den direkten Weg zum Tor zugemacht und dann hat er mit der Außenseite des Fußes zwei, dreimal nach rechts außen, so dass er, also, dass er zentraler vors Tor kommt. Der Inverse Winger sozusagen sucht sich die bessere Schussposition, um dann sozusagen gerade aufs Tor zu schießen. Das war klasse.
Ja, hackend finde ich so ein bisschen so, als wäre Meier ein Vertikutierer. Das finde ich auch ganz interessant so.
Ja, das ist ein Vertikutierer, der beim aggressiven Hacken den Ball auch noch zart am Fußball hält. Also auch ein bisschen ähnlich wie beim Lindenfußball, wo sozusagen mit dem rechten und dem linken Fuß sozusagen in kleinen, eleganten Bewegungen bei jedem Schritt der Ball berührt wird. So. Und das sah aus wie hackendes Abkappen.
Rasenbelüftung und Ekstaseproduktion in einem.
Aber
das ist moderner Fußball, den auch ich mir gefallen lasse. Man darf mal ja auch mal eine Ausnahme machen.
Das Bild, was mir natürlich emporsteigt bei abhackender Vertikutierer, ist Markus Thorand. Also,
Thorand hat einen
gespielten Witz. Wieso? Das verstehe ich nicht.
Das war ein gespielter Witz. Markus Thorand ist einfach ein missverstandener, großer, Dramaturg. Ganz klar, er hat gesehen, worauf das hinausläuft. Wir spielen hier heute einen Fußball, wie wir ihn üblicherweise nicht offerieren.
Schreibst du das jetzt in der Viva? Ist das der Artikel, den du jetzt vorliest?
Wenn ich jetzt nicht ganz schnell, die Viva ist schon im Druck.
Aber du zitierst jetzt aus deinem eigenen Text, ne?
Nee, ich schreibe ja immer nichts. Die Nachspielkritik übernimmt ja immer Gegengran Gerd, der sehr stark betont, dass er davon wesentlich mehr versteht als ich und wahrscheinlich recht hat. Aus meiner beschränkten Sicht war es einfach so, dass Gerd glaubt, dass in dem Fall auch, wir sind uns selten einig, aber da vielleicht schon, einfach einen zu überlegenen Abschluss dieses Spiels verhindern wollte. Und also deswegen, so wie Weiland Didi Hallervorden einen gespielten Witz eingebaut hat. Also das muss man auch mal ein bisschen locker nehmen. Also normalerweise kann der Mann das ja besser, deswegen kann es also nur Absicht gewesen sein.
Und deswegen hat er auch dem Mann das Tor aufgelegt, der dann später mit einer Mörder-Kung-Fu-Tritt-Geste noch vom Platz flog.
Ich fand die Geste...
Richtig, weil der fühlte sich natürlich verarscht. Das hat er gegärt. Dass du, wenn du das so lange gären lässt, was dann
gegärt.
Komm rüber.
Finde ich aber super, dass hier beim Kühlschrank auch so auch die Sprache gehütet wird.
Nein, die Sprache nicht. Ich habe eigentlich nur einen Wortwitz gemacht, den du nicht verstanden hast.
Ich verstehe Witze nie. Das ist auch so, außer wenn Thorand die macht. Und das ist dann immer so, wenn ich einen Witz verstehe, versteht kein anderer.
Lass mal ernsthaft über Fußball reden, ey.
Du glaubst also, er hat einen Fehler gemacht?
Thorand? Natürlich hat er einen Fehler gemacht, weil er dachte, dass er mit der linken Innenseite locker den Ball irgendwie runterspielen kann. Zu Schindler oder wer auch immer da jetzt war. Das war noch Nährig im Spiel.
Das wäre ja Wahnsinn.
Der wollte den mit links mit der Innenseite spielen und dann rutscht er ihm zu weit runter, dass er ihn nur noch mit dem Stollen erwischt. Also er hat ein paar Zentimeter nicht genau genug getroffen. Er wollte ihn rauspassen nach hinten, um von hinten aus der Rechtsverteidigerposition wieder das Spiel aufzubauen. Und dabei ist ihm der Ball abgerutscht und der kam einfach nur, der hat nur die Hälfte der Wegstrecke zurücklegen können, der Ball. Und dann rauscht Fürstner rein. Und das war, der sagt Danke und schiebt ein. Fertig.
Es gab im Übrigen kurz vor Ende des Spiels eine ähnliche Situation, wo Kringe den Ball auch mit dem Rücken zum Tor annimmt und zauberhaft weiterpasst nach links außen auf die da versammelt stehenden St. Pauli-Spieler. Es geht also auch anders, von daher war das ein klarer Fehler. Und ich glaube auch nicht, dass Herr Thorand das aus dramaturgischen Gründen gemacht hat. Und wenn doch,
irgendwer müssen wir mal reden. In jedem Raum sollte auch an das Gute im Menschen glauben und ich glaube an das Gute im Thorand. Das übernehme ich jetzt mal, ihr dürft alle jetzt stänkern.
Nee, ich glaube auch an das Gute im Thorand.
Ich glaube auch,
ist mir so egal. Aber nicht an das Gute in seinem linken Fuß, da glaube ich nicht dran. Ne?
Im Gegenteil, ich finde, der spielt bisher auch eine sehr gute Saison, aber das war halt blöd. Dann kam ja aber der Kevin.
Und nennt eure Kinder Kevin, las ich bei Twitter, während das Spiel lief.
Aber Mann, ey, ihr müsst doch erstmal an die Kernmaterie ran.
Entschuldigung,
Ich meine, die Kernmaterie sind sechs Mittelfeldspieler, die alle auf unglaublich geile Art und Weise mit flachem Direktpassspiel, mit guter Abstimmung, mit unglaublich brutaler Laufbereitschaft sozusagen und guter Abstimmung den Ball laufen lassen, mit einer Rückraumsicherung. Buchtmann als Aufbauspieler in der Viererkette, Jan-Philipp Kaller davor als Zehner sozusagen, der immer noch auch die Innenverteidigerqualitäten bei der Balleroberung mit einem plus läuferische Engagement auf den Halbpositionen, die vierter Spieler zuzulaufen und damit Bälle erobert. Ey, das war sensationell.
Also wenn du sechs meinst, dann zählst du Schadkowski, Kaller, Buchtmann, Meier, Bartels und Nöte auch noch.
Richtig, weil Nöte sozusagen als Stürmer, zum ersten Mal war das ein Stürmer drin, der auch sozusagen in diesen, nicht als Stürmer, der immer nur punktuell agiert, sondern der die ganze Zeit mit in der Bewegung ist, der in dem Verbund mitspielt, der anspielbar sein will, der zwar in der vordersten Reihe spielt, Bälle annimmt und der auch mitspielt, sich fallen lässt und den anderen. Es war ein homogener Verbund. Das war nicht ein Mittelstürmer, der dann irgendwie, okay, der Ball geht jetzt an mir vorbei oder ist weg, ich bleib stehen, ich habe mit dem ganzen anderen Spiel nichts zu tun. Das war ein mitspielender Mittelstürmer. Und ich bin auch Nöte kritisch oder der macht auch viele Fehler, aber das in dem Verbund, verbunden mit den anderen Offensivspielern oder Mittelfeldspielern zusammenzuspielen. War super, war gut.
Und es war vom Fußballerischen her auch das, ich sag mal, modernste Spiel, das ich bisher unter Fronzek gesehen habe. Das hat sehr viel funktioniert, was wahrscheinlich schon immer mal geplant war. Aber was du eben erzählt hast mit den sechs Mittelfeldspielern, genau das hat halt super funktioniert. Ich fand auch, dass unsere Doppelsechs oder wie auch immer wir es nennen wollen, mit Kaller und Buchtmann sehr gut harmoniert hat. Das habe ich nicht so erwartet. Kaller hat gegen Paderborn ja auch eher einen eher düster grauen Tag erwischt.
Weil er hinten den passiven spielen musste, weil er den defensiven Sechser spielen musste, weil die Idee des Trainers zu sagen, da ist der Typ, der kann auch Innenverteidiger, der muss passiver Sechser spielen und Kringe spielt vorne. Das ist totaler Fehler gewesen.
Na klar, aber das spricht ja für Fronzek, er sieht sowas und ändert es. Und ich hätte nicht gedacht, dass Buchtmann den defensiven Part so gut hinkriegt, weil das hat er wirklich großartig gemacht. Und Kaller ist auf dieser 8, 10, wie auch immer wir sie nennen wollen, Position echt aufgeblüht. Also ich war echt begeistert.
Auf der Rückfahrt gab es Trainingskiebitze, die gesagt haben, das haben die die ganze Woche über geübt. Buchtmann als in die Viererkette fallender Aufbauspieler. Buchtmann war klar angesagt als der defensive Aufbauspieler. Kaller war derjenige, der Sechser, der davor die Bälle verteilen muss und auch noch abräumen muss und sozusagen die diagonalen Pässe. Also ich habe noch nie ein Sprintduell eines Sechsers gesehen gegen einen Spieler im Mittelfeld. Schnecke hatte Sprintduelle. Ich weiß nicht, ob es Fürstner oder Spaf oder sonst wer war. Oder Trinks, keine Ahnung. Aber es war sozusagen ein vierter Spieler, der aus dem Zentrum kommt und sozusagen auf die Halbposition nach links raus sprintet. Der will vorm 16er, läuft aus der Mitte raus und will vorm 16er auf der linken Position angespielt werden. Kaller war mit dem, Schnecke war mit dem im Vollsprintduell, dass der nicht drankommt. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was da fußballstrukturell wichtige Positionen sind. Und das siehst du manchmal bei anderen Sechsern, die laufen dann mit und dann nehmen die den an und können spielen und wird schon nicht so schlimm sein. Aber in dem Fall war klar, genau den Ball nicht. So. Vor der Viererkette das Aufbauspiel auf der Halbposition verhindern. Top.
Im Übrigen, was ich auch schön fand, war, dass immer dann, wenn Buchtmann zurück in die Viererkette ging, auch mindestens einer von unseren beiden Außenverteidigern höher stand. Das hat nämlich auch besser funktioniert als die Spiele davor. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum Schindler dann auch die zwei Tore gemacht haben.
Wir kriegen gerade Zeichen, dass wir hier nicht weiter über Fußball reden dürfen, weil das sozusagen
im Gegenteil, die Zuhörer dürft, langweilt. Ihr dürft total über Fußball reden.
Ich höre Champions League-Ergebnisse.
Ich rede nur nicht mit.
Bayern München. Das war Bayern München. St. Pauli hat gespielt ein bisschen wie Bayern München und wie Barcelona. Eine Mischung aus beiden.
Kannst du dich erinnern, was das letzte Spiel war, das dich so begeistert hat? Das ist nämlich aus so als häufiger AFM-Radio.
Ja, das stimmt.
Bin ich ja doch dann auch, es ist eher selten, dich so frenetisch zu hören und,
doch, es gibt ja Spiele so dann eine, und dann sagen so eine, alle, so eine, was für ein so scheiß Spiel. Ich weiß gar nicht, ich muss mich jetzt daran erinnern, was der letzte Fauxpas war, wo ich total durchgedreht war, wo ich das Spiel richtig gut fand.
Das München 60-Spiel, kurz nachdem Fronzek
war
auch sehr gut.
Das habe ich nur vom Fernseher gesehen.
In Kaiserslautern vielleicht.
In Kaiserslautern war gut, aber ja, das war okay. Das war gut, aber das war irgendwie auch so ein bisschen...
War schon abgehakt.
War abgehakt. Ja. Kaiserslautern hatte nichts mehr. Für uns war es natürlich cool, da irgendwie das Ding wirklich auch mit Bereitschaft und Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute durchgespielt zu haben. So, ich weiß es nicht. Aber ich fand dieses Spiel jetzt gerade, das war so das Hallo, moderner Fußball, St. Pauli ist dabei irgendwie. Ich muss mal kurz auf Klo.
Und dann kam Gavin mit seinem Schuss wie ein Pferd, der das Ding aus, ich glaube, es waren 28 Meter laut Sky.
Das wirkten wie 80, das war unglaublich. Also, dass er das Tor überhaupt noch gesehen hat aus der Entfernung. Und dann ist das drin. Also es war so ein Spiel, was wirklich durchaus Dimensionen verbogen hat. Im positiven Sinne.
Ich habe ja nur beim 3-1 habe ich ja ein bisschen Mitleid gehabt mit Nöte, weil ich hätte mir gegönnt, dass er das Ding reindrischt. Und dann schießt er halt einen an, der irgendwie im Weg steht, nicht mehr ausweichen kann und das Ding dann halt auch noch so geil unter die Latte.
Ja, er hat das, dieses Zucken des Knies, das war schon ziemlich, das war schon ganz geschickt.
Also,
er hat ein bisschen mitgemacht. Er war nicht nur.
Also bei einem Torwart wird man sagen, die Reflexe zeichnen ihn aus. Und ich glaube, also irgendwie wollte er das schon so.
Ja gut, klar, also er hat sich ja bewegt und wenn er sich nicht bewegt hätte, hätte er das Ding in die Magengrube bekommen und dann wäre er nicht reingegangen. Aber
das war schon schlau gemacht irgendwie.
Aber das ist eben auch Selbstschutz, quasi ein Tor zu machen, ist doch cool. Das ist dann auch schon wieder so eine Art Gewinnermentalität oder was weiß ich was, so auf versehentliche Gewinnermentalität, die schon wieder unheimlich ist, weil man die ja so eigentlich nicht so als St. Paulianisch empfindet.
Aber ich hätte es dem Nöte auch gegönnt und ich fand auch bei dem Torjubel danach wirkt es so ein bisschen so, er freut sich über das Tor, aber ich hatte den Eindruck, und ich dachte es einfach auch selber, dann projiziert man sowas ja auch gerne auf andere. Ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass er dachte, toll, wieder irgendwie den Schuss nicht so richtig aufs Tor gekriegt und das Ding geht nicht rein. Also so, ich hätte es ihm auch sehr gegönnt, zumal in Paderborn hatte ich den Eindruck, oder gegen Paderborn vielmehr, das war ja schon so ein möglicher Knoten, der geplatzt hätte sein können und jetzt trifft er wieder nicht.
Es gibt übrigens ein Wettangebot. Also ich habe spontan während des Spiels angeboten, doch mal eine Live-Wette abzuschließen, ob Thorand jetzt nicht noch ein Kopfballtor für uns machen würde. Wie ihr alle wisst, ist das nicht eingetreten. Aber Mike Glindmeier, der sehr geschätzte Ex-Übersteiger-Redakteur, inzwischen bei Spiegel Online gelandet, hat angeboten zu wetten oder ihm eine Wette anzubieten, eine Wettquote anzubieten, dass Christopher Nöte bis zur nächsten Bundestagswahl kein Tor mehr schießt.
Er wettet jetzt was genau?
Also er Pokal sagt, zählt nicht. Nee.
Also ich habe auch gesagt,
das Spiel.
Wenn er jetzt nicht über den Spiegel irgendwie Insider-Infos hat, dass die nächste Bundestagswahl doch ganz schnell stattfindet, weil die sich da oben nicht einigen, dann halte ich da mal eine lockere 99 als Quote für völlig gerechtfertigt, weil das wird nicht passieren. Aber ich möchte einfach nur Mike hier nochmal öffentlich an den Pranger stellen und diese Unwissenheit seinerseits.
Ja, was das jetzt auch wieder für die gerade erst wieder erstarkende Psyche dieser gerade so gut gespielt habenden Mannschaft bedeutet, ich finde auch, Mike, du solltest dich Glindmeier jetzt, du solltest dich auch alle Mike sollten sich was schämen, aber das ist jetzt oder auch nicht.
Ich habe immer gedacht, Mike Krückemeier und Mike Glindmeier wären eine Person. Ich habe immer gedacht, du wärst Spiegel Online Redakteur.
Ja, ne, mit den Namen, das kann eigentlich auch ganz so diese Ähnlichkeit.
Aber wenn du die Artikel von den beiden liest, merkst du einen Unterschied.
Das stimmt. Vielleicht auch nicht.
Wie viele Dinger schießt Nöte bis Ende der Saison? 5? 10?
Na, 10 fände ich sehr gewagt.
Ich sag jetzt mal, 7. Allein schon habe ich, weil ich eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube eigentlich auch 5. Na gut, aber 5. Nöte, Christopher, du hörst das bestimmt. Du wirst noch mindestens 5 Dinger schießen. Und wenn du sie in einem Spiel schießt, dann sind die Knoten sowieso Geschichte.
Gute Idee.
Kann ja auch sein. Warum nicht einfach auch mal ein bisschen übers Ziel hinaus? Ihr solltet die Blicke sehen, super. Das ist wirklich manchmal doch was fehlt. Das ist.
Bringt uns aber natürlich nochmal zu der Frage nach so viel positiven und so viel prognostizierten Toren von Christopher Nöte. warum hört man dann irgendwann auf, Fußball zu spielen und lässt sich da wieder hinten reindrängen und fängt zwangsläufig das 2-3? Ist das so, weil die Mannschaft so jung ist und noch unerfahren und weil Fürth halt auch keine Laufkundschaft ist?
Warum wird nach 70 Minuten aufgehört? Warum sind alle nach 70 Minuten kaputt?
Wir nicht. Wir fangen da eigentlich erst an.
Nee.
Wir noch mehr das redende Handwerk.
Die waren nicht kaputt.
Nein.
Aber bei dem Spiel hatte ich nicht das Gefühl, aber sonst habe ich das Gefühl, nach 70 Minuten ist echt die Puste weg.
Nein, die waren auch kaputt. Die waren auch kaputt, weil das hast du gesehen, dass sie in dieser ganz klaren Feindosierung nicht mehr diese ganz weichen Ballmitnahmen hatten. Also wenn du hart angespielt wirst, sozusagen, dann, wenn du müde bist, dann kriegst du dieses ganz feine Tuning, den Ball so weich aufzufangen, an Fuß zu nehmen, nicht mehr hin. Und dann springt er dir einen Meter zu weit weg oder beim Pass. Aber warum lassen die nach? Auf der Tribüne war nach dem 3-1 das Gefühl, das ist so sicher unser Sieg. Das ist so sicher, das ist so, ey geil, jetzt genieße ich das Spiel, ich guck's mir an. Also von außen. Vom Spiel zugucken. Denkst du, wow, geil, komm, so satt, ey, führt hier, jetzt lass uns mal hier. Dann nimmst du auch den Blick hoch, du guckst nicht mehr aufs Spiel, gebannt, es ist spannend, ein spannendes Spiel, da wirst du nicht irgendwo anders hingucken. Und auf der Tribüne konnte man dann plötzlich so, oh, da fiel mir der Junge auf, der vor uns heult irgendwie. Da war so ein 6-Jähriger mit Kräuter Fürtschal, der von seinen Eltern, der hat mir echt leid getan. Der hat mir echt wirklich leid getan. Der saß 3 Reihen vor uns und der hat da echt richtig angefangen zu flennen mit total verzweifeltem Gesicht. So irgendwie, das war traurig. Aber das sind dann Sachen, die einem dann auffallen und du guckst nicht mehr aufs Spiel. Und ich glaube, das geht Spielern ganz genauso. Die sagen 3-1, ist alles cool und plötzlich machst du deinen Horizont oder machst du deinen Fokus ein bisschen weiter auf und guckst dir ein bisschen an, guckst vielleicht einmal mehr auf die Ränge irgendwie, guckst dir den rosa Nebel an, den Zündplättchennebel da, die wir da rausgelassen haben oder weiß ich nicht.
Aber umgekehrt, ich glaube, war Fürth ja auch plötzlich energischer, war besser im Spiel. Das ist ja auch was sich gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Dann genau. Bist du selber nicht mehr so ganz bei der Sache.
Das war jetzt nach dem Gegentor sind die erst gekommen.
Ja, aber ich meine nur, unsere haben ein bisschen nachgelassen. Wahrscheinlich auch, weil sie dachten, ah super, wir haben das im Griff.
Ich glaube, das ist ein Fokusding. Ich glaube, du machst den Fokus einfach weiter auf. Du bist erst fokussiert an dein Spiel. Bam, 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 bam. Du willst dein wirklich das, was du an Laufwegen drin hast, was du sozusagen an Spiel machen willst gegen die Gegenspieler. Du konzentrierst dich nur auf deine kleine Aktion im Spiel. Und wenn das alle machen sozusagen, funktioniert ein gutes Spiel. Und wenn das plötzlich funktioniert, ach, dann geht der Blick ein bisschen weiter auf. Dann guckst du dich auch ein bisschen nach rechts und nach links um und plötzlich irgendwie verlierst du deine Geschwindigkeit und deinen...
Und dann siehst du weinende Kinder auf der Tribüne und denkst, ich muss jetzt noch schnell das 2-3.
Damit der Kleine aufhört zu heulen.
Ja, dann kam natürlich mein persönlicher Schreckensmoment. Finn Bartels ist jetzt an Lennart T. in der Torschützenliste uneinholbar vorbeigezogen.
Tja, Mike.
Wolf, ich gratuliere dir.
Was mich nachher irgendwie stark erschreckt hat, ist, dass in diesen ganzen Interviewfetzen dann auch zu hören war, dass Finn Bartels mit Chris van Nöte im Sturm gespielt hat. Also Nöte wahrscheinlich Vorderwandstürmer oder sowas und Bartels als hängende Spitze, also 4-4-2 haben wir gespielt. Mit Meier links, Jatkowski rechts auf der Außen im Zentrum, Kalla Buchtmann und vorne war es ein hängender oder ein irgendwie frei stürmender Bartels und davor Nöte auf der 9 sozusagen. Also
beim Kicker sieht's aus wie ein 4-4-1-1.
Ja, okay. Okay. Das ist dieses 4-2-3-1 dann, ne?
Ja. Irgend sowas.
Das ist das Gleiche. Das ist
ja
das.
Müssen wir noch was zu der roten Karte sagen? Der Herr Fürstner ist für 2 Spiele gesperrt worden.
Ja, das war dann nochmal, wir dürfen auch mal eine Schiri-Entscheidung richtig finden.
Hier. Ich
mach das jetzt mal.
Ich finde die 2 Spiele zu schwach, ganz ehrlich. Ich habe, während ich das Spiel sah und auch in der Wiederholung, Betextung bei Sky war so sinngemäß, ja, er sieht ihn nicht kommen, das ist ja alles nicht absichtlich.
Uli Potowski?
Sollte besser den Kids Club machen, genau.
War aber auch, muss man dem gegenüber fairerweise sagen, ich meine in der Flimmerkisten-Zusammenfassung ähnliche Tonalität, wenn ich den Gegenspieler gegen den Brustkorb trete und der steht einen halben Meter vor mir, dann sehe ich den auch kommen und die Bewegung zum Ball war das nicht. Also für mich war das Absicht und Tätigkeit und da hätte ich mehr für erwartet. Ich finde, so Aktionen werden sehr oft nicht so bewertet und wir hatten das Thema schon mal, dass und ich glaube, bei Colinas Erben wird es auch immer mal wieder erwähnt, dieses Profifußballer haben ihre Bewegungen schon weitgehend im Griff und wenn die sowas tun wie einen Ellbogencheck, dann ist da im Regelfall auch Absicht mit dabei. Da glaube ich auch relativ fest dran. Von daher glaube ich nicht, dass das nur Zufall und Unglück war.
Mich interessiert nur, ob Mike irgendwie Mikes Kandidat, Mikes Hauptrennpferdchen Lennart T. sozusagen was davon getragen hat.
Ich glaube nicht.
Wieso eigentlich uneinholbar? Das habe ich jetzt eben nicht ganz verstanden.
weil Mike davon ausgeht, dass Lenin kein Tor mehr trifft? Ich weiß es auch nicht.
Ich war ja nach dem ersten Spiel so happy, dass er mit einem Tor einfach Erster ist und habe ich ja gesagt, wenn jetzt keiner mehr ein Tor schießt, dann reicht das.
Nein, er geht davon aus, dass der Knoten bei Bartels jetzt geplatzt ist und der einfach steil geht für den Rest des Jahres.
Das glaube ich nämlich auch.
Ja, das ist mir alles recht.
War doch aber gerade der Übersteiger.
Opportunist.
Einstweilen mal eines der führenden Skepsis-Organe, was die Barteleske Verwandlungsmentalität angeht. Hattest du nicht dieses schöne Zitat mal geprägt? Wie war das nochmal? Gott sei Dank, dass das eher abschließt wie abschließt, sonst wäre er längst von Barcelona.
Ja, das ist von mir. Das habe ich sogar beim Patentamt eintragen lassen. Genau.
Wenn man sich aber die letzten Spiele von Finn anguckt, der zieht ja schon stärker zum Tor und versucht auch Tore zu schießen. Auch gegen Fürth hat er ziemlich früh schon eine ganz gute Situation. Das wird noch. Mit 30 ist er ein Top-Zweitligastürmer.
Vielleicht ist er jetzt 32.
Geil, trocken.
Gut. Möchte noch jemand was zu Fürth loswerden? Oh, ich fand die Choreo großartig. Als alter Pur-Konzertgänger. Nein, stimmt nicht.
Hey, sag mal,
als mittelalter Pur-Konzertgänger.
Ich muss sagen, ich habe es Montag gedacht, es war Heinz-Rudolf Kunze. Und dann komme ich hier in den Fanladen und Carsten fragt mich, ey, Pur, wer sind wir überhaupt? Da muss ich kurz überlegen und dachte, ach ja, scheiße, es war Pur.
Ja, also vielleicht für die, die jetzt rätseln, wovon redet der? Es geht um die Choreo mit Hör gut zu, du bist mein Glück und ich sing dir meine Lieder. Nein, deine Lieder, ne? Ich sing dir deine Lieder?
Ich sing dir meine Lieder.
Dir meine. Ja,
die Schlagerfraktion hier am Tisch ist mir deutlich zu groß.
Ja, ja, ich wusste es ja nicht, fand es aber auch trotzdem peinlich. Oder wie Sven sagte, der alte Sänger, also nicht Bruck, sondern Fanladen, extra für dich, Christa, hätte der HSV das gemacht, hätte ich die ganze Woche was zu lachen gehabt.
Zu Recht.
Ja, aber wie, und das war dann jetzt, war das jetzt dann eigentlich selbstironisch oder war das unironisch?
Ich denke, nach Vicky Leandros war das die logische Folge. Also ich erwarte jetzt demnächst Helene Fischer.
Ist jetzt Gonter DJ, Choreo DJ quasi bei...
Ich denke, Gonta und ich machen demnächst hier mal eine Schlagerfolge drin, ganz alleine.
Habt ihr schon DJ-Kampfnamen euch überlegt?
Wir auch,
da kann ich aber nicht.
Beatrice. Dann möchte ich aber auch Beatrice Egli hier am Tisch haben.
Hast gerade eben gesagt, dass sich die Schlagerfraktion hier total schockiert. Ich habe nur einmal irgendwie, weil ich diese Südkurven oder dieses Flugblatt über die Auswärtskurve gelesen habe und so und du bist der Schlagerexperte.
Nee, aber du bist ja nicht bei Twitter, aber die Reaktion von
das
Mike.
Das sind nur Schlagerexperten, ey.
Nee, aber die Reaktion von Mike, wenn ich wieder so eine Frage stelle, wie, wer ist denn das? Und von ihm kommt, man sieht ihn ja nicht, aber dieses gefühlte angestarrt werden, wie du kennst den nicht. Das kannst du doch nicht kennen. Irgendwie, ich lese mich halt ein und versuche hier der Diskussion intensiver zu folgen. Also.
Das ist gut.
Betretene Schweigen trifft das ganz gut.
Ja. Wir haben auch noch keine Themenmusik für diesen Podcast. Ne? Hört gut zu, ihr seid, nee, unser Glück, dann kommt das wieder mit den Zeilen.
Eigentlich ist ja ein Mode-Podcast und kein...
Ja, aber
im Grunde, ist euch das eingefallen? Aufgefallen, Kevin Schindler?
Aber nur weil hier nur Mode-Fans sitzen.
Was? Das Trikot war eine Nummer zu klein von Schindler, oder?
Das soll
ist euch das auch aufgefallen?
Dann funktioniert das wahrscheinlich wie so eine Art Stützstrumpf, die Durchblutung wird irgendwie optimiert und dadurch haut der Junge die Bälle rein.
Kompressionswäsche
allerdings.
Schindler, also es ist keinem aufgefallen, außer mir offensichtlich.
Was ist eigentlich mit Hummel?
Ah, geht ab jetzt.
Geht ab. Super. Hummel, Hummel, Mors, Mors.
Ganz anderes Thema, ja. Wie kommen wir denn erst zu? Okay, ich denke, ich leite einfach mal über zum Ausblick auf die nächsten Spiele. Und da kommt als nächstes der SV Sandhausen zu Gast. Und zwar schon diesen Freitag. Und bevor wir jetzt alle sagen, wie es denn ausgehen wird, hören wir uns mal ganz kurz an, was der Stefan dazu zu sagen hat. Mit dem habe ich nämlich am Sonntagabend telefoniert. So, ich habe den Stefan an der Leitung. Stefan, hallo.
Hallo Mike, grüß dich.
Moin, erzähl doch erstmal unseren Hörern, wer bist du und warum können wir ausgerechnet dich so wunderbar gewinnen für das kommende Spiel gegen Sandhausen?
Ja, ich bin Stefan, ich wohne hier in Sandhausen, bin Mitglied beim Fanclub Carpe Diem Sandhausen, bin Jugendtrainer beim SV Sandhausen, wo mein Sohnemann in der F-Jugend kickt, die ich auch gleich mit trainiere. Und ich bin schon seit vielen Jahren St. Pauli-Fan und seit 2000 auch Mitglied und daher sind die Spiele gegen St. Pauli, das SV Sandhausen, Heimatverein, natürlich was ganz Besonderes.
Wunderbar. Und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt im damals noch alten Fanladen. Da hatte ich nämlich gerade mit den Kollegen den Übersteiger eingetütet und du kamst in den Fanladen marschiert.
Ja, das ist richtig. Wir sind, war natürlich ein langes Wochenende. Familie war sogar dabei, weil es in den Sommerferien Baden-Württemberg noch war. War toll, weil wir alle ja auch St. Pauli-Fans sind. Und an dem Tag kam noch die Mail, ja, der Übersteiger kommt neu raus gegen Sandhausen und der geht jetzt in die Post. Gut, ich fahre morgens aber los nach Hamburg und habe das Problem, den lese ich erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Also habe ich dich noch angemeldet, du hattest die Mail aber nicht mehr bekommen oder noch nicht gelesen gehabt. Und dann habe ich gedacht, dann marschierst du doch einfach mal direkt in den Fanladen. Und da saßen dann 4, 5 Leute, glaube ich, haben gerade eingetütet. Und da habe ich mal nach Frodo gefragt, und ob ich da mein Abo nicht auch so abholen kann. Und da hast du mir das Heft in die Hand gedrückt.
Ja, ich glaube, ich habe den Umschlag für dich nicht wirklich raussortiert, weil wie ja Stefan immer wieder begeistert zur Kenntnis nimmt, ist ja es ja so, dass wir selbst dem Jolly hausintern quasi das Ganze per Post schicken, weil wir das natürlich logistisch nicht auf die Reihe kriegen, aus den 400 Heften dann das Richtige dann rauszusortieren. Ja, aber das hat natürlich trotzdem geklappt, genau.
Richtig, genau.
Ja, und dann war das Spiel, das war da für dich das erste Mal Millantor mit dem eigenen Verein quasi oder mit beiden eigenen Vereinen.
Das war ganz komisch, ja, natürlich. Ich wusste auch vor dem Spiel, muss ich ganz klar sagen, nicht, in welche Richtung schlägt das Herz. Sandhausen, hier wohnst du, hier bist du eigentlich durch die Fanszene doch mehr auch drin. Kennst auch viele Leute. St. Pauli ist die Liebe seit Jahren und St. Pauli begleite ich oft auswärts hier im Süden, natürlich nicht so oft im Millantor, aber ich bin eigentlich 1 bis 2 Mal regelmäßig auch die Saison oben in Hamburg. Und da war das Spiel ganz besonders und für mich eine sehr schwierige Situation, emotional beschrieben. Und ich hatte Karten für den Gästeblock, wir saßen im Sandhausen-Block. Und ja, Sandhausen hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht auf St. Pauli. Wir haben uns gut verkauft. Wäre sogar mehr drin gewesen als die 2-1-Niederlage. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir, glaube ich, einen Tick besser. Dann hat St. Pauli ein bisschen gedrückt und hat dann auch die Tore gemacht. Aber ich hatte dann während dem Spiel gemerkt, also so ein bisschen mehr fieber ich doch für Sandhausen mit. Und ja, aber trotzdem, meine Liebe zu St. Pauli bleibt bestehen.
Ja, nun war das Spiel ja auch für die meisten St. Paulianer unerwartet emotional. Wenn man den nackten Gegner SV Sandhausen hört, klingt das ja erstmal so spannend, vielleicht nicht. Aber es war die Heimkehr unseres großen Capitano Fabio Morena, der dann ja auch sehr blumig verabschiedet wurde etc. pp. Ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort fürs nächste Thema. Der hat jetzt ja euch im Sommer verlassen, obwohl eigentlich der Vertrag noch lief. Über seinen neuen Verein müssen wir nicht zwingend reden, aber wie hat sich denn dieser ganze Wechsel Morena zu euch für dich dargestellt und warum ging es denn jetzt so dann doch recht plötzlich zu Ende aus deiner Sicht?
Ja, Fabio hatte eigentlich einen 2-Jahres-Vertrag in Sandhausen für die zweite Liga. Wir spielen komischerweise noch zweite Liga, also hätte der noch Vertrag gehabt. Aber Fabio hatte Anfang der Saison mehrere Einsätze gehabt, nicht unbedingt auf seiner Position als Innenverteidiger, eher dann im defensiven Mittelfeld. Aber er hatte leider auch nicht die konstanten Leistungen oder es war jetzt nicht diese Leistung, die man sich in Sandhausen erhofft hat. Man hatte sich eigentlich von ihm eine Leader, Führungspersönlichkeit erhofft, die konnte er so nicht ganz erfüllen. Ich denke, die Erwartung war natürlich vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber es hat nicht ganz gepasst. Und dann ist Fabio natürlich mehr auf die Bank gewandert, hat sich dann auch zwischendurch mal verletzt, dass er dann auch längere Zeit nicht mehr im Kader war. Und so durch die Situation, die Sandhausen in der letzten Runde hatte, mit Abstieg, viele Spiele verloren, kam er irgendwie nicht mehr in die Mannschaft rein. Und in der Sommerpause war es dann auch so, dass man ihm wohl gesagt hat, also wenn er einen Verein findet, würde man ihm keine Steine in den Weg legen und er darf dann auch gehen. Und ich hatte ab und zu mal mit ihm Training oder so auch mal Kontakt und er meinte, er war auf Suche und dass es dann der eine Verein geworden ist, ich glaube, das liegt einfach, weil Hamburg eine super schöne Stadt ist. Mhm. Einer der falsche Verein, aber okay.
Ja. Gut, würde er sehen, ob er da glücklich würde. Privat gönne ich ihm das auf jeden Fall alles Gute.
Das gönne ich ihm auch, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge momentan gar nicht, ob er spielt oder nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, weil das ist dann doch, ich habe so viel Fußball im Kopf, da kümmere ich mich nicht um zweite Mannschaften von Bundesligisten.
Also die sind auf jeden Fall in der Regionalliga in einer ähnlichen Tabellenregion wie unsere zweite und er spielt da wohl auch recht regelmäßig. Die haben jetzt heute gerade mal wieder gewonnen.
Okay, gut.
Ja, gut. Carpe Diem Sandhausen klingt jetzt für den gemeinen St. Pauli-Fan natürlich erstmal bekannt, weil Carpe Diem gab es bei uns auch. Ist das Zufall oder hast du da irgendwie dann Bezug drauf genommen?
Also ich glaube, Carpe Diem ist in St. Pauli eher so ein Vorgänger der Ultra-Gruppierung.
Genau.
War mir bewusst, wir selbst sind eigentlich eher ein Familienfanclub, nenne ich uns mal. Wir sind eigentlich aus dem Freundeskreis raus entstanden. Wir gehen seit Jahren zum Fußball, waren schon immer aus Sandhausen. Und nachdem Sandhausen dann im Amateurbereich entstiegen ist, eher Regionalliga, Dritte Liga, haben wir uns dann auch irgendwann zu einem Fanclub zusammengerauft. Und in der Namenssuche waren 2, 3 zur Auswahl. Ja, Carpe Diem kam von mir, aber ich würde uns jetzt nicht als Ultras bezeichnen. Wobei vom Herzen natürlich schon, aber nicht im Stadion sind wir dann doch etwas zurückhaltender.
Wie viele Leute seid ihr ungefähr?
Wir sind aktuell 9 Familien und bei uns ist so, dass auch Frauen und Kinder mit ins Spiel, ins Stadion gehen. Und wenn du die alle zusammennimmst, dann sind wir, glaube ich, 39 Personen.
Oh, das ist ja schon ganz schön eine Menge.
Genau. Wir machen nicht nur Fußball, das ist natürlich der Mittelpunkt, aber wir gehen auch mal zusammen am Wanderwochenende, machen auch andere Sachen zusammen, Weihnachtsfeier, Grillfeste etc. Also wie ein typischer Fanclub einfach.
Mhm. Ihr habt einen Twitter-Account und auch eine Facebook-Seite.
Richtig, wir haben Öffentlichkeitsarbeit ist, glaube ich, was, wo ganz gut klappt bei uns, Carpe Diem Sandhausen. Wir sind recht schnell mit Informationen, wenn es was über den SV Sandhausen zu berichten gibt. Und versuchen da auch einen gewissen Service für unsere Fanszene zu geben. Unsere Facebook-Seite hat auch mittlerweile fast 500 Fans, was für einen Übersteiger natürlich wenig ist, aber für Sandhausen und für das, dass wir einfach nur ein Fanclub sind, nichts Offizielles vom Verein, finde ich das schon gar nicht schlecht. Und wir kriegen auch recht gutes Feedback von den Leuten, von den Nutzern, von unserer Facebook- oder Twitter-Seite. Und ich bin einer aus dem Fanclub, der das mit betreut und ja, macht auch Spaß, dann positives Feedback zu bekommen.
Mhm. Mir persönlich macht ja Twitter mehr Spaß als Facebook so in der regelmäßigen Nutzung. Da habt ihr einen Account, der nennt sich dann CD Sandhausen, also CD für Carpe Diem logischerweise.
Ja.
Machst du den auch oder auch mit? Oder?
Ich mache den auch mit. Das meiste bei Twitter kommt von mir. Okay. Wobei ich muss dir sagen, wir haben da sowas eingestellt, dass du, wenn du auf Facebook was postest, kriegst du das auch mit auf Twitter. Das ist manchmal, auf Twitter kommt da nicht so gut an, weil da hast du dann immer so einen Facebook-Link mit drin.
Genau.
Schande über uns, aber man macht es sich manchmal bequem.
Ja, ist ja alles eine Zeitfrage. Ja.
Genau.
Okay. Gestern habt ihr, also wir telefonieren am Sonntagabend, das sollte ich vielleicht kurz dazu sagen, weil die Sendung nehmen wir erst Mittwoch auf. Am Samstag habt ihr also gegen Dynamo gespielt. Die Ausgangslage war schon so, dass ein Sieg ganz schön gewesen wäre. Für Dynamo wäre er aber sicherlich notwendiger gewesen. Und erzähl doch kurz, wie das Spiel war und ja, was es da so zu sagen gibt.
Ja, wir haben 0-0 gespielt. Das heißt erstmal natürlich Dresden auf Distanz gehalten. Das war okay. Sieg wäre natürlich schöner gewesen, weil wenn du die Tabelle heute nach dem Spieltag, St. Pauli hat gegen Fürth gewonnen, anschaust, wir sind mittlerweile nur noch einen Platz vom Relegationsplatz entfernt. Aber es ist nach wie vor noch alles so eng zusammen. Es ist alles möglich. Kurz zum Spiel. Sandhausen hat meiner Meinung nach besser ins Spiel gefunden. Wir hatten 2, 3 Chancen. Und Dresden aber auch. Von daher, das Unentschieden geht in Ordnung. Dresden hat am Schluss vielleicht sogar ein kleines Chancenplus. Wir konnten meiner Meinung nach nicht so effektiv nach vorne spielen wie in den vergangenen Spielen, was vielleicht auch daran lag, dass unser Kreativspieler David Ulm gestern erst von der Bank kam. Der war ein bisschen angeschlagen die Woche. Und also letztendlich, so nicht unzufrieden bin ich nicht, so richtig zufrieden auch nicht. Es ist halt ein Unentschieden und damit leben wir jetzt einfach. Ist okay, aber auf der anderen Seite, durch die Tabellenkonstellation, müssen wir natürlich jetzt am Freitag in Hamburg schon schauen, auch was mitzunehmen.
Mhm. Wer kann das denn am besten vorantreiben, gerade wenn es ums Toreschießen geht? Du hast es David Ulm schon erwähnt als Kreativspieler. Im Sturm habt ihr noch den Herrn Jovanovic.
Ja.
Der hat immerhin auch schon zweimal getroffen.
Der hat auch schon zweimal getroffen. Der Frank Löning, unser Kapitän, ist natürlich eigentlich unser Top-Stürmer, der jetzt diese Anfang der Runde verletzt war, dann erst lange von der Bank kam. Und aktuell spielen wir entweder mit zwei Spitzen, wie gestern gegen Dresden, oder wir spielen mit einer Spitze. Und da war bisher immer Jovanovic gesetzt. Ich hoffe, dass wir in St. Pauli mit zwei Spitzen spielen, sprich Löning und Jovanovic. Und ich würde mir wünschen, David Ulm wieder zurück in die erste Elf, dass er zurückkehrt, weil er einfach doch der Kreativspieler ist, der die Bälle entsprechend in die Räume spielt. Allerdings, wenn du auf die Tabelle schaust, so viele Tore haben wir noch nicht geschossen. Das könnte ein bisschen mehr sein. Also die Abwehr steht dieses Jahr recht gut, aber vorne in der Offensive, naja, da muss der Knoten noch richtig platzen. Aber auch ein 1-0 bringt 3 Punkte, also von da.
Na, wollen wir mal sehen. Ich sehe gerade, der Florian Hübner hat als Verteidiger auch schon 2 Tore. Also viel mehr Leute, die Tore geschossen haben, gibt es dann aber auch schon nicht mehr.
Ja, mit Julian Schauer hat noch eins und jetzt musste ich gerade überlegen. Egal.
Niki Adler hat noch eins und das war's.
Ja, genau, gegen Bochum. Und Frank Löning hat eins gemacht.
Ja,
Frank,
genau.
Ja, genau, da haben wir sie zusammen, glaube ich, schon.
Okay. Ich habe ja jahrelang im Tor gespielt, deswegen gucke ich auf Torhüter ja immer besonders. Jetzt habt ihr den Torhüter mit dem besten Namen der Liga, Marco Knaller, Österreicher, hat auch die Nummer 1 auf dem Rücken, hat aber bisher nur 2-mal gespielt und euer eigentlicher Stammtorhüter ist der Manuel Riemann. Ist das der, der damals so bekannt wurde in dem Pokalspiel gegen Bayern für das Osnabrück?
Ist,
oder?
Das ist genau Manuel Riemann.
Burghausen, glaube ich.
Burghausen, genau. Der im Elfmeterschießen gegen Bayern München einige Elfmeter gehalten hat. Leider sind die Burghausener damals trotzdem ausgeschieden. Und Manuel Riemann kam vor der Runde aus Osnabrück nach Sandhausen. Er war als Nummer 1 auch verpflichtet. Die ersten 2 Spiele, die er nicht, die Knaller gemacht hat, war Manuel Riemann noch verletzt. Er kam dann aber im Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg, hat er seinen ersten Einsatz gehabt und hat uns auch wieder ein paar Elfmeter gehalten, damit wir in die nächste Runde gekommen sind. Und von daher, ich glaube, wir haben dieses Jahr aber das Glück, 2 wirklich sehr gute Torhüter zu haben. Marco Knaller ist auch ein echt guter Torwart. Er hatte letzte Woche gerade wieder in einem Freundschaftsspiel gegen den SC Freiburg seine Chance bekommen und hat gezeigt, was er kann. Manuel Riemann ist auch gut. Er ist ein bisschen risikoreich, sage ich jetzt mal. Er geht gern mal ein paar Meter aus dem Strafraum raus, spielt dann auch mal den Ball knapp am Spieler vorbei. Da bleibt dir als Fan manchmal schon der Atem weg. Es ging bisher immer gut. Ich hoffe, das bleibt so. Mhm.
Ja, gut, werden wir sehen Freitag. Okay, wir haben in der Vorbesprechung schon kurz gesprochen, da sagtest du, du hast heute die Pläne für Stadion bekommen, die ihr umsetzen müsst, wenn ihr in der zweiten Liga bleibt. Was passiert denn da genau bei euch?
Ja, natürlich, eine Lizenzbedingung ist ja, dass du mindestens 15.000 Plätze im Stadion hast. Die haben wir aktuell noch nicht. Es passen knapp 12.000 aktuell in das Hartwallstadion in Sandhausen. Diejenigen von euch, die letztes Jahr bei der 4-1-Niederlage in Sandhausen waren, die kennen unser Stadion. Es ist jetzt, man muss dazu sagen, es ist jetzt kein Schmuckkästchen. Es ist einfach ein uraltes Oberliga-Stadion, das nach und nach für mittlerweile die zweite Liga jetzt ausgebaut wurde. Und wenn wir die Liga, den Klassenerhalt schaffen, dann müssen wir natürlich auch die 2, wir hatten dieses Jahr eine Ausnahme bekommen. Nächstes Jahr müssen wir aber ausbauen auf 15.000. Und heute Morgen wurde im Vereinsumfeld, im Fanumfeld von der Vorstandschaft die Pläne vorgestellt. Es ist also angedacht, hinter dem Tor, wo momentan die Gästefans stehen, eine neue Tribüne, Stehplätze überdacht zu bauen und die Gegengerade, die momentan rein aus Stehplätzen besteht, wird ausgebaut durch auch mit einem Dach und hinten kommen noch Sitzplätze, was insgesamt zu knapp 15.800 Plätzen führt. Sieht richtig schön aus, kleines Schmuckkästchen. Und ich mag unser Stadion, weil es hat was Uriges. Es ist nicht so eine Arena, wie es austauschbar in vielen Stadien sitzt. Der Komfort ist nicht so da, vielleicht so ein bisschen wie das alte Millerntor, aber ein bisschen Komfort wird es jetzt dann durch den Umbau hoffentlich geben. Aber die Voraussetzung natürlich ist der Klassenerhalt und da bin ich aber dieses Jahr eigentlich ganz optimistisch, weil wir hatten vorhin ja auch drüber gesprochen, vor der Runde war ja eigentlich der Abstieg schon klar, das SV Sandhausen. Durch die Lizenzproblematik des MSV Duisburg hatten wir dann auf den letzten Drücker doch noch die Klasse erhalten. Es hat sich lange hingezogen mit Widerspruch der Duisburger etc., bis wir dann wirklich wussten, wo landen wir. Jetzt ist es zweite Liga geworden und ich glaube, der SV Sandhausen oder die Verantwortlichen haben auch ein bisschen ihre Lehren gezogen aus dem letzten Jahr. von der Zusammenstellung des Kaders. Die Defensive momentan läuft viel besser. Wir stehen auch, meine ich, ganz gut da und wir spielen eigentlich auch einen schönen Fußball. Und daher glaube ich, der Klassenerhalt dieses Jahr ist möglich. Wir brauchen zwei, sagen wir mal, drei Mannschaften hinter uns und das hoffe ich zu schaffen, sportlich dieses Jahr.
Sportlich, genau, ja. Genau. Wie war denn die Situation für dich im Sommer? Also ich meine, ich stelle mir das vor, als Verein, der absteigt, ist es natürlich eh immer blöd, aber dann auch noch so lange eigentlich sportlich abgestiegen, auf jemand anderen zu hoffen, der dann auch noch Einspruch einlegt. Es muss ja unglaublich an den Nerven zehren, zumal wenn da irgendwie auch noch finanzielle Existenzen oder berufliche Existenzen mit dranhängen.
Ja, also, der Abstieg erstmal hat sich für uns ja schon recht früh abgezeichnet und wir waren eigentlich schon wieder mit dem Abstieg dritte Liga, haben uns alle mit angefreundet und wir hatten damals auch schon den neuen Trainer, Alois Schwarz, der uns jetzt auch in der zweiten Liga trainiert, schon vorgestellt. Er hatte ein Konzept, dass er versucht, mehr mit jungen Leuten dann in der dritten Liga wieder was aufzubauen und dann vielleicht in ein, zwei Jahren auch wieder anzugreifen in Richtung zweite Liga. Und da waren wir eigentlich alle schon wieder positiv gestimmt. Dritte Liga ist okay. Man muss ja, ich meine, für Sandhausen, dritte Liga ist auch schon was. Zweite Liga ist natürlich super. Und dann kam, ich weiß noch genau, ich war im Urlaub in kurz nach Pfingsten. Wir waren in Österreich wandern mit Freunden von KPD in Sandhausen. Und auf einmal kriege ich mittwochabends um 5 einen Anruf von meiner Cousine, ob ich schon Radio gehört habe. Und ich so, nee, wir sind in Österreich im Urlaub. Ja, Duisburg hat die Lizenz entzogen bekommen, Sandhausen bleibt zweitklassig. Und wir haben abends dann erstmal ein, zwei Bier getrunken oder ein bisschen mehr. Und natürlich war dann die Hektik erstmal groß. Ja, was ist das jetzt durch? Wie lange dauert das? Es hat sich dann einige Wochen hingezogen. Und die Experten, die du im Internet und wo auch immer gehört hast, haben alle gesagt, das geht auf jeden Fall, dass ihr zweite Liga seid. Andere sagen, aber die haben bestimmt noch was in der Hinterhand, Duisburg. Letztendlich, es war immer ein gemischtes Gefühl dabei. Letztendlich hat es geklappt. Auch wenn wir danach viel Beschimpfungen von allen möglichen Richtungen als Sandhäuser bekommen haben. Ihr habt es gar nicht verdient. Osnabrück hätte rein müssen, weil die Relegation gespielt haben gegen Dresden. Mhm. Oder Duisburg ist halt ein Traditionsverein. Wir sind es nicht. Wir bringen auch nicht so viele Fans aus als mit. Ich gebe es zu. Aber letztendlich, die Situation, die lag nicht an uns. Das war letztendlich nur was von Duisburg. Und deswegen die Beschimpfung, dass man sich aufregt, okay, kann ich verstehen. Wir hören mittlerweile auch bei jedem Spiel, ohne Duisburg wäre der gar nicht hier. Mhm. Ich noch, okay, kann ich auch mitleben, aber letztendlich, die Duisburger haben sich irgendwie selbst eingebrockt, zumindest ein paar Leute in der Vorstandschaft, glaube ich, waren da ja mit beteiligt. Tut mir leid für die Jungs, weil ich war auch selbst beim Auswärtsspiel in Duisburg mit dabei, habe auch mit einigen nette Kontakte gehabt, aber gut, wir sind Nutznießer. Die Regeln sind so. Von daher, wir versuchen es dieses Jahr besser zu machen und sind da dabei. Und von daher müssen wir halt auch schauen, am Freitag in Hamburg was mitzunehmen.
Ja, das werden wir dann sehen. Nochmal ganz kurz zum Stadion. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, die Gästekurve quasi wird mit der neuen Tribüne bestückt und die Gegengrade. Das heißt, die Heimkurve und die Haupttribüne bleiben erstmal gleich?
Genau, also die Heimbereich bleibt gleich, wobei ein Teil hinter dem Tor auch noch Heimbereich wird. Also es gibt einen Stehplatzbereich hinter dem Tor für Gäste, der sich dann aber auf die Gegengerade noch weiter ausbreitet. Und hinter der Gegengerade die Sitzplätze und Stehplätze kommen jetzt zusammen für die Gäste. Das ist in Sandhausen aktuell baulich noch getrennt. Mhm. Das wird zusammenkommen.
Ist das euer Stadion? Gehört das der Stadt oder der Gemeinde, wie auch immer?
Das gehört dem SV Sandhausen an. Also das ist ein Erbbaurecht, das Grundstück gehört der Gemeinde, aber der SV Sandhausen ist letztendlich der Eigentümer und das ist auch das Problem. Wir haben keine großen Zuschüsse oder sonst irgendwas, die wir da bekommen, sondern wir werden das Ganze aus eigener Hand, aus eigener Kraft finanzieren müssen. Und da ist natürlich heute Morgen auch schon angesprochen worden, dass in bestimmten Bereichen auch wieder Fans und Ehrenamtliche zur Mitarbeit aufgerufen wurden und das hatten wir bei den letzten Stadionumbauten auch geschafft. Ich denke, das macht auch so ein bisschen so einen kleinen Verein wie uns aus, dass wir da Leute kriegen, die da einfach auch mithelfen und dann sparst du durch Muskelkraft dann in manchen Bereichen doch auch einige Euro. Mhm.
Ja, und ist denn dann auf lange Sicht irgendwie angedacht, die anderen beiden Tribünen dann noch nachzuziehen oder reicht das dann auch erstmal auf Sicht?
Du mein, welche Tribünen meinst du? Wir hatten, also du warst nicht dabei bei unserem Hinspiel, glaube ich.
Ja, ja, richtig.
Beim Rückspiel. Herzliche Einladung übrigens, danke, dass du gerne kommen. Wenn diese Tribünen gebaut sind, hinter dem Tor nach der Gegend geraten, dann haben wir eigentlich auf allen vier Seiten fertig komplette Tribünen.
Ah, okay.
Dann haben wir eins. Und natürlich, jede Tribüne sieht anders aus, hat aber auch seinen Charme, finde ich. Und auch so ein bisschen St. Pauli, sage ich mal.
Aber noch keine Separés.
Nein, Gott bewahre. Aber auch in Sandhausen gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel sind es mittlerweile, ich glaube 9 VIP-Logen.
Und ach so, sind, habt ihr, okay.
Die, also das hatten wir diese Runde, vor der Runde schon gebaut, eine Nordtribüne mit Business Seats und VIP-Logen. Und man muss halt leider auch sagen, das sind halt die Leute, die bezahlen dann entsprechendes Geld für diesen Bereich. Und Gott sei Dank haben wir alle Logen auch verkauft. Und die finanzieren dann halt doch ein bisschen mehr als die vielen Stehplätze, die wir halt in Sandhausen haben.
Klar, ist mehrfach von Uli Hoeneß betont worden und er hat da leider ja auch recht, richtig.
Es ist leider so, ja.
Aber jetzt in den neuen Tribünen kommen dann keine zusätzlichen Business Seats und Logen, oder?
Nein. Also der Business- und Ehrengast- und so weiter Bereich, der wurde jetzt schon vor dieser Runde ausgebaut. Das ist alles auf der Seite der Haupttribüne. Und hinter dem Tor, wie gesagt, reine Stehplatztribünen. Und auf der Gegengerade, da haben wir momentan schon Stehplatztraversen. Und da kommt einfach hinten dran nochmal ein paar Reihen Sitzplätze. Und die werden aber keine Businessbereiche, da kommen dann noch Presseplätze mit rein, die Fernsehkameras, die auf dieser Seite sind, werden damit integriert und das ist dann auch.
Okay, gut, dann schauen wir mal auf den Freitag. Du reist an, was mich sehr freut. Dabei.
Ja, es ist leider ein Freitag, deswegen werden nicht ganz so viele Fans aus Sandhausen nach St. Pauli kommen, wie es letztes Jahr der Fall war. Aktuell gehe ich mal von 200 bis 250 Leuten aus, die da sind. Aber das ist für Sandhäuser Verhältnisse schon sehr gut. Mhm. Und wir fahren Freitag morgens los. Wir fahren mit PKW. Wir sind zu dritt jetzt von uns und werden auch übernachten in Hamburg oben. Ja, ich freue mich natürlich aufs Spiel. Ich freue mich auch, ein paar Leute zu sehen. Und was mich besonders freut, ich war jetzt noch nicht oben, seitdem die Gegengerade komplett eröffnet wurde und vor allem auch seitdem das Innenleben, der neue Fanladen, AFM-Büros und so weiter, hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und ich denke, der erste Marsch wird dann wahrscheinlich schon mal in Richtung Fanladen und neue Gegengerade sein.
Ja, ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Also ich denke mal, wir werden uns da dann auch sicherlich auf ein Malzbier verabreden können im Fanladen. Aber die Räume sind fantastisch geworden. Also ja, wirst du dann Spaß haben, denke ich auch. Ja, das stimmt. Das war beim letzten Mal, war die Gegengerade mit Stehplätzen schon gefüllt, aber die Sitzplätze waren noch nicht fertig, ne?
Richtig, es war noch kein Dach drauf, es war noch ein Rohbau und ich glaube, gegen Sandhausen durften das erste Mal ganz 10.000 Stehplätze. Ah, ja. Also der untere Teil war voll, aber jetzt, nachdem das alles fertig ist, dann wird Zeit, dass ich mal wieder nach Hamburg komme. Aber da ich auch viel mit Sandhausen aktuell unterwegs bin, ist es natürlich, du hast auch noch Familie und andere Hobbys. So kommt man nicht so viel zum Fußball.
Kann ich total nachvollziehen, ist bei mir ähnlich. Ich muss nochmal auf den Anfang zurückkommen. Du hast gesagt, du bist Jugendtrainer beim SV Sandhausen. Wie seid ihr da denn aufgestellt? Gibt es ein Jugendleistungszentrum auch?
Das gibt es seit dieser Saison. Also wir sind natürlich ein kleiner Verein immer gewesen, wobei ein kleiner Verein, muss ich eher sagen, auf die Plätze und Möglichkeiten des SV Sandhausen. Wir spielen schon in den oberen A, B und C-Jugend, spielen wir in der Oberliga, wobei die A-Jugend ist abgestiegen, aber da arbeiten wir dran, dass wir wieder aufsteigen. Und eine Lizenzbedingung ist auch das Nachwuchsleistungszentrum. Und in diesem Jahr, wir sind jetzt dran, wir haben Pläne eingereicht, wir sind auch aufgestellt wie ein Nachwuchsleistungszentrum, wir haben auch einen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und wir brauchen noch dringend neue Plätze, aber auch da sind wir dran und das ist für mich als Jugendtrainer eigentlich mit das Wichtigste, weil wir trainieren aktuell mit 4 Mannschaften auf einem Platz. Auf dem Platz, auf dem wir trainieren, ist auch kein Flutlicht. Ich trainiere die F-Jugend, das sind also momentan, mein Sohn sind 8-jährige Jungs. Und ein Mädel ist auch dabei bei uns. Und wenn du kein Flutlicht hast, dann ist der Winter schon mal schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt auch bald in die Halle, weil wir haben auch noch eine Hallenrunde. Mhm. Aber wir müssen dringend an der Infrastruktur was machen. Und das sind wir jetzt auch gezwungen durch die Lizenz. Und das kommt auch. Es gibt momentan nur noch ein paar bauliche Geschichten, dass du musst da ein Stückchen Wald hinterm Stadion wegmachen und dann musst du jetzt eine Aufforstungsfläche an anderer Stelle wieder finden. Und wenn das da ist, dann kommen da aber neue Plätze, es kommen neue Räumlichkeiten. Und da sind wir dran. Und ich als Jugendtrainer bin natürlich dadurch doppelt froh, dass wir in der zweiten Liga geblieben sind. Weil jetzt müssen wir da wirklich auch Geld investieren und nicht nur in Mannschaft und in andere Dinge, sondern der Nachwuchs muss wieder weiter nach oben kommen. Und Sandhausen hat eigentlich in den 80er Jahren, ich kann dir mal ein paar Namen nennen, Hansi Flick, aus der Jugend, Markus Münch, ich weiß nicht, ob du den noch
kennst. Doch, ja.
Bayern München und so weiter sind, Rainer Zietsch hatte früher beim VfB Stuttgart gespielt. Also es sind einige bekannte Jungs, die aus der Sandhäuser Jugendarbeit mal in den 80ern nach oben gekommen sind. Es ist dann in den 90ern ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten jetzt einen Jugendnationalspieler in der C-Jugend. Der ist jetzt leider zu dieser Saison zu einem Rivalen gewechselt in der Nachbarschaft, zur TSG Hoffenheim. Die Jungs können wir einfach noch nicht halten. Und da müssen wir halt versuchen, wieder ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr auch zu bieten, um dann auch solche Leute in Sandhausen halten zu können.
Ja, aber das ist dann ja definitiv eine positive Entwicklung in der zweiten Liga, dass du solche Sachen halt auch nach vorne bringen musst und die DFL da hinterher ist, ja.
Richtig, ja.
Okay. Wunderbar, Stefan. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Du hast natürlich jetzt noch die Chance, letzte Worte an die Hörerschaft zu richten, vielleicht verbunden mit einem Wunsch für Freitag.
Ja, es werden wieder zwei Herzen in meiner Brust schlagen und ich denke, irgendwie kann ich wahrscheinlich am Freitag auch nur gewinnen. Wobei ich muss sagen, ich drücke ein bisschen mehr dem SV Sandhausen am Freitag die Daumen und meine Frau sagte heute Mittag zu mir, als das Ergebnis von Fürth hörte, dass St. Pauli 4-2 dort gewonnen hat, dann sagt sie, das ist ja eigentlich ganz gut. Dann sind sie am Freitag in Hamburg nicht so sauer, wenn Sandhausen dort gewinnt. das ist natürlich mit Ironie, weil auch meine Frau ist St. Pauli-Fan und das Herz schlägt auch für Braun-Weiß, genauso wie für Schwarz-Weiß. Ich wünsche mir erstmal wieder, dass sich der SV Sandhausen gut verkauft am Millerntor. Flutlichtspiel, volle Ränge, dass wir ähnlich ein gutes Spiel machen wie letzte Saison. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir was Zählbares mitnehmen. Und ein Punkt wäre gut, 3 wäre natürlich noch besser, weil wir brauchen die Punkte, dass wir noch ein weiteres Jahr zweite Liga nächstes Jahr spielen können.
Ja, also meine Albtraumsaison war ja, als wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga damals und uns nach jedem Spiel die Gästefans immer gesagt haben, ach Mensch, ich hätte euch das ja so gegönnt, aber halt nicht heute. In den anderen Spielen holt ihr die Punkte schon noch. Und von daher erspare ich mir jetzt einen ähnlichen Kommentar in deine Richtung, weil ich weiß, wie bescheuert das klang. Ich wünsche euch, dass ihr drin bleibt. Ich bin aber auch gespannt und ich habe wenig Hoffnung, dass euch das am Freitag 3 Punkte geben wird.
Ja, du bist doch, kennst doch den FC und wenn wir, ich habe ja die Spiele von St. Pauli die Sohn da auch verfolgt und in Karlsruhe war ich selbst im Stadion. Sie sind auch nicht so konstant. Und es folgt meistens auf ein gutes Spiel, dann ein bisschen schlechtes. Und jetzt, ich glaube, heute haben wir ganz gut gespielt in Fürth. Also von da.
Ja, das stimmt. Das war heute schon ganz gut, ja. Na gut, wir werden sehen.
Also ich kann auch mit einem St. Pauli-Sieg leben, aber es wäre schon schöner, wenn Sandhausen da zumindest was Zählbares mitnimmt.
Ja, aber dann lass uns nicht einen Punkt holen. Also das wäre blöd, finde ich. Dann lieber einer gewinnt das Hinspiel, einer gewinnt das Rückspiel. Haben wir mehr von. Und wir gewinnen jetzt erstmal das Hinspiel und dann diskutieren wir vom Rückspiel nochmal neu.
Wenn wir das unterschrieben bekommen, dass es im Rückspiel klappt, dann wäre ich da dafür. Dann würde ich da sagen, okay, aber schauen wir mal. Ich denke, die Jungs sind heiß, die wissen, was am Millerntor auf sie zukommt und die freuen sich auch auf die Atmosphäre da oben. Heute Morgen bei dieser Vorstellung der Stadionpläne waren auch einige Spieler da und war natürlich auch kurz Thema dann das Spiel in Hamburg und es war auch schon so die Aussage, das sind natürlich die Spiele als Fußballprofi, für die du als Profi lebst. Ein flutiges Spiel, volles Haus in Hamburg, gute Stimmung. Und wenn du dann noch was mitnimmst, das ist natürlich dann was Tolles. Aber
schauen wir mal.
Wir gucken einfach mal.
Gut, okay, wunderbar. Danke dir, Stefan. Schönen Abend noch und dann sehen wir uns am Freitag.
Wünsche ich dir auch und wir sehen uns am Freitag in Hamburg. Gut.
Tschö.
Tschö.
So, das war Stefan. Nochmal besten Gruß nach Sandhausen. Ich muss natürlich jetzt nochmal auf die Story zurückkommen mit dem Einlaufkind. Also, mein Sohn wird am Freitag wieder Einlaufkind sein. Und das klingt jetzt erstmal etwas banal. Allerdings ist da eine gewisse Historie bereits.
Wie alt ist er denn eigentlich?
Bennett ist 5.
5. Ist das, gibt's da ein Alter für Einlaufkinder?
Nee, du musst halt im Rabaukenclub sein. Also okay. Das ist Bedingung. Und dann musst du einen so ein Motivationsschreiben aufsetzen, warum du denn ein Laufkind sein willst. Aber wenn das einmal angenommen wurde, dann kannst du dich danach auch wieder immer in die Lostrommel zurückschmeißen lassen und das läuft dann.
Also wer nicht, als Fünfjähriger muss
dann so dieselbe?
Das wollte ich gerade sagen, ey.
Ja, natürlich.
Dein Fünfjähriger kann schon schreiben, Respekt.
Der kann auch Chinesisch und nein. Also natürlich habe ich assistiert. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist er in seiner jungen Laufbahn bei den Minikids des HSV Hennstedt-Ulzburg bereits Einlaufkind gewesen. Die haben gegen den Tabellenführer gespielt und da war er an der Hand eines SV Hennstedt-Ulzburg-Spielers und die Mannschaft hat zu Hause 8:1 gewonnen gegen den Tabellenführer. Dann war er Einlaufkind bei St. Pauli gegen Erzgebirge Aue, war an der Hand eines Aue-Spielers.
Von wem? Weißt du was?
Der gelb gekriegt hat und zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Irgendein typischer deutscher Name. Ich glaube Schneider, kann das sein? Ich weiß nicht mehr, ich müsste nachgucken. Und wie das war dieses wunderbare Spiel, wo wir 3:0 im Schneeregen verloren haben. Und dann war er Einlaufkind bei St. Pauli gegen Hertha, bei Marcel Njeng an der Hand. Und auch da haben wir ja bekanntlich verloren. Das heißt, er war bisher dreimal Einlaufkind und dreimal war er an der Hand des siegreichen Teams. Ich möchte hier also jetzt den Appell starten an die Rabauken, dass mein Sohn bitte ab sofort immer an die Hand eines St. Pauli-Spielers kommt, weil das den Sieg dann quasi garantiert.
Außerdem hat dein Sohn die besten Motivationsschreiben. Vielleicht kann man ja doch nochmal irgendwie einen draufsatteln.
Du hast es doch gar nicht
gelesen. Rhetorik sollte auch was zählen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen podcastsmäßiges Seilschaftslobhudeln.
Rhetorik sollte auch was zählen. Wie lange dauert es, bis sozusagen irgendwie Spieler in Interviews irgendwie die wilden Sachen machen, um sozusagen für ihren Verein eine Publicity zu erzielen? Weil die auf dem Feld hat es nicht gelangt, aber jetzt irgendwie vor den Kameras der
vor allem Leute, die einen Sabbel nicht halten können, erzählen, Rhetorik sollte auch was zählen.
Aber das wäre nämlich auch so, ne, dass wenn jetzt Leute dann den sehenden Fußball reformieren wollen, dann wäre das mal ein Ansatz.
Gut, zurück zu den Rabauken.
Man könnte auch zu gute Spieler natürlich abkleben, Augenpartie und so weiter. Das
wird ja gemacht im Torwarttraining.
Inzwischen wäre Mundpartie abkleben allerdings die bessere Abendveranstaltung.
Ich habe meine Tochter guckt immer so scheiß Fernsehen, da habe ich gesehen, dass da sich dieser komische Joko oder sowas oder Klaas oder wie heißen die da, diese beiden, der hat sich dann den Mund zunähen lassen. Also meine Tochter guckt immer gerne.
Ich habe das auch gesehen.
Die ist 14 irgendwie und die guckt immer Pro7.
Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass der Teil in der Sendung echt großartig war, weil ihm wurde der Mund zugeklebt und er sollte
genäht.
Und er sollte dann singen.
Das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich fand das so ekelhaft und ich habe gedacht so.
Und er dachte, ja, was?
Dass du es ekelig findest, wenn Mund zugenäht wird, das kann ich mir vorstellen.
Ich finde, das ist ziemlich dass normal.
Dass Christoph jetzt oder so laut lacht, ist auch.
Ich möchte jetzt diesen Gossip kurz noch zu Ende erzählen. Also ihm wurde der Mund zugenäht und er sollte dann singen in einer überfüllten Disco und er hatte natürlich Albträume, was für ein Lied da jetzt kommen würde, aber es kam dann von den Crash-Test-Dummies. Das ging mit zugenähtem Mund ganz gut.
Das kam Scatman John.
Gut, also nochmal Einlaufkinder. Und das heißt, ich werde also bei MyBet eine Live-Wette circa eine Minute vor Anpfiff dann platzieren können auf den Sieger des Spiels, weil ich erst dann weiß, an wessen Hand Bennett denn einläuft.
Das
weil
wird nicht so spät festgelegt?
Das wird gar nicht festgelegt. Es ist First Come, First Serve. Die 11 Kinder, die als erstes sich umgezogen haben, stellen sich auf die eine Seite und kommen bei St. Pauli an die Hand. Und die anderen 11 kommen beim Gast an die Hand. Und mein Sohn ist anziehtechnisch leider eine totale Trödelbacke. Und deswegen schuld, dass wir wahrscheinlich auch gegen Sandhausen verlieren
werden. Kannst du den nicht fertig angezogen?
Ja, genau. Kannst du den nicht schon angezogen?
Du kriegst ja ein Trikot und so alles gestellt. Und man selber ist auch in der Kabine nicht dabei. Man gibt ihn eine Stunde vorher am Wappen da ab vorne und sitzt dann im Kinderblock.
Gut, dass wir jetzt die Frage sein. Sieg oder Niederlage, also auch einfach jetzt schon mal den Auslöser dafür schon mal klar ausgemacht haben. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, deinen Sohn rechtzeitig angezogen
zu kannst
kriegen.
Richtig.
Das muss doch wohl möglich sein.
Ich hoffe.
Kann Schulle da nicht helfen oder irgendwie so?
Ich habe
doch einen Kabinentrakt. Ja. Der kriegt doch sonst immer alles hin.
Ja.
Und der hat auch Kinder.
Also es gibt einen neuen Job auf alle Fälle, der nennt sich dann sozusagen Garderobiere oder Anzieher für die Einlaufkinder. Die haben ja auch schon eine eigene Kabine. So, das ist ja, wenn man in der Stadionführung, wenn du das siehst, dann steht da auch dann Einlaufkinder oder ich weiß gar nicht, was da genau drauf steht.
Spielentscheider steht.
Spielentscheider, dann gibt's demnächst noch einen Anbau, weil du musst nämlich die Anziehhilfe für deinen Sohn, der braucht auch noch eine eigene Kabine, das ist dann der Dresser, der Einlaufkind Anzieher.
Nö, das geht schon alles in eine gute Richtung. Ich habe noch gerade überlegt, ob man nicht noch den anderen Kindern das ein bisschen schwerer machen kann. So. Also, dass man einfach die Ärmel zusammenknotet und solche
Sachen. Zunäht.
Ja, das wäre auch.
Wo wir beim Thema wären.
Aber jetzt nochmal kurz zum Live-Wetten. Kannst du deinem Sohn, es gibt doch so auswaschbares, farbiges Haarspray, die Haare irgendwie an dem Tag grün, lila, blau, mir egal.
Damit, ja, das kann, damit noch mehr Leute wetten können.
Welche Mannschaft nicht machen, gewinnt, ey. Und damit wir wetten können.
Das fällt dann, glaube ich, irgendwann unter Manipulation. Also, da sollten wir vorsichtig sein.
Und wo sitzt man dann?
Darf als der Vater Eltern eines Einlaufkindes wetten? Das ist, Klaus Theiss hat mir erzählt, wie die Statuten sind. Das ist ein ganz großes Thema gerade irgendwie sozusagen in der AFM. Das ist auch jetzt wahrscheinlich, dass die Spieler gar nicht wetten dürfen, auch wenn sie U23 spielen. Die dürfen nicht auf A-Jugend oder sonst was wetten. Die dürfen, ein U23 oder A-Jugendspieler darf nicht auf den Profi, auf das Ergebnis des eigenen Profiteams wetten, weil da sozusagen Insiderwissen irgendwie vermutet ist oder auch geriert sein kann. Also wie ist das denn jetzt bei den Einlaufkindern?
Also ich denke, wir sind uns einig, Einlaufkinder dürfen nicht wetten.
Die Eltern von Einlaufkindern sollten auch nicht wetten dürfen. Da müssen wir noch ganz schnell eine kleine Petition einreichen an die
jetzt mal ernsthaft, wo sitzt
Transparency
man
International.
Okay, also vielleicht auf Justus' Frage zurückzukommen, wo sitzt man dann? Also man meldet sich, wie gesagt, da an. Man gibt dann das Kind eine Stunde vorher am Steinwappen ab und dann sitzt man in der Ecke zwischen Süd und Haupt, in diesem Eckblock. Und da werden die Kinder dann auch circa 10 Minuten nach Anpfiff hingebracht und man hat eine Karte für sich selbst und eine Karte quasi fürs Kind, die umsonst ist. Für sich selbst zahlt man einmalig 13 Euro.
Ach so, die Kinder werden dann nicht weggesperrt bis...
Nee, die kommen dann dahin.
Ich finde das auch gut, man sollte Auslaufkinder mal langsam einführen. Oh, dass, ja, wenn die Spieler dann so traurig sind, dann kommen so kleine Kinder da und sagen, komm, lass uns jetzt zusammen in die Kabine laufen, so irgendwie...
Ich finde den Begriff Einlaufkind so Open End. Ja, schwierig. Das ist
so, Einlaufkind, ja, kannst auch Escort-Kind sagen.
Ja, das finde ich auch schwierig. Aber auch
ja, das ist der offizielle FIFA-Begriff, mein Gott.
Ja, ich meine ja nur, ich habe eine lange Geschichte mit Magen-Darm-Problemen. Wenn man dann
Darm-Probleme, weißt du, was er vorhin gesagt hat? Braun-Weit. Weißt du, was ich bei Braun-Weit gedacht habe? Das ist auch... Das hätte ich übrigens, das wäre die Quizfrage gewesen, so. In welchem Zusammenhang kann man Braun noch deklinieren?
Bevor die Mikros angestellt wurden, war der einzige Satz eigentlich, wusstest du, dass die Weghalsbonbons, wenn man da FIFA nimmt, abführend wirken?
Braun-Weiß.
Das scheint sich irgendwie durch die ganze Sendung zu ziehen.
Okay, nächstes Thema, Mike.
Ich kann gerade nicht. Weil ich muss kurz die Tränen wegwischen und dann fließen. Kaiserslautern. Justus, erzähl doch mal, wie kommt man da hin?
Passt ja, die Überleitung. da kommt man hin, entweder mit dem Bus des Fanlands, oder... Ey, so ein Scheiß, ne? Entweder mit dem Bus des Fanlands oder mit der ICE. Ich gucke nur in Gesichter, die mich entweder fragend angucken oder sich ihre Tränen wegwischen.
Ich versuch's ja. Ja, das ist ja eigentlich auch so eine typische mit den Tränen und so, das hat man ja doch auch schon öfter.
Also entweder mit dem Bus oder mit der ICE-Gruppenfahrt. Für beide gibt es noch Plätze, reichlich. Ihr könnt auch am Sandhausen-Heimspieltag entweder vor oder nach dem Spiel in den Fanladen kommen und das buchen. Dazu gibt es natürlich Eintrittskarten, allerdings nur noch Sitzplatzkarten. Aber die sind in Kaiserslautern relativ günstig, mit 18 Euro. Und das bedeutet auch, dass viele St. Pauli-Fans sich aufgrund der Enge des Blockes oder der niedrigen Kapazität des Stehplatzblockes auf die Sitzplätze gehen werden. Und da 10 Busse nach Kaiserslautern fahren, müsst ihr das... Highlight der Saison natürlich mitnehmen und fahrt entweder auch mit dem Bus oder fahrt mit dem Zug.
Und 10 Busse sind es, weil es Südkurventour ist, ne?
Glaube ich. 10 Busse sind es, weil wir 2 Busse machen, eine U18-Fahrt anbieten, USP, glaube ich, mehrere Busse macht und es Busse aus dem Rest Deutschlands noch geben wird. Also das heißt, es ist auch eine was ja sonst oft irgendwie negativ gesehen wird, eine unorganisierte Masse im Stehplatzblock, sondern also dadurch, dass es halt so viele Busse gibt, schon relativ organisiert, viele Leute im Stehplatzblock, was viel Spaß verspricht.
Wo kommt denn der weiteste Bus her?
Wahrscheinlich aus Hamburg, ne?
Oh, geil, Digga, Respekt, richtig scheiße. Stimmt, hast recht.
Es kommt aber auch ein Bus aus Österreich. Jetzt weiß ich nicht, was weiter weg ist. Ich vermute aber Hamburg trotzdem.
Ja, klar.
Ja, also ich fahre ICE. Du auch?
Ich fahre auch, aber ich muss mir noch eine Karte bestellen.
Das merke ich mir jetzt nicht.
Nee, ist klar.
Das ist immer meine Antwort, wenn du mir das
ist
sagst.
Ist richtig, ne? Ist auch okay. Das ist auch eine gepflegte Konversation. Finde ich gut. Das ist wenig Gesabbel und viel Klarheit.
Gut, daran, dass wir da gewinnen, besteht ja, denke ich, eh kein Zweifel, weil letztes Mal haben wir ja auch gewonnen.
Ist das Codewort jetzt eigentlich schon ausgegeben?
Ja, Taribo West.
Ah, ist ja schlecht. Das ist tatsächlich, da okay. Kommt man nicht so ohne weiteres drauf. Wie kommst du da jetzt drauf?
Weil ich immer mit Kaiserslautern Taribo West und unserer, glaube ich, 5-0 Niederlage in Kaiserslautern damit verbinde. Und danach Gesänge Friedhof Betzenberg. Und Taribo West winkt in die St. Pauli-Kurve beim Auslaufen, weil er denkt, es werden die Kaiserslautern-Bands.
Oh, Alter.
Ich habe ja letzte Woche an einem Pub-Quiz zum Thema Fußball teilgenommen im Aalhaus in Altona, organisiert von der sehr geschätzten Doppelsechs-Gruppe. Und da wurde unter anderem gefragt, die Startelf des FC St. Pauli im Heimspiel im Pokal gegen Hertha in der Bogal-Saison.
Oh, und hattest du alle zusammengekriegt?
Nee, 8. Und mein richtiger Torwart wurde mir weggestrichen von meinem Teammitglied, sodass wir dann nur 7 Punkte bekommen haben. Und es wurde gefragt nach den 10 Spielern mit den meisten Einsätzen für Kaiserslautern in deren Meistersaison. Der letzten.
Alter Schwede.
Wir wussten sofort, Olaf Marschall muss dabei gewesen sein, weil der war ja Torschützenkönig. Und
Nasenpflaster.
Der war leider nicht oft genug eingesetzt worden. Das
ja. Startelf.
War das? Nee, Einsätze generell. Oh. Aber es gab Leute, die halt immer eingewechselt wurden und öfter als er gespielt hat.
Boah, das sind aber Fragen, alter Schwede. Das
ja, es wurde auch gefragt nach der französischen Minderjährigen, wegen der Franck Ribéry jetzt vor Gericht steht.
Doppelsex war das
da
Thema.
Da musste ich passen. Sprach für mich, finde ich, aber.
Ja. Da würde ich vielleicht mit Nachdenken noch eher drauf kommen, als wer die meisten Einsätze für Kaiserslautern gemacht hat in der Meisterschaft.
Wieso denn?
Es wurde auch gefragt,
weil es länger her ist, natürlich nur.
Nach den Kosten für ein Separé beim FC St. Pauli für ein Spiel.
Schätzfrage oder Wissensfrage?
Man hatte eine Toleranz von, ich glaube, 200-300 Euro.
Puh. Das sind 3.000 Euro, glaube ich, ne?
Nein, naja, auch für ein Spiel, echt?
Also ich meine schon, also 10 Eintrittskarten schon alleine, ne? Oder 11 oder so.
Oh, ich hab natürlich gedacht, das müssen ja 1.910 sein.
Nein, nee, 2.500 Minimum.
Es sind tatsächlich 3.910. Ja.
Ja. Siehst du, war ich mit 3.000 schon.
Ja, nicht so ganz. Du hättest keinen Punkt für gekriegt, aber wärst näher dran gewesen als ich. Gut, und dann möchte ich noch eine persönliche Empfehlung aussprechen, nämlich für den 10. November bitte alle Freiheiten und dann alle nach Schnellsen kommen zum Königskinderweg, weil da ist 11 Uhr A-Jugend-Derby und ich glaube, da haben wir dieses Jahr gute Chancen mit der U19 und die Jungs haben auf jeden Fall es verdient, mehr Zuschauer zu haben, als sie es sonst in der Regel haben und bei dem Spiel, wenn nicht da, wann dann?
Das war Namenstag.
Königskinderweg.
Nee, ich meinte jetzt wirklich, weil ich da eben reingehustet hatte, dass man nochmal.
Ja, bei Germania Schnellsen auf dem Platz.
Das ist mein Namenstag.
Du weißt, wann du einen Namenstag hast? Ich weiß nicht mal, ob ich einen Namenstag habe.
Du weißt auch nicht mal, ob du einen Namen hast.
Manchmal
weiß doch, das weiß ich. Das
manchmal weißt du nicht mal, wie du heißt.
Ich habe mehr, ja, das auch, aber.
Ist trotzdem mein Namenstag, aber tut nichts zu sagen.
Bist du katholisch?
Kommen. Ja.
Echt?
Mhm. Wieso haben eigentlich Katholiken Namenstage? Habe ich früher als Kind mich immer, ich fand das total ungerecht.
Weil Katholiken ja eine Heiligenverehrung haben, was Protestanten in der Reformation abgelehnt haben. Und natürlich kann man dann nur als Katholik auch einen Heiligen so verehren, dass er einen bestimmten Tag hat.
Was hat wenn der Katholiken Heilige Justus
das,
so, was
ist so das? Ein Atheist,
das ich weiß ich auch nicht. Tag?
Jetzt würde ich mich interessieren, was der Heilige Justus sozusagen für Eigenschaften für gute Dinge getan hat, das die ihn sozusagen, das finde ich ist...
Das weiß ich, also Hauptsache ich krieg Geschenke.
Ich guck nach. Der heilige Justus irgendwie, der ist klar...
Hauptsache ich krieg Geschenke, ich weiß es nicht.
Genau. Bist du der einzige katholisch gläubige Mensch in der Fanladen-Crew?
Ja.
Bist du noch in der Kirche?
Ja. Ich glaube, selbst da bin ich der Einzige, ganz egal in welcher.
In der Kirche bist du der einzige Fanladen?
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, Thebas von Els. Nein.
Aber Kirche ist eine schöne Überleitung.
Ich finde das total geil, weil ich meine, ich habe
ja stimmt nicht, das, dass Tebarts auch noch den HSV kaufen wollte? Da habe ich, ist das richtig? Und erst das hat den Papst so richtig auf Zinne gebracht. Und da musste der 2 Jahre Pause machen. Alles andere war an Geldverschwendung völlig okay.
Kann dir gerade nicht folgen.
Ist schon okay. Ich wollte ein Gerücht in die Welt setzen, aber wenn nicht mal du mir das glaubst, dann weiß ich ja auch.
Ich bin schon wieder beim Lindenfußball, das Team aus Brünn, das da war. Wir haben mit denen nur diese Hafennummer gemacht, so. Und dann war aber Michael, der cool war, der total tolle Ideen hat und der gesagt, pass auf, die sind doch mit dem Bus hier und haben noch einen PKW dabei. Wenn wir die jetzt sozusagen, nachdem wir Mittagessen als krönenden Abschluss im Clubheim gemacht haben, dann bringen wir die noch durch die Stadt. Und dann haben wir so eine kleine Stadtrundfahrt gemacht. Und ich durfte mit Michael vorne im Auto sitzen und habe dann mit seinem Handy sozusagen in das folgende Fahrzeug sozusagen per Audio-Telefonübertragung erzählt, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt nur 2 Stadtteile mit Sankt in Hamburg. St. Pauli und St. Georg. Stimmt. Und das sind beides Stadtteile, in denen sozusagen Vergnügen und Drogen sozusagen einen gewissen Schwerpunkt oder eine gewisse Rolle gespielt haben. So, und jetzt bin ich bei den Katholiken und weiß gar nicht, wie ich da rauskomme. So, zweimal Sankt und
das wissen wir auch nicht. Wir lassen dich ja so jämmerlich verrecken.
Das ist das Pauli, da wird ja immer das Heilige weggestrichen, so Sankt, gläubig.
Da soll ich jetzt was zu sagen?
Ich weiß es nicht,
sag doch mal was. In der Kirche bin,
oder? Ja, aber du bist der Offizielle in Glaubensfragen. Und mit Sankt, du bist derjenige, der Sankt sozusagen dekliniert. Wahrscheinlich ist Sankt auch eh was Protestantisches, ne? Weil die Katholiken, die haben ja die Namen. Da ist ja jeder Name ist ja heilig. Und die Protestanten müssen dann sozusagen den Paul, Sankt Paul. Ist das katholisch? Ist der Name, ist unser Ursprung, ist unser Stadtteil katholischen oder protestantischen Ursprungs?
Ja, was halten wir
denn davon? Ahnungslosigkeit, oder?
Weiß ich nicht. Seit wann gibt's den Namen? Ich vermute, da gab's noch keinen Protestantismus. Jetzt lege ich mich aber historisch.
St. Paul und St. Georg.
Ich rette jetzt einfach mal die Situation, indem ich das Wort Sebastian erteile, der ja schon zum 4. Mal jetzt versucht, das Thema zu wechseln.
Ja, ich kann mich hier irgendwie gerade nicht durchsetzen. Eigentlich wollte ich nur sagen, wir könnten über Kirche sprechen und zwar über die St. Pauli-Kirche und damit zusammenhängend dann.
Gute Überleitung.
Mal das Thema Lampedusa-Flüchtlinge, Gäste aus Nordafrika ansprechen, wo wir, denke ich, leider drüber sprechen müssen, aber wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass wir drüber sprechen müssen. Und Justus wollte dazu was erzählen.
Sankt Justus.
Nein, bitte nicht. Ich hoffe, es sind keine Gäste, da fängt schon an, sondern sie bleiben hier. Das wäre so mein Ziel der ganzen Geschichte. Und ich denke vor allem, dass in dieser Geschichte mal wieder die Einzigartigkeit vielleicht des FC St. Pauli und seiner Fanszene gezeigt wird, wie hier eine Gruppe, die es wirklich schwer getroffen hat im Leben, irgendwie gut unterstützt wird. Bestimmt geht bestimmt besser, aber ist schon sehr gut. Und auch am Freitag werden wir wieder Leute im Stadion haben, die aus der St. Pauli-Kirche oder auch woanders wohnen von der sogenannten Lampedusa-Gruppe, werden wir im Stadion haben. Und danach ab 20.30 Uhr wird sich auf dem Harald-Stender-Platz getroffen zur Demonstration für das Bleiberecht dieser 300 Leute aus der Lampedusa-Gruppe. Und ich hoffe, dass viele, der Traum wäre natürlich fast alle, aus dem Stadion zu dieser Demonstration kommen, zu der auch der Fanladen wie auch viele andere Fangruppen des FC St. Pauli einladen, mobilisieren, dorthin kommen, um da zu demonstrieren und dem Senat zu zeigen, wer hier Hamburg ist und wer hier vielleicht zum Umdenken gezwungen, genötigt, hoffentlich nicht, sondern gezwungen wird, um zu zeigen, wer hier wie bleiben soll und eben nicht als Gast wieder weg muss, sondern einfach hier bleiben will, so, weil er bleiben will.
Gäste irgendwie abführen und wegschieben. Also es ist, ja, also da gibt's noch mehr Unterschiede zwischen Gast und Ungeduldeten.
Ja, es ist halt, ich hoffe, dass es wirklich so ausgeht, dass sie hier bleiben können und dass es eben nicht bei diesen 300 nur bleibt, die bleiben können, sondern dass sich hier definitiv was ändert im Land und nicht nur in Hamburg, sondern allgemein im Asylverfahren oder in allen möglichen Flüchtlingsfragen, weil ja ganz klar ist und an dieser Gruppe relativ exemplarisch klar wird, was da alles schiefläuft und diese Schizophrenie oder wie man das immer nennen will, dass irgendwelche Flüchtlingsschiffe untergehen und gleichzeitig ist den Leuten, die schon hier sind, es immer schwerer gemacht wird, eigentlich zeitgleich, ist ja wirklich an Dramaturgie und Perversität nicht mehr zu überbieten. Und ich hoffe, dass sich da tatsächlich was ändert und denke, dass die Chance groß ist, jetzt was zu ändern, dass diese Chance vielleicht nicht wiederkommt.
Schön wäre natürlich auch, wenn tatsächlich eben über die Situation hinaus auch mal breiter nachgedacht wird über die Art und Weise, wie heute Asylgründe und Flüchtlingsbegriffe definiert werden, die auch eigentlich anachronistisch sind, weil sie relativ stark auf nationalstaatlichen Prinzipien aufsetzen, die gar nicht mehr so hinkommen müssen. Also wenn du in Russland als Homosexueller verfolgt wirst, dann hast du aber trotzdem offiziell keinen Asylgrund, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin da kein Fachmann für die Materie, ist aber nur ein Beispiel von vielen, von Gruppen, die dann halt in Staaten, die offiziell nicht irgendwie als Verfolgerstaaten oder sonst wie oder die offiziell als Rechtsstaaten gelten, aber trotzdem glasklar persönlich größte Gefahr für Leib und Leben erleiden müssen und eben keine Asylgründe dann also vorweisen können, das haut hinten und vorne nicht mehr hin. Und das hat eben auch mit den ursprünglichen Gründen, die ja eigentlich aus einer tiefen Menschlichkeit herkommen, warum es diesen Gedanken gibt, warum man selbstverständlich Leuten, die da, wo sie jetzt wohnen, einfach nicht mehr wohnen können, weil sie verfolgt werden, dass man denen hilft. Das ist ja über so viele Ecken rum kompliziert worden, dass es mit den Realitäten, wie sie in der Welt sind, einfach nicht mehr zusammenpasst.
Ja, und ich glaube, es fängt schon noch kleiner an, dass ja inzwischen Leuten aus Osteuropa eigentlich so mehr oder weniger abgesprochen wird, die Rechte, die ihnen als EU-Bürger einfach zustehen, irgendwie gesagt wird, ihr seid aber sogenannte Sozial- oder Wirtschaftsflüchtlinge oder was auch immer.
Es wird halt, damit ging das schon los. Ja. Also wann war das? Vor 10 Jahren oder so, als so dieser Begriff so allmählich aufkam, wo man sich auch sagte, ja, und das ist jetzt also jetzt kein Grund zu flüchten, wenn du einfach sonst verhungerst?
Das sind halt Wirtschaftsflüchtlinge in der offiziellen Diktion. Das ist komplett zynisch, aber leider ist es so. Was mir noch einfällt, ist, es gibt ja, ich weiß nicht, ob der Begriff der richtige ist, diese Drittstaatenregelung, glaube ich. Das heißt, wenn du aus Italien nach Deutschland kommst, aber eigentlich aus Libyen oder Marokko oder sonst wo geflohen bist, dann kann Deutschland dir auch formal juristisch, wenn ich das richtig sehe, einfach immer wieder zurück nach Italien schicken, weil die Einreise in die EU nicht über Deutschland geschah. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Situation, die man dann in Deutschland offenbar hat, weil die Außengrenzen ins Nicht-EU-Ausland hier ja doch recht spärlich sind und über die Nordsee eher selten politische Flüchtlinge zu uns kommen. Politisch jetzt mal in Tüdelchen gedacht.
Ja, und wenn dann irgendwie in Italien sie 500 Euro in die Hand kriegen und hier ihnen wieder gesagt wird, wir bezahlen euch aber die Zugfahrt zurück, ist natürlich auch, also bitte, geht's eigentlich noch? Also da muss man eigentlich schon nicht mehr weiter drüber nachdenken, finde ich, was da passiert mit Leuten, die natürlich schwer traumatisiert aufgrund ihrer Geschichte sind.
Und am Tag später lassen sie sich wieder irgendwo fotografieren in der Hoffnung, dass die Schiffe nicht untergehen vor Lampedusa, aber was mit den Flüchtlingen dann passiert, ist eigentlich egal.
Ja, also ich habe gestern oder vielmehr heute Morgen gespuckt über einen Artikel, der gestern im Abendblatt veröffentlicht wurde, als Kommentar.
Dieses Ding da von Iken?
Nee, noch schlimmer. Naja, eigentlich egal, anders. Wie die meisten mitbekommen haben werden, findet kein Fanfest statt im Sommer 2014 hier auf dem Heiligen Geistfeld zur WM, weil das Bezirksamt gesagt hat, ist zu laut. Und es gab dann einen längeren Kommentar im Abendblatt, der sich eben genau mit diesem Fanfest beschäftigt und der daran festmachen will, dass menschliches Unrecht von unserem Senat momentan gelebt wird. Mach man zu der Aussage stehen, wie man will, aber er brachte es dann tatsächlich auf den Punkt, in dem er dieses abgesagte Fanfest mit menschlichem Unrecht gleichsetzte. Und so geht man ja auch mit den Flüchtlingen um. Und da habe ich wirklich gedacht, sag mal,
wo genau ist der Schuss jetzt durch deinen Kopf gegangen, den du nicht gehört hast? Also diese Tragödie, dieses Schicksal von Menschen gleichzusetzen mit dieser Besuchski-Vollpfosten-Idioten-Party-Scheiße, da habe ich wirklich kein Verständnis für. Und das haben wir dann heute auch, das Jerry Rogers auf die Facebook-Seite gepackt, der Magischef C-Blog und auch eben der Übersteiger. Und über Twitter haben es dann auch einige verbreitet. Und daraufhin hat der Autor des Artikels sich tatsächlich gemeldet und versucht, das gerade zu rücken. Und es sei ihm doch nur um den Hinweis auf soziale Ungerechtigkeit gegangen. Und es haben ihm dann mehrere Leute zu verstehen gegeben, dass dieser Vergleich absolut in die Tonne gehört. Und das hat er dann zum Schluss dann, glaube ich, auch eingesehen. Trotzdem war das so einer von vielen Tiefpunkten, wo ich wirklich gedacht habe, irgendwas geht hier gerade ganz furchtbar schief.
Mir sind noch zwei Dinge bei Justus, dass die du im Eingangssatz gesagt hast, so zum Umdenken zwingen und zeigen, wer Hamburg ist, sozusagen jetzt für die Demo am Freitag sozusagen reingebracht hast.
Ja.
Das sind zwei Sachen, die mich interessieren. So, das ist, weil das zeigen, wer Hamburg ist und zum Umdenken zwingen, sind zwei Sachen, die, ja.
Naja, ich meine, scheinbar sieht der Senat das ja offensichtlich doch deutlich anders als viele Leute hier in der Stadt und im Stadtteil. Also ich habe so das Gefühl, kann natürlich jetzt nicht sagen, wie hier die Mehrheiten genau sind. Dazu müsste es eine Wahl oder was auch immer geben. Die habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass halt schon viele Leute, gerade im Stadtteil, aber auch in der gesamten Stadt, irgendwie schon das Gefühl haben, dass mit den Menschen anders umgegangen werden muss, als hier gerade umgegangen wird. Also es gibt eine hohe Solidarität schon mit den Leuten oder von den Leuten hier aus dem Stadtteil. Die Menschen gerade aus der Kirche sind sehr gut integriert hier inzwischen im Stadtteil. Wenn ich auch schon an lange zurückdenke, quasi an das Wohlwillstraßenfest oder solche Sachen, wo sie einfach mitgenommen wurden sozusagen. Oder wenn man von dem Pastor hört, wer da wie die Wäsche wäscht und wie da irgendwie Lebensmittelvergabe funktioniert oder so, dass sie hier im Stadion sind, dass der Verein sich auch positiv äußert, das Präsidium gegenüber den Flüchtlingen, das muss man ja auch mal ganz positiv so sagen, dass das Präsidium sich da auch wirklich gut geäußert hat. Und dass ich schon das Gefühl habe, dass der Senat da irgendwie anders tickt, als ich das Gefühl habe, dass die Hamburger Bevölkerung tickt. Und ich finde, das kann man durch eine Demo halt eben aufzwingen, sich nochmal mindestens darüber Gedanken zu machen als Senatsmitglied, was da auf der Straße oder in der Stadt allgemein gewollt ist.
Okay.
Und das heißt ja nicht, wenn da jetzt 2000 Leute mit der Demo mitlaufen, dass 2000 Leute wollen, dass 300 Leute bleiben und der Rest von 1,8 Millionen ist es irgendwie egal, sondern das ist ja immer nur ein Zeichen und ich habe das Gefühl, dass dieses Zeichen irgendwie so langsam verstanden werden muss im Senat.
Der Duktus bleibt hart und ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich finde nur sozusagen die Angst sozusagen, dass dann am Freitag das auch richtig knallt und dass genau die Innenbehörde wieder eine Bestätigung dafür braucht, dass man sozusagen die ganze innere Sicherheit und die ganzen Pfefferspray-Pferde und mittlerweile mit Augenschutzpferde und die Pfefferspray-Kolonien und die ganzen, die das einreiten, dass die sozusagen wieder ein Ereignis brauchen, mit dem bewiesen wird, dass diese ganzen Einreitapparate der Polizeistruktur, die brauchen wieder eine neue Bestätigung und ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass genau an so einer Sache wie einer eindeutigen Empörung über den Umgang einer der staatlichen Öffentlichkeit mit Flüchtlingen und Lampedusa-Flüchtlingen und das ist ja so dusselig und dämlich, sozusagen mehrere Flüchtlingsschiffe kentern und die Leute sterben auf erbärmliche Art und Weise in der See und sonst wie. Und die gleichen, die tragen das gleiche Trikot jetzt rein verbal sozusagen. Also das ist Lampedusa, ist der gleiche Ort. Die Gruppe ist daher gekommen sozusagen. Und die werden mit der Härte der inneren Sicherheit bekämpft. Das ist so eindeutig, dass ich dieses Aufzwingen oder dass ich Schiss davor habe, dass sozusagen das mit Gewalt oder mit als Anlass genommen wird, sozusagen wir zwingen jetzt, wir zeigen jetzt, wer Hamburg ist und es wird sozusagen die Gutbürger, jetzt ganz blöde formuliert, die Schlauen, die richtigen, die Menschen mit der richtigen Einstellung übernehmen die Gewalt oder wollen sozusagen die Gewalt haben, sozusagen dem Senat zu zeigen, was Sache ist.
Ich habe von Gewalt überhaupt nicht
Nein, geredet. Ich gehe ja gerade, deswegen reite ich auf dem Duktus rum. Ich finde es richtig, dass der Senat oder dass die politisch Verantwortlichen wissen müssen, dass sie eigentlich aus einer vollkommenen dass die aus einer Ecke handeln, die überhaupt mit der Gesamtmeinung nichts zu tun hat.
Genau, so. Darauf wollte ich hinaus.
Genau.
Und nicht mehr genau. Und nicht weniger.
Aber die Systematik dieser Entscheidungsträger ist ja die auch, wir hören auch dieses Atmen, oder ich weiß nicht, wer hier jetzt, oder? Warum gucken wir?
Weil ja, genau.
So irgendwie so, wie so ein
Darth Vader.
Hund von Blackwood Castle, der irgendwo in der Ecke liegt. Aber dass man sozusagen, dass eigentlich nur der Senat oder so zeigen will, das sind die Chaoten, so. Das ist da, ist sozusagen jetzt hier, innere Sicherheit gefährdet und dass diese Lampedusa-Nummer, dieses Aufgebrachtsein, um wirklich eine ernste Geschichte in den Hintergrund rückt und nur noch so, ja, die schmeißen Scheiben ein, die machen das, die, keine Ahnung, und jetzt geht's richtig drauf.
Und aber da müssen wir uns ja jetzt vorher keine Gedanken drüber machen, indem wir sagen, wir wollen hier lautstark unsere Meinung vertreten und sagen, dass die Bevölkerung Hamburgs offensichtlich etwas anderes will als der Senat.
Ja, aber du hast gesagt, aufzwingen und zeigen, wer Hamburg ist. Und ich finde, Empörung ausdrücken finde ich total geil, finde ich total richtig. Ich würde nicht denken,
zeigen, dass wer Hamburg ist, würde ich immer noch 100%ig unterschreiben.
Okay.
Und aufzwingen vielleicht nur zu 98%, wenn du mich so kommst.
Okay, ich bin bei den 2% bin ich dann dabei.
Wobei ich, was die Gesamtstadt angeht, nicht ganz so optimistisch wäre und nur kurz sagen wollte, selbst wenn es keine Mehrheit wäre, wäre es ziemlich eindeutig, dass es hier um Menschlichkeit geht. Und wenn die Mehrheit halt noch ein bisschen Zeit braucht, um sich damit überhaupt mal klarzumachen, was da eigentlich passiert und wie es den Leuten geht, die dann einfach so weggeschickt werden sollen, ich kann mir vorstellen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich immer noch ziemlich viele Leute in Hamburg geht, denen das komplett am Arsch vorbeigeht, so hart das ist. Deswegen finde ich es ein bisschen immer schwierig, wenn man sagt, so die Mehrheit in Hamburg denkt dies und jenes und deswegen, also hast du nicht gesagt, aber klingt so ein bisschen so und nur deswegen ist das wichtig. Also selbst wenn nur 10 Leute in Hamburg das denken würden, dass die hier bleiben sollen und dass Hamburg eine offene Stadt für Flüchtlinge sein muss, wäre es ja trotzdem richtig.
Das
so ein bisschen Begriffsklauberei vielleicht, aber.
Komplett richtig.
Gut, also wir haben auf jeden Fall am Freitag die Demo um 20:30 abgehend vom Harald-Ständer-Platz. Freuen uns natürlich auch über alle, die nicht beim Spiel sind und trotzdem zur Demo kommen. Entschuldigung. Und am Samstag findet dann der Flüchtlingsgipfel statt. Christoph, magst du da kurz anschließen?
Ja, das ist richtig. Das ist eine Veranstaltung, die auch schon längere Zeit geplant ist, die aber jetzt durch die aktuellen Entwicklungen mit Personenkontrollen und so weiter noch erheblich an Brisanz und Relevanz gewonnen hat und auch nochmal größer geworden ist als ursprünglich gedacht. Am Samstag treffen sich um 11 an der St. Pauli-Kirche sehr viele, also eigentlich ein einmalig breites Bündnis an verschiedenen Gruppen, nicht nur aus Hamburg, sondern eben auch international, also die sich dann zunächst mal zu einem gemeinsamen Gang durchs Viertel zu den Fanräumen treffen, was dann aber eben dadurch, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, dass man Erfahrungen vorstellt, dass man Fragen und Antworten ausspricht und sucht, zum Flüchtlingsgipfel wird. Da sind also dann dabei Lampedusa in Hamburg, United Glasgow FC, also das ist ein Fußballclub, speziell gegründet für Flüchtlinge, Asylbewerber und sozial Benachteiligte. USP Antirassista ist dabei, Perfraus aus Leeds, steht für Positive Action for Refugees and Asylum Seekers, ist dabei, Fanräume ist dabei, Fanclub Sprecherrat, GC Park Fiction und auch 1910 e.V. Als Museumsverein natürlich nicht nur mit Ereignissen befasst, sondern auch mit Werten, die unsere Fanszene prägen. Und deswegen war es uns auch sehr wichtig, diese Veranstaltung mit zu unterstützen und mit zu organisieren. Also grundsätzlich kann man, ne, wenn man an der Thematik interessiert ist, dazustoßen möchte, helfen möchte, einfach auch dazustoßen, sich dann auch informieren. Man kann zusätzlich aber auch diesen Flüchtlingsgipfel und alle beteiligten Initiativen unterstützen, indem man auf www.kiezhelden.com das entsprechende Projekt anklickt. Den Link wird man sicherlich auch dann auf dem Millanton auf der Blogseite dann finden zur aktuellen Sendung. Wir sammeln Spenden dafür auf Kiezhelden, um halt möglichst alles, was so an Orga-Kosten anfällt, dann eben schon über Spenden abgedeckt zu haben, sodass alles, was dann währenddessen noch gesammelt werden kann, eben unter den Initiativen verteilt werden kann. Und wenn, was natürlich angestrebt wird, die Orga-Kosten kleiner sind als das, was wir jetzt schon auf Kiezhelden sammeln, alle Überschüsse auch davon gehen natürlich an die beteiligten Gruppen.
Flüchtlingsgipfel ist ja sonst immer so Weltwirtschaftsgipfel. Da kennt man ja den Gipfel her. Mhm. Wie ist denn da sozusagen die Struktur oder Vergleichbarkeit oder was ist denn sozusagen, was ist angelehnt oder wie, das ist ja, Gipfel ist immer so, die wichtigsten kommen zusammen und das nennt sich immer Gipfel Davos oder?
Hast du recht, also so den begrifflich ist es eigentlich nicht vergleichbar, weil dieser Gipfel ganz bewusst eben nichts Elitäres hat. Ne? Es ist jetzt nicht eine ausgewählte, ne, so eine handverlesene Menge an Menschen, sondern im Gegenteil, es ist sehr offen. Also eigentlich ja, vielleicht so wie Gipfel auch mal sein sollten. Also wir definieren es einfach mal um. Also Gipfel eher im Sinne von, es ist sehr, sehr relevant. Das Thema steht jetzt auf dem Gipfel der Relevanz und daher kommt die Idee. Und
das ist ja der Gipfel.
Ist es, genau. Und zwar am Samstag, dem 26.10., nachdem man sich also über die 1:1:0 Heimsieg-Gewürge-Abendgestaltung dann etwas erholt hat, kann man sich dann wieder anderen Dingen und zuwenden. Also
sag doch nochmal genau, wann und wo.
Habe ich das? Stimmt, ja. Also das Ganze findet statt in den Fanräumen. Wichtig auch, habe ich eben vergessen, nicht nur in den Fanräumen, sondern auch noch auf den Kunstrasenplätzen der Nordtribüne. Ich sage nochmal die drei wichtigsten Uhrzeiten. Samstag 11 Uhr, Treffen an der St. Pauli-Kirche. Wer später dazu kommen will, ab 12 in den Fanräumen bis ungefähr 16:30, 17 Uhr. Denn um 17 Uhr gibt es ein Fußballspiel, FC Lampedusa gegen United Glasgow FC, eben auf den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße. Wobei ich zu allen Programmpunkten sagen muss, dass natürlich durch die aktuell sehr, sehr wechselhafte und brisante Situation sich natürlich dann auch noch kleine Änderungen ergeben können, weil man eben jetzt in diesem Moment, wo wir sprechen, noch nicht sagen kann, wie die Situation der Lampedusa-Gruppe am Samstag sein wird. Aber grundsätzlich ist das Fußballspiel immer noch geplant.
Also du meinst, ob die dann wirklich die Situation oder ob die Situation so ist, dass sie sozusagen von der Kirche runtergehen, wo sie Kirchenasyl haben und sozusagen drohen, sozusagen dann in dem, nee, falsch, Justus, erzähl.
Das ist also nicht die Gruppe, glaube ich, ne?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist kein Kirchenasyl.
Achso, das stimmt auch.
Nein, ich meine sozusagen,
es ist
doch die
es ist, glaube ich, einfach kein Kirchenasyl. Das ist ein offiziell anderer.
Genau, also
Kirchenasyl ist etwas anderes, ja, als wie diese Menschen in der St. Pauli-Kirche leben.
Humanitäre Hilfe der Kirche. Also genau. Kirchenasyl ist rechtlich ein feststehender Begriff, der eben da nicht vorliegt, weil der bestimmte Nachteile dann mit sich bringen würde. Aber führt jetzt hier zu weit?
Nein, überhaupt genau. Nicht führt also zu weit, finde ich total.
Ich kann dir das leider rechtlich nicht auseinanderpolen. Ich weiß nur, dass das kein Kirchenasyl ist.
Ich auch nicht, aber ich habe 98 Abitur geschrieben und das war mein Abiturthema in meinem Leistungskurs Politik, Kirchenasyl. Ja, ja.
Okay, und dann gab es doch die Sache, dass sozusagen die Hamburger Polizei da kurz davor war, das war auch in der letzten Woche plus ein paar Tage vorletzte Woche sozusagen, dass die Überlegung war, da dieses Flüchtlingscamp sozusagen aufzulösen.
Also ich glaube, da brauchen wir Leute, die da näher dran sind als okay. Wir alle, aber es ist, glaube ich, kein Kirchenasyl und meiner Meinung nach ist es so ein bisschen, ich spreche diesen Satz noch zu Ende, dann höre ich auf, schon die Polizei dürfte das schon theoretisch, aber sie macht es halt einfach nicht.
Ich kam aus
natürlich Gründen, dass man, also dass es dann völlig eskalieren wird.
Ich krame meine rudimentären rechtlichen Erinnerungen zusammen. Ich meine, dass du für das Kirchenasyl auch die Identität feststellen müsstest.
Ach so, über die Kirche
sozusagen. Die auch weitergeben müsstest, wenn es denn dann Kirchenasyl wäre und auch berechtigt wäre, dann dürfte die Polizei dort auch nicht einschreiten. Da diese Identität aber eben nicht feststeht offiziell und nicht gemeldet wurde, ist es kein Kirchenasyl. Okay. Deswegen dürfte theoretisch die Polizei dort auch einschreiten, was sie aber bisher nicht getan hat und hoffentlich auch nicht tun wird.
Und das ist das, was die Hamburger hanseatische Innenbehörde sozusagen auf Zinne bringt, dass da sozusagen wieder so ein rechtsfreier Raum ist, genau. Ähnlich ein bisschen wie bei Bambule sozusagen, irgendwie, dass da sozusagen genau eine Lücke genutzt wird in der Existenz. Lücke. Das ist ein Freiheitsraum, der sozusagen auch mit Institutionen begleitet, klar politisch motiviert auch.
Aber es ist keine Lücke, es ist rein juristisch keine Lücke. Die dürfen da juristisch genauso handeln wie überall sonst. Die haben nur aus guten Gründen Schiss vor dem, was passiert, wenn sie es tun.
Das ist ja zum Beispiel auch einer der Kritikpunkte jetzt. Es gab diese 10. Klasse einer Schule auf St. Pauli, die jetzt eben eine Petition gestartet hat, um die Turnhalle dieser Schule zur Verfügung zu stellen.
Die darf man übrigens auch gerne nochmal verlegen, die Petition, weil die 10.000 sind das letzte Mal, als ich geguckt habe, leider noch nicht erreicht. Ja.
einer der Kritikpunkte ist aber eben, dass diese Halle dann natürlich nicht den Schutz bieten würde, den die Kirche derzeit noch bietet.
Richtig, okay.
Ich denke trotzdem, dass diese Unterschriften deswegen unbedingt zusammenkommen müssten, um einfach das Zeichen zu liefern. Also ob man das dann umsetzt am Ende, ist dann eine andere Geschichte.
Das Ziel wurde ja dann auch noch auf 20.000 erhöht, was die Sache natürlich nicht einfacher macht, aber was natürlich das Zeichen deutlicher machen würde, wenn die zustande kommen.
Ja. Wo steht die im Internet?
Es gibt keine Ahnung. 8.000 um und bei, 7.000, 8.000.
Auf der Facebook-Seite des Fanladens.
Achso, die Zahl nicht. Okay, ja.
Zahl weiß ich jetzt nicht, aber diese Petition, aber Mike wird sie sicherlich unter diesem Blogbeitrag setzen.
Das werde ich tun.
Also, alle, die das hören, draufgehen.
Dann haben wir die 20.000.
Ja, das ist nun wirklich auch eben extrem simpel, selbst wenn man irgendwo sonst wo in Garmisch-Partenkirchen oder so diesen Podcast lauscht oder halt nicht mal in Deutschland mit dieser Unterschrift kann man trotzdem helfen. Es ist ein mini kleines Zeichen, in 3 Minuten gemacht, kann aber in der Summe auch helfen.
Genau, und wenn wir jetzt irgendwie in dieser ganzen Story irgendwie Blödsinn erzählt haben, gerade was Rechtliches anbelangt, gerne uns korrigieren. Wir haben uns da jetzt auch scheinbar nicht alle ausreichend vorbereitet, insbesondere ich mich nicht. Also insbesondere was das Kirchenasyl anbelangt, wenn ich da Quatsch erzählt habe, bitte mich gerne korrigieren.
Nee, ich glaube, das ist...
Gut, dann möchte noch jemand was ergänzen? Sonst sind wir mit dem Thema durch, in der Hoffnung, dass wir uns beim nächsten Mal mit dem Thema vielleicht nicht mehr ganz so ausführlich beschäftigen müssen, weil es da eine gute Lösung und ein wie auch immer geartetes Bleiberecht dann für alle gegeben
hat. Um Europa keine Mauer, Bleiberecht und zwar auf Dauer.
Oh, sehr schön.
Das ist schon ein bisschen länger her. Heute singen die andere Sachen. Oder sagen andere Sachen.
Ja, ich glaube, zeitlich haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Wir kommen langsam an Sportradio 360 mit ihrer Big Show heran, die jedes Mal so 3-3,5 Stunden verballern. Das haben wir, glaube ich, noch nicht ganz, aber...
Die 24 muss stehen.
Wir haben auch mehr Themen.
Wir machen hier aber auch wirklich alles. Das finde ich natürlich fast schon kühn.
Genau, damit sind wir auch schon bei der Abschlussrunde. Was meinst du mit kühn, Christoph?
Dass wir von wilden Nachflashs über die Magen-Darm-Probleme eines Mitglieds unserer Runde hier tatsächlich auch zu existenziell wichtigen Problemen kommen. Und ich hoffe, dass das beim Hörer dann keine Verwirrung darüber gibt, was die Albernheit und was das existenziell Wichtige gibt. Ich glaube, dass uns das auch hoffentlich einigermaßen gelungen ist, dann also das eine nicht zu veralbern, was absolut nicht zu veralbern ist, von der Bandbreite. Und dann auch Fußball kam ja auch noch, glaube ich, sogar drin vor. Ich kann mich kaum noch erinnern.
Wahnsinn,
aber
ne?
Ja, man muss sich den nächsten Notizen machen, was man so vor 3-4 Stunden gesagt hat, damit man darauf nochmal zurückkommen kann. Also so eine Art Sendungstagebuch führen, dass man nochmal gucken kann, was damals war, als man sich hier am Anfang hinsetzte. Aber ja, wie gesagt, an der Bandbreite viel drin. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, obwohl das machst du bestimmt gleich als Moderator bei allen, die zugehört haben.
Die sollen sich doch bei uns bedanken.
Das ist hier auch mal wieder Frage. Da sagst du was, ja. Wer bedankt sich jetzt bei wem?
Ja, nee, okay. Justus, warst du denn schön hier und kommst du wieder?
Ja, ich komme gerne wieder. Ich hatte auch mal einen Lehrer, der hieß Kühn. Herr Kühn.
Oha, war der das auch oder war das mehr so ein schüchterner Typ?
Weiß ich nicht mehr, aber er hieß Herr Kühn.
Wäre auch ein super Name
für
den Spieler.
Und ich grüße Carsten, der mit Magen- und Darmproblemen zu Hause im Bett
liegt. Ach du lieber Himmel.
Das war's schon. Ja, wir müssen so kurz halte ich mich heute.
Wir müssen unbedingt Wilko noch grüßen, in der Hoffnung, dass der beim nächsten Mal wieder da ist.
Wilko soll sich auch mal schön mit Karten für den Kessel Braun-Weißes eindecken, denn dann ist er bestimmt wieder fit und kann, also wir nehmen auch Gäste, es gibt keinen Dresscode, Jogginghosen sind ausdrücklich durchaus auch erlaubt. Kaufkarten im Fanladen, im Fanshop für nur 8 € sind sie erhältlich für den 15.11. Wollte ich auch nochmal kurz loswerden.
Ich fahre mit Wilko im ICE nach Kaiserslautern. Was meinst du, was der da wohl trägt?
Ja, Rock oder Jogginghose, ne? Also ja. mit engerem Kleid ist es im Augenblick nicht. Schottenrock oder so.
Du musst dir das Mikro nicht so doll für die Nase halten.
So.
Das war eben auch so eine, das war wirklich auch jetzt akustisch brutal, ne? Also als wir diese Szene hatten, wo keiner was gesagt hat und dann kam auf einmal so ein schweres Atmen.
Sehr schön, Sebastian.
Er kann's immer
atme noch. Aus und erzähl uns, wie es heute war. Wieder als Teilnehmer und nicht als Hörer.
Es war als Teilnehmer besser als Hörer, obwohl ich es als Hörer toll fand. Und leider kann ja nicht all unsere Hörer teilnehmen. Wollen wahrscheinlich auch gar nicht.
Auch wir kriegen das auch schon mal hin. Nein, wir arbeiten daran.
Ich hatte Spaß, auch wenn es zwischendurch ernste Themen gab. Ich hoffe, es ist alles irgendwie angekommen. Ich hoffe, es sind noch ein paar Hörer übrig geblieben, die tatsächlich jetzt noch ausharren, wo es ganz schön spät ist.
Und das Codewort war Taribo West, richtig?
Das hättest du doch jetzt nicht mehr wiederholen dürfen.
Das Christoph.
Ich wollte nur, dass ich es nicht kapiere.
Also du gewinnst nichts, aber dann spiele ich mal die Frage zu Mike. Was gewinnt man denn?
Das kannst du dir doch mal ausdenken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt gerade ad hoc nichts. Wir werden schauen.
Wir freuen uns über eine Rückmeldung und gucken mal, was passiert.
Ich gebe 3 Astra im Fanland aus.
Cool, das läuft.
Das ist klar.
Ja, Wolf.
Ja, ich habe auch gerade nachgedacht. T-Shirts. Vielleicht ist das Motto Keep Your Mind Wide Open. Finde ich irgendwie in Deutsch übersetzt, irgendwie sich Offenheit trauen, also sich die Offenheit trauen und dann sage ich auf Tschechisch noch Fnechno Nelepschi und das heißt alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Sehr schön. Sven, jetzt haben wir lange nichts von dir gehört.
Ja, stimmt.
Du warst so jetzt zum ersten Mal hier. Wie war's denn?
Ja, wie gesagt, als 5. Einwechselspieler hier kurzfristig aufgestellt zu werden, war dann doch etwas überraschend. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Runde mit euch. Ich habe nun hauptsächlich zugehört, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Fällt vielleicht ein bisschen schwer, manchen Leuten in dieser Runde ins Wort zu grätschen oder
da guckt er seinen Trainer
an. Guckt er mich an, genau.
Nee, insofern bin ich ein bisschen ruhiger geblieben, aber ich fand's sehr, sehr schön hier bei euch.
Das ist toll, dann kannst du auch gerne wiederkommen. Wo müssen die Leute denn eigentlich hingehen, um dich Handball spielen zu sehen? Wo spielst du, welche Mannschaft?
Ich spiele bei den 4. Herren, da müssen wir momentan vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren, bevor die Leute wieder kommen dürfen zu uns. Aber wenn du schon so fragst, mache ich gerne Werbung für unsere erste Mannschaft. Die spielt nämlich Sonnabend um 19.30 Uhr in der Budapester gegen Alt-Duvenstedt.
Und die ist hervorragend in die Saison gestartet, also man sollte sich das nicht entgehen lassen. Sehr schön. Gut, dann sind wir soweit durch. Ich habe mal auf dem Terminkalender vorsichtig den 13.10. November als nächsten Sendetermin ins Auge gefasst, aber das müssen wir gleich nochmal absprechen und dann melden wir uns dazu im Blog. Schönen Abend noch. Oh Gott. Nehmen noch einen Weg Hustenbonbon.
Esst nicht so viel Hustenbonbons, die machen Husten.
Und dann auf 3 Punkte mit einem Einlaufkind auf der richtigen Seite. Schönen Abend noch, tschö.
Tschüss.